Attention.
Fast live. Aus einer dreifach versiegelten Aktenmappe im Berufungszimmer des FIA-Sportgerichts kommt die Big Show von sportradio360.de. Das verzweifelte Überholmanöver in der Safety-Car-Phase der deutschen Sportpodcasts. Wir suchen uns unsere Rennleiter immer selbst aus.
Hallo, hier ist Heinz-Harald Frenzen.
Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt.
Wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch.
Servus, hier spricht Fritz Dopfer.
Grüß euch, das ist der Manuel Teller.
Servus, das ist Linus Strafter.
Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
Hey guys, it's Michael
Schifrin. Salut, c'est Pierre Garbert.
Hello, this is Gary Hatchinoff and you're listening to Sports Radio 360.
Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
Big Show 660, Sportradio 360. Unser heutiges Programm. Natürlich sprechen wir über die Champions League, aber wir beginnen unsere Fußballteile mit Javier Cáceres, den ich vor ein paar Wochen im Stadion an der Schleißheimer Straße getroffen habe. Da hat er sein Buch vorgestellt, Tore wie gemalt. Wir sprechen aber über César Luis Menotti, El Flaco und kleines bisschen noch über andere große Argentinier. Dann Thomas Wagner und Toni Tomic und dazu ein technischer Hinweis. Zwei Teile, zuerst über die Champions League, dann ein bisschen über Europa League, bisschen über die Historie. Thomas hatte keinen Handyempfang in Bergamo, hatte aber erstaunlicherweise Empfang über WhatsApp. So, jetzt konnten wir ihn also nicht gescheit unter Anführungszeichen anrufen, sondern Thomas musste eine WhatsApp-Gruppe einrichten mit Toni und mir. Das wurde dann aufgezeichnet. Etwaige nicht ganz optimale Tonsequenzen bitte ich zu entschuldigen. Part 4 dann. Handball. Götzi muss ja in dieser Woche oder darf in dieser Woche Tennis kommentieren. Also Handball solo mit Uwe Semrau. Part 5 dann Eddie Mielke und Stefan de Vos-Heinrich zum Motorsport. Da geht es hauptsächlich um die MotoGP in Le Mans und um die Formel E in Berlin. Part 6 dann. Formel 1. Endlich hat Lando Norris ein Rennen gewonnen, Stefan Ehlen mit seiner Einschätzung. Dann geht's weiter mit dem Radsport. Christoph Leuchtenberg vom SID ist wieder am Start. Wir sprechen über die ersten Tage beim Giro. Part 8. Deutschland fährt als Vizeweltmeister zur Eishockey-WM nach Prag und nach Ostrava, also die deutsche Spiel in Ostrava. Franz Büchner plaudert ein bisschen mit uns, wie es denn werden könnte für die Mannschaften von Harry Kreis. Und Part 9 dann. Da wird's wieder mehrstimmig, denn Nicolas Martin, Christian Schimmel und Andreas Renner besprechen den Auftakt der GFL-Saison. Dann Sepp Dumitru, der über die NBA-Playoffs Auskunft gibt. Und hinten raus noch Stefan Hempel. Bisschen zweite Liga, ein bisschen mehr Tennis. And there you have it. Die Big Show 660, Sportradio 360. Die Big Show 660 geht aus gegebenem Anlass nicht mit der Champions League los. Es ist eigentlich unglaublich, aber ich freue mich sehr, dass ein Mann in der Leitung ist, den ich vor wenigen Tagen im Stadion an der Schleißheimer Straße gesehen habe. El Cáceres, Javier Cáceres von der Süddeutschen Zeitung. Guten Morgen, Javier.
Guten Morgen.
Wir müssen, glaube ich, schon, bevor wir über César Luis Menotti sprechen, der natürlich Teil, der das Thema unserer Unterredung sein wird, auch auf dein Buch kommen, Tore wie gemalt. Wer es noch nicht kennt, ich habe das auch schon an anderer Stelle kurz erwähnt, aber vielleicht in kurzen Worten. Die Idee ist entstanden, wann, wie lange hast du daran gearbeitet, wo kann man es bekommen, warum sollte man sich dieses Buch zwingend als Fußballfan in die Bibliothek stellen?
Ich sag's mal, in aller Bescheidenheit ist es, oder es fällt mir schwer, sagen wir mal, darüber zu reden, weil es so wirklich wahnsinnig gelobt worden ist in den letzten Tagen, in vielen Blättern. Und deswegen bin ich mittlerweile auch selber davon überzeugt, dass es recht einzigartig ist, dieses Buch. Also es besteht aus einer ganzen Reihe von handgemalten Toren. Also es sind Zeichnungen von historischen Treffern, von wichtigen Treffern, von weniger wichtigen Treffern auch. Aber da sind so Figuren dabei wie Beckenbauer, Gerd Müller, Alfredo Di Stefano, Mario Götze, die alle ihre Tore mir irgendwann im Laufe der letzten 20 Jahre geschildert haben, was für sie das bedeutendste, wichtigste Tor ist. Und ich habe sie da immer gebeten, nachzuzeichnen, im wahrsten Sinne des Wortes, also mit einem Stift in einen Block hinein, ein Moleskine-Heftlein, das Büchlein, das ich immer dabei hatte, also mir nochmal zu vergegenwärtigen, wie sich das Tor auf dem Spielfeld zugetragen hatte. Und ja, daraus ist jetzt eine Sammlung entstanden, das Buch Tore wie gemalt, das ist im Inselverlag erschienen, ist also auch in allen Buchhandlungen zu kaufen. Und kostet 22 Euro. Da sind insgesamt 118 Zeichnungen von, ich glaube, überwiegend bedeutenden Persönlichkeiten des Fußballs dabei. Günter Netzer, Uli Hoeneß, Bulle Roth. Ja, und eben auch César Luis Menotti, der jetzt vor ein paar Tagen leider verstorben ist.
Mich verbindet mit César Luis Menotti, den ich natürlich nie persönlich getroffen habe, aber diese Faszination, wie auch deinen Kollegen Holger Gerz, die WM 1978 war die erste WM, die ich zumindest Jahrgang 70, Holger ist ja Jahrgang 68, aber bei ihm war es ja auch 78, die erste WM, die man so richtig mitbekommen hat. Und da ist also dieser Mann da draußen mit der Zigarette, ich hatte damals keine Ahnung von der Militärdiktatur, und Holger hat César Luis Menotti und auch Ernst Happel als verwegene Raucher charakterisiert. Inwieweit trifft das bei Menotti? Was fehlt da noch zum ganzen Menotti, außer dass er ein verwegener Raucher war?
Ja, er war wirklich ein verwegener Raucher, bis im Grunde, wie mir ein gemeinsamer Freund schilderte, Jorge Valdano, im Grunde bis zum letzten Tag. Also er wusste schon länger, dass es zu Ende geht, und er hat tatsächlich im Krankenhaus, da war er seit Anfang April, wieder angefangen zu rauchen. Das hat er zwischenzeitlich mal aufgegeben. Ich kann mich daran erinnern, irgendwann Mitte der 90er Jahre hat er es tatsächlich mal probiert. Er selbst hat er angefangen zu rauchen, als sein Vater starb und der Vater also die Krebsdiagnose bekam und dann erst recht angefangen hat zu rauchen. Der Vater dann tot war, hat César Luis Menotti tatsächlich auch selber irgendwann mal in einem Interview erzählt. Nicht mir, aber diese Anekdote ist natürlich wirklich unglaublich. Und er hat tatsächlich nirgends, oder er sagte, dass er in seiner Erinnerung nie so viel geraucht hat wie in jenen Tagen der WM 1978, die er mit einem fantastischen Team gewonnen hat. Das ist klar, über dem Titel liegt ein Schatten. Es war die Militärdiktatur, eine der blutrünstigsten Militärdiktaturen, die Südamerika je hatte, der Argentinien sowieso. Und diese politische Dimension dieses Turniers plus Manipulationsvorwürfe, die er natürlich immer abgestritten hat, das hat dem Ganzen ja so im Nachhinein immer einen kleinen schalen Beigeschmack verliehen, der ein bisschen schade ist, weil die tatsächlich fantastisch Fußball gespielt haben und fantastische Spieler hatten. Also, der Fiol ist einer der wahrscheinlich besten Torhüter, die Südamerika je hervorgebracht hat. Der große Mario Kempes, der im Finale zwei Tore schoss, auch im Buch verzeichnet ist. Leopoldo Luque, der tot ist, Osvaldo Ardiles, René Hosemann, ein begnadeter Dribbler. Also die waren schon unter der Leitung von Menotti eine wirklich Bombentruppe, das kann man nicht anders sagen.
Warum ist César Luis Menotti damals Trainer der argentinischen Fußballnationalmannschaft genommen? Hatte der davor schon so eine profunde Trainerkarriere? Was aufgrund seiner aktiven Zeit, wie hat sich das ergeben?
Er wurde tatsächlich relativ jung Trainer und sehr jung auch argentinischer Meister mit einer Mannschaft namens Huracán, die ich persönlich natürlich nicht gesehen habe. Also das lag noch vor meiner Zeit, so 1973, aber von der in Argentinien immer noch geschwärmt wird. Und er übernahm dann Mitte der 70er Jahre die argentinische Nationalmannschaft und verlieh dieser Arbeit mit der Nationalmannschaft Strukturen. Das war vorher alles ein bisschen sehr amateurhaft. Er professionalisierte die Arbeit mit der Nationalmannschaft und hatte dann tatsächlich auch sehr gute Spieler zur Hand, die dann eben diesen Erfolg, den ersten von drei Weltmeistertiteln für Argentinien seither herbeiführten. Mit einem Ansatz, der, es klingt immer so ein bisschen kitschig, aber der schon der Schönheit verbunden war, der ein bisschen an den Ursprüngen des Fußballs erinnern sollte, an die Abenteuerlust der Volksverbundenheit im Grunde. Und das hat Menotti propagiert und spielen lassen und das hat in gewisser Weise auch eine gewisse Schule begründet, weil er halt auch ein wirklich begnadeter Erzähler war und ein grandioser Fußballerklärer, also wirklich ein Fußballintellektueller, muss man sagen, der aus dem Fußball kam, selber ein ganz guter Fußballer gewesen sein muss. Auch den habe ich habe ihn natürlich alles vor meiner Zeit nicht spielen sehen. Aber der hat es bis zum FC Santos gebracht und an der Seite von Pelé gespielt als Argentinier. In jenen Tagen war das ja nicht alltäglich, dass man da ins Ausland wechselte. Also eine gewisse Qualität brachte er schon mit. Und vor allen Dingen wirklich eigene Ideen, die im Fußballmannschaften zu spielen haben.
Und ich glaube, das hast du ja auch in deinem Nachruf in der Süddeutschen Zeitung vor wenigen Tagen geschrieben, Javi, dass diese Faszination mit Pelé, die damals entstanden ist, sein Leben lang nie nachgelassen hat.
Ja, es ist wahrscheinlich der einzige Argentinier, der sich auch erlauben konnte zu sagen, der beste Fußballer der Geschichte war Pelé. Ich habe ihn das vorletzte Mal gesprochen am Telefon, als Pelé gestorben war. War natürlich wahnsinnig traurig, das ist auch nicht so lange her. Und er sagt, also dass in seinen Augen es im Grunde nur vier Könige gab des Spiels, also Di Stefano, Johann Cruyff, Pelé natürlich und Diego Armando Maradona. Zuletzt hat er natürlich Lionel Messi noch ein bisschen mit dazugenommen, hat er lange davor gescheut, aber er war immer davon überzeugt, dass man Pelé über alle anderen stellen musste, weil also mit dem hat, also zum einen, er hat ihn spielen sehen und hat mit ihm zusammengespielt, er sagte, das was Pelé damals auf den Fußballplatz gebracht hat, das war jenseits aller anderen Kategorien, was man auch ein bisschen nachempfinden kann, weil Pelé tatsächlich, wenn man sich die Bilder anguckt aus jeden Tagen, es gibt ja wunderbare Biografien, Biopics und also wie der tatsächlich auch körperlich im Grunde 21 anderen Spielern auf dem Feld überlegen war, das hat es, glaube ich, in der Form nicht nochmal gegeben.
Ja. Jetzt hast du Diego Maradona angesprochen. Es gibt dieses ikonische Foto, wo, das habe ich in den letzten Tagen auch gesehen in den sozialen Medien, wo Menotti auf einem Ball sitzt, ihm gegenüber sitzt Maradona auf dem anderen Ball. Aber,
tolles Bild, ja.
Ist überragend. Aber die Beziehung der beiden hat ja nicht gut angefangen, denn Diego Maradona wollte ja 1978 in Argentinien bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land sicherlich spielen. Da war er, glaube ich, 17. Wie ist diese Beziehung, wie hat sich diese Beziehung entwickelt?
Es ist ganz kurios, weil die tatsächlich wahrscheinlich war Menotti der Trainer, der Maradona am meisten oder die längste Zeit betreut hat. Er hat ihn ja in der argentinischen Nationalmannschaft gehabt, er hat ihn dann später beim SC Barcelona betreut. Menotti war ja von 8 und als Maradona debütiert mit 17, also reden wir von 77, 78, redet jetzt aus dem Kopf, und Menotti bleibt bis 82 dort. Die Beziehung war tatsächlich, also mit dieser WM begann die relativ schlecht und Maradona trug ihm das auch Teil seines Lebens nach, dass er ihn wirklich wenige Tage vor dem Meldeschluss des Kaders für die WM aussortierte, zusammen mit zwei anderen in Anführungszeichen überschüssigen Spielern. Menotti hieß ihn schlicht zu jung und fragte sich natürlich dann im Nachhinein auch, ob er da möglicherweise einen Fehler gemacht hat. Aber den Druck, den es damals schon auf Maradona gab und der sich potenziert hätte durch die Teilnahme an einer Fußball-WM im eigenen Land, das wollte er ihm nicht zumuten. Und er hat ihn aber dann weiter betreut, auch in der U20. Die haben 1979 eine überragende Junioren-WM in Japan gespielt. Das ist auch eine wirklich legendäre Truppe in Argentinien. Kann man sich hierzulande fast gar nicht vorstellen, weil da waren auch sehr fantastische Spieler dabei und eben der Diego Maradona, der möglicherweise da in seiner kompletten Blüte war. Weil wenn man sich die Bilder anguckt, wie Maradona in Argentinien spielte, damals Boca Juniors, Argentinos Juniors, das sind schon überragende Momente gewesen in sehr, sehr jungen Jahren. Und die beiden blieben einander verbunden, also der Respekt war schon groß. Wie gesagt, also dass Maradona nicht vergaß, dass er aussortiert worden ist 1978, das ist eine Sache, aber das persönliche Verhältnis zwischen den beiden war sehr gut. Menotti hat ihn immer in Schutz genommen, sei es bei der Dopingaffäre 1994 WM, sei es bei dieser Drogengeschichte. Und sie hatten auch einen sehr engen gemeinsamen Freund, Fernando Signorini, lange Zeit persönlicher Konditionstrainer von Maradona und halt auch einer der wirklich engsten Freunde von Menotti und auch lange Zeit Teil des Trainerstabs im argentinischen Verband.
Jetzt ist ein Name schon gefallen und wenn man Fußballphilosoph sagt, dann trifft das ja gewissermaßen auf Jorge Valdano auch zu, den du, glaube ich, sehr, sehr gut kennst. Wie war die Beziehung zwischen Jorge Valdano und César Luis Menotti?
Das war eine Vater-Sohn-Beziehung, absolut. Also Menotti ist sehr, sehr prägend gewesen für Valdano, für seine Art, den Fußball zu verstehen. Und es ist eine gewisse Paradoxie, dass Menotti war ja sehr verfeindet mit Carlos Bilardo, seinem Nachfolger, der einen völlig anderen, viel pragmatischeren, viel resultatsorientierteren Stil verfocht als Menotti. Und Valdano war Teil des Weltmeisterteams von 1986 unter Bilardo. Er war im Grunde ein Menottista in einer Bilardo-Mannschaft. Die Nähe, die wahrscheinlich aus so einer Zeit entsteht, wie, wenn man da wochenlang einkaserniert ist und zum WM-Titel hinterherjagt, also diese Nähe zwischen Bilardo und Valdano, die ist nie so eng gewesen wie zwischen Menotti und Valdano. Und Valdano hat auch jetzt hier, das kann man deklamieren, der hat einen unfassbar schönen Nachruf auf Menotti geschrieben, jetzt in der Zeitung El País, wo er normalerweise schreibt. Und er war sehr, sehr traurig, dass Menotti gestorben ist. Ja, das ist, kann man nicht anders sagen.
Tja, also auf der anderen Seite ist natürlich überraschend, dass er überhaupt noch gelebt hat. Bis 85 mit seinem Lebenswandel.
Und hatte auch natürlich durch das Alter bedingt und auch durch seinen Lebenswandel bedingt mit Sicherheit, also die Trauerei ist natürlich schlimm. Hat er auch schon in den letzten Jahren immer wieder mal mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Es gab immer wieder mal auch Angst, dass er tatsächlich schon stirbt. Jetzt ist es am Sonntag passiert. Nach einem Sturz zu Hause litt er an akuter Blutarmut. Mhm. Und nun ist er im Krankenhaus gestorben. Ja.
El Flaco der Dürre, dazu vielleicht noch ein Wort als Vereinstrainer, war er auch beim FC Barcelona zu einer komplett anderen Zeit, Javier, wo es die Champions League nicht gab, sondern nur den Europapokal der Landesmeister. Ist da, dadurch, dass er im europäischen Clubfußball jetzt nicht so erfolgreich war, ist das in irgendeiner Art und Weise ein Makel oder war das in jener Zeit einfach nicht möglich?
Nicht in meinen Augen. Also, es wurde ihm immer wieder nachgetragen, dass er eigentlich für das, was er proklamiert, für sein Standing in der Öffentlichkeit, für ein Standing vor allen Dingen in großen Medien in Spanien, Argentinien, dass er dafür eigentlich in Anführungszeichen nichts gewonnen hat. Ja. Das kam gerade in der Zeit nach dem Weltmeistertitel ist ja nicht mehr richtig viel dazugekommen. Es gab ein paar Pokale mit dem FC Barcelona, auch da war er nicht sonderlich lange. Er folgte damals auf Udo Lattek, auch tot, und im Grunde auf den Wunsch hin von Maradona. Die Barca-Führung wollte Maradona in den Griff bekommen. Auch das ist eine dieser Geschichten, die Menotti im Grunde im Nachhinein ein bisschen bereut hat, dort so schnell gegangen zu sein, weil er hatte Maradona und Schuster in einer Mannschaft, das muss man sich mal vorstellen, was das gewesen sein könnte. Allerdings kam Menotti zu einem Zeitpunkt, wo Maradona unter Krankheiten litt und Gelbsucht hatte, lange ausfiel. Auch das stand nicht unter einem wirklich glücklichen Stern. Aber ist das ein Makel? Ich würde sagen, er hat dem Fußball so viel gegeben, mit Büchern, mit Interviews, mit Gesprächen, mit Konferenzen, dass das völlig zweitrangig ist. Also das Vermächtnis von Menotti, das lässt sich nicht in Titeln bemessen.
Da muss ich aber noch ein Wort fragen zu Diego Maradona. Du hast das in der Lesung damals ja auch wunderbar beschrieben, finde ich, im Stadion der Schleißheimer Straße. Ich habe die mehrere Filme gesehen, den von Asif Kapadia, den muss man gesehen haben, finde ich, als Fußballfan.
Ja, großartig.
Aber
nicht nur das, nicht nur als Fußballfan, das ist ein großartiger Film.
Ich meine, das ist ein Sittenbild, kann man, wie so unschön heißt. Aber ich habe auch den gesehen von Emir Kusturica, den man auf YouTube, glaube ich, sogar nachschauen kann. Und ich habe mich dann nach deinen Erzählungen ein bisschen daran erinnert gefühlt, weil du ja auch gemeint hast, Maradona schwierig zu greifen und nicht besonders und nicht besonders zuverlässig. Ist dieser Eindruck richtig?
Ich glaube, dass er sehr zuverlässig war, was seine persönlichen Freunde betraf, was die Leute wie mich in Anführungszeichen betraf, war das alles eher zweitrangig. Ich habe damals bei der Lesung von Tore wie gemalt da im Stadion an der Schleißheimer Straße in München erzählt, dass natürlich in diesem Buch eine große Leerstelle ist, in Anführungszeichen, nämlich das Tor von Maradona gegen England 1986. Ich glaube, das wäre das Tor gewesen, dass wenn ich ihn gesprochen hätte und ihn gefragt hätte, was war dein bedeutendstes, wichtigstes, schönstes Tor, dass ich das genommen hätte, wegen allem, was da drin lag. Ich habe es probiert, es war über Freunde fast möglich, aber nie ganz. Und eine der Sachen, die sich mir eingebrannt haben, war, als wir im Fernsehzentrum bei der Fußball-WM 2014 waren und Maradona auftauchen sollte bei einer TV-Sendung, da aber zu spät kam. Er hatte eine Fernsehshow zusammen mit einem uruguayischen Radiokommentator und er tauchte nicht auf zu seiner eigenen Fußballshow. Ich saß drin, musste einen Kollegen ersetzen, der im Stau stecken geblieben war. Und Maradona kam zu dieser Sendung einfach nicht, erschien nicht. Die Sendung war vorbei und plötzlich war ein gigantisches Hallo, weil Maradona ist, der danach noch eine Sendung hatte, ist für wichtiger hielt, sich mit den Putzfrauen, mit den Kabelträgern, mit den Kameraleuten im Grunde mit den Arbeitern, die fernab des Rampenlichts in so einem Zentrum arbeiten, Selfies zu machen und Mannschaftsfotos. Das war eine tolle Geschichte. Da hat man auch so ein bisschen verstanden, wie der getickt hat und warum der so dermaßen geliebt wurde dann auch in seinem Land, als der gestorben ist. Das war ja die Beisetzung eines Heiligen, hatte man das Gefühl.
Versuche ich meinem Sohn immer wieder zu erklären, warum Maradona dann doch größer war als Messi, weil es eben nicht nur
ist schwierig zu sagen. Es ist kompliziert, aber die Epochen sind nicht zu vergleichen. Die Art und Weise, wie die agiert haben, oder wie die gelebt haben, wie sie aufgewachsen sind, nicht zu vergleichen. Messi in einem armen Viertel, Maradona in einem armen Viertel in Buenos Aires, Messi als Sohn im Grunde argentinischer Auswanderer in der Akademie des FC Barcelona, viel behüteter, also ohne materielle Sorgen, die Maradona eben hatte. Menotti sagt, Pelé war der Größte. Mein Vater, der auch solche Leute spielen sehen hat, live noch im Stadion, würde das wahrscheinlich unterschreiben. Das ist alles ein bisschen eine Frage von Generationen. Also ich glaube, man kann diese vier, fünf Spieler, die kann man im Grunde auf eine Stufe stellen. Dann fängt es an, Geschmacksfrage zu werden.
Javier Casares von der Süddeutschen Zeitung, Tore wie gemalt, holt euch euer Buch. Javier, ganz, ganz herzlichen Dank auf Twitter, El Casares, bei Instagram glaube ich auch. Schaut euch das gerne an, das Buch ist fantastisch. Mein Sohn hat es mir aus den Händen gerissen. Big Show 660, wir machen eine ganz kurze Pause.
Servus, das ist der Martin Buchhüser und ihr hört Sportradio 360.de.
Herrschaften, die Big Show 660 geht also weiter mit Fußball. Jetzt kommen wir gleich zur Champions League. Ich freue mich sehr heute unter technisch ganz erstaunlichen Umständen. Thomas Wagner in Bergamo ohne Handyempfang bei uns zusammen. Grüß dich, Thomas.
Ja, tatsächlich, komisch. Hier am Bahnhof in Bergamo kein Empfang, aber über WhatsApp geht's. Hallo, schönen guten Morgen in die Runde.
Und die Runde komplettiert auch über WhatsApp. Toni Tomic. Guten Morgen, lieber Toni.
Einen wunderschönen guten Morgen. Sowohl zu dir nach München Jens, als auch natürlich an den Bahnhof von Bergamo.
Der Bahnhof von Bergamo, das hat fast was Lyrisches, möchte ich sagen. Wir kommen ja natürlich gleich zu diesen zwei großen Champions-League-Abenden.
Erstmal ganz kurz, alles Gute zum Vatertag euch beiden, ne?
Ja, dir auch, Thomas. Ja. Dir natürlich auch, Thomas. Der Bollerwagen ist mit dabei in Bergamo. Thomas, Toni, ich glaube, das interessiert dich ja auch, bevor wir zur Champions League kommen. Ich habe ja gerade vorhin mit Javier Cáceres gesprochen über die WM 78, über César Luis Menotti. Und Thomas, du hast am Montag, die WM 78 war ja auch die WM von Hans Krankl. Und du hast am Montag bei Servus TV Hans Krankl, du hast beigewohnt, du hast teilgenommen, du hast bereichert den Talk im Hangar 7. Wie kam es dazu? Wie war deine Erfahrung bei Servus TV?
Ich habe irgendwann einen Anruf bekommen, ob ich dort teilnehmen könnte. Und ich habe diese Sendung immer früher geguckt, als ich in München war. Ich finde sie super. Ich finde auch diese ganze Umgebung da im Hangar überragend. Und es war natürlich schon eine große Ehre, auch neben dem Goleador zu sitzen. Und ich habe nachher gehört, als er gesagt hat, der Kollege, hat er mich angeguckt, hat das ja schon richtig gesagt. Also Kollege ist wohl die größte Auszeichnung. Und das für einen Deutschen, die er ja nicht so gerne mag. Also ich habe mich da wunderbar gefühlt im Hangar am Montag.
Was war die Thematik, wenn ich fragen darf? Ich habe es mir noch nicht in der Mediathek angeschaut. Aber warum war der Goleador dort? Warum warst du dort?
Ja, es ging A um die Trainersuche der Bayern, es ging um die Champions League, es ging um die EM und es ging um die Entwicklung des Stürmers. Also echte Neun, falsche Neun, von Hans Krankl heute bis Erling Haaland. Das waren die Themen. Sehr interessant, sehr gute Runde.
Die echte Neun der Bayern, Toni, ist gestern Abend in der 88. Minute ausgetauscht worden und ich dachte mir, ich habe es wirklich gedacht. Jetzt im Nachhinein kann man es natürlich leicht sagen, aber es ist Tatsache, dass ich mir gedacht habe, was ist, wenn es zum Elfmeterschießen kommt, noch aus irgendwelchen Gründen. Zu dem Zeitpunkt stand es 1-0 für die Bayern und dann habe ich diese Aufregung am Ende gar nicht mehr mitbekommen. Also ich habe es natürlich gesehen, dieser Pfiff, der Abseitspfiff, der vielleicht zu früh gekommen ist. Was hat Thomas Tuchel, ich fange mal so an, Toni, hat Thomas Tuchel zu früh auf Sicherheit gesetzt? Ich bin der Letzte, der Tuchel einen Vorwurf macht, angeblich hat Kane ja Rückenschmerzen gehabt. Hat dich das ein bisschen verwundert, dass Kane da rausgekommen ist, der ja eigentlich immer durchspielt?
Na, prinzipiell muss ich sagen, ich glaube beide Trainer, sowohl der den Terzic als auch Thomas Tuchel, haben ein paar Fehler gemacht, was die Ein- und Auswechslungen angeht am Dienstag und gestern. Was den Kollegen Tuchel gestern angeht, hat er es ja nach dem Spiel relativ klar erklärt, dass angeblich alle vier da vorne nicht mehr laufen konnten zu irgendeinem Zeitpunkt. Als er Kane rausgenommen hat, habe ich auch gedacht, ob das ihm nicht nochmal um die Ohren fliegt. Ist ihm nicht mehr. Auf der anderen Seite muss man sagen, er hat natürlich dann, genauso wie Terzic einen Tag vorher, defensiv gewechselt, hat also nochmal einen weiteren Abwehrspieler gebracht, um dann von Viererkette auf Fünferkette umzuschalten, was überhaupt gar nicht dann funktioniert hat, offensichtlich, weil sie dem Druck ja dann erlegen sind. Insofern, egal wie du es drehst jetzt, ob es richtig war oder falsch war, letztlich werden wir, glaube ich, die richtige Antwort nicht finden, weil sie raus sind, also mir sind raus. Und auf der anderen Seite hat jetzt, um nochmal kurz auf Dortmund zu kommen, Edin Terzic dann halt einfach nur Glück gehabt, dass er diesen wunderbaren Spielrhythmus, den er hatte über eine Stunde lang, wo Dortmund eigentlich fast ebenbürtig war, eigentlich sogar besser, phasenweise, dann dadurch gebrochen hat, dass er defensiv wechselt. Also ich verstehe manchmal wirklich Gedanken nicht von Trainern, die dann denken, irgendwie ein Ergebnis halten zu müssen, obwohl es ja eigentlich ganz gut läuft im Spiel. Insofern, ja, also Glückwunsch Dortmund was Kane angeht, offensichtlich verletzt und deswegen ist er auch raus.
War es ein großer Fußballabend gestern, Thomas? War das alles das, was wir uns immer wünschen von einem Europacup-Abend? Eben dann auch noch Diskussionen über Schiedsrichterentscheidungen, Fehler von Leuten, von denen wir niemals annehmen würden, dass sie Fehler machen, wie Manuel Neuer. Konntest du es genießen, Thomas?
Also das war meiner Meinung nach ein sehr gutes Fußballspiel gestern auf diesem Niveau, in dem die Bayern eine gute Leistung gezeigt haben, in dem am Ende aber die für mich über 180 Minuten bessere Mannschaft sich durchgesetzt hat mit Real Madrid. Die Wechsel hat Toni gerade erklärt. Ich habe auch gedacht, Kane würde ich von der Verlängerung nie auswechseln. Aber ich glaube, das würde Tuchel auch nicht machen, wenn er nicht wirklich signalisieren würde, ich kann nicht mehr, hat er irgendwie was angeblich am Rücken. Ich finde, es hat verschiedene Ebenen gestern dieses Spiel. Ich fand die erste Halbzeit von Real bärenstark. Dann haben die Bayern zugeschlagen. Und ganz am Ende muss man natürlich sagen, jetzt diese Szene, über die sich die Bayern-Fans aufregen, das kann ich aus ihrer Sicht verstehen. Zur Wahrheit gehört aber auch, für mich sieht es eher nach Abseits aus und die Realabwehrspieler und der Torwart hören ja auch auf zu spielen. Also das gehört auch schon zur Wahrheit dazu. Ob dieser Ball genau so drin gewesen wäre, wenn es durchgespielt wäre, das weiß man nicht. Ich finde, dass Tuchel und die Bayern gezeigt haben in der Champions League, zu was sie in der Lage sind. Aber vielleicht kriegen sie am Ende der Saison, dann in einer Saison, die so schwer gelaufen ist, es gibt Vereine, die haben dann auch schon die Champions League gewonnen, aber auch nicht den Preis, weil, ich habe das jetzt gerade gesagt, ich denke, über beide Spiele gesehen, Real schon die bessere Mannschaft war. Du hast gestern auch ein paar Probleme gesehen, die die Bayern haben. Vinicius war kaum zu bremsen. Und, das vielleicht noch als allerletztes, die ganzen Lobeshymnen auf Manuel Neuer seit seiner Verletzung, die haben immer gesagt, Todi und ich gehören ja auch dazu. Er war so lange nicht dabei. Ob das dann immer alles so, wenn du einen 8-0 gegen Darmstadt hast, der hat gestern natürlich zwei, drei überragende Dinger rausgeholt. Für mich die stärkste Parade, wo er Vinicius an den Pfosten leitet. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass es gestern sein entscheidender Fehler war. Das hat natürlich noch ein kleines bisschen an Oliver Kahn erinnert, an 2002.
Tja, Oliver Kahn, Toni, der gestern, wie ich gehört habe, ich habe es bei Servus TV gesehen, aus verschiedenen Gründen, der, wie ich gehört habe, ja auf Einladung von Real Madrid im Stadion war und nicht auf Einladung der Bayern. Ich habe mir aber doch gedacht, weil ich ja im Ter Stegen-Camp auch ein kleines bisschen bin, bis zu diesem Fehler von Manuel Neuer, Alter, der ist schon immer noch extrem stark und diese Parade, die Thomas anspricht, die hat man dann, glaube ich, erst in der Zeitlupe gesehen, dass er da mit den Fingerspitzen überhaupt noch dran war an dem Ball von Vinicius. Bist du da auch so streng wie der Thomas, was Manuel Neuer anbelangt? Fehlt ihm wirklich noch was? Weil ich nehme ihn mit Handkuss, selbst wenn sie mir ein Bein hinten raufbringen, fürs österreichische Team, bitte einmal Manuel Neuer, bitte.
Also ich bin immer vorsichtig, ehrlich gesagt, einen Spieler in irgendeine Sphäre zu heben, der sicherlich irgendwann mal Weltklasse war, aber nach einer langen Verletzung, wie es Thomas ja auch gesagt hat, einfach mal raus war und in einem sehr weit fortgeschrittenen Alter für einen Fußballer, also nicht für einen Torhüter, aber für einen Fußballer und trotzdem B, nicht wusste, ob er diese Karriere generell fortsetzen könnte. Für mich war Ter Stegen sowieso immer besser am Ball, was er auch heute noch mehr gefragt wird im Torwartspiel, weil er einfach mit den besseren Fußballern zusammenspielt und trainiert. Und ich war selbst mal beim Training von Barcelona, also wenn du dir da mal den 5 gegen 2 oder was auch immer, das 8 gegen 2 anschaust, da willst du eigentlich nicht in der Mitte sein, beziehungsweise da willst du dann halt auch nur draußen sein, aber dann weißt du auch, mit welchen Leuten du zusammenspielst. Also am Fuß selbst ist er deswegen mit der beste Torhüter generell auf der Welt. Ich finde ihn auch auf der Linie sehr, sehr stark. Und ich muss sagen, also diese Fehler, die Manuel Neuer nach seiner Verletzung gemacht hat, die waren durchaus Grund dafür zu sagen, also er kommt nicht mehr an sein altes Leistungsvermögen ran, zumal man auch sagen muss, er gewinnt den Bayern auch keine Spiele mehr. Man hat diesen Spieler irgendwann mal auf so einen Altar gehoben, dass egal was passieren sollte, dass es automatisch sein sollte, dass Manuel Neuer die Nummer 1 ist. Wir leben immer noch in einer Leistungsgesellschaft und so wie ich das verstanden habe, hat Julian Nagelsmann gesagt, ich stelle auf nach Leistung. Und wenn es nach Leistung geht, ist für mich Manuel Neuer nicht die Nummer 1 in Deutschland.
Und Jens, nur eins, weil du gesagt hast, ich habe ihn so hart kritisiert. Ich habe gesagt, er hat gestern 2, 3 outstanding Paraden gehabt und dass Manuel Neuer vor 10 Jahren der beste Torhüter der Welt war, das wird keiner bestreiten. Es geht nur darum, das habe ich gesagt, dass wenn du über ein Jahr raus warst, es wird ja so getan, als wären alle anderen Torhüter, die wir in Deutschland hatten, inklusive Ter Stegen, hier kommt schon die Polizei, wenn ich das sage, inklusive Ter Stegen einfach total blind wären. Und das haben Toni und ich jetzt gerade nur gesagt, dass du halt eben, wenn du so lange raus warst, auch in dem fortgeschrittenen Alter, dann können solche Dinge passieren. Das war ja gestern kein typischer neuer Fehler über seine ganze Karriere, aber es ist natürlich ein glasklarer Torwartfehler. Punkt.
Ja. So, jetzt ist Julian Nagelsmann angesprochen worden und ich habe mir dann, wenn wir einen Tag zurückgehen am Dienstag, apropos in den Himmel heben, Mats Hummels wurde von allen Seiten nicht nur wegen des Tores, sondern auch wegen der Art und Weise, wie er gespielt hat, wahrscheinlich zu Recht gelobt. Und ich habe mich dann aber gefragt, Thomas, ist Mats Hummels für die Art und Weise, wie Julian Nagelsmann mit der Nationalmannschaft spielen lassen möchte und wie er auch in diesen letzten beiden erfolgreichen Länderspielen es getan hat, führt ein Weg an Mats Hummels im deutschen Nationalteam bei der Europameisterschaft vorbei? Ja oder nein?
Also ich glaube, gesetzt sein muss Jonathan Tah, weil er schnell ist, weil er athletisch ist und weil er vor Selbstvertrauen trotzt. Rüdiger ist ja gesetzt. Ich persönlich sage, im Nationalteam bin ich kein großer Rüdiger-Fan, weil ich finde, er hat eine übertriebene Gestik. Irgendwie harmoniert das nicht mit dem auf der, in der Leistung. Und ich finde auch, dass er in der Ländermannschaft, also in der Nationalmannschaft, lange nicht so gut ist, wie es bei Real Madrid und teilweise bei Chelsea war. Du kannst aber meiner Meinung nach nur Hummels oder Rüdiger spielen lassen, neben Tah. Das muss der Bundestrainer entscheiden. Wenn du die Schnelligkeit von Tah neben Hummels hast, dann ging es. Ich glaube, dass Nagelsmann nicht glaubt, dass sich Mats Hummels 5 Wochen lang auf die Bank setzt und von außen anfeuert. Wenn er da ist, muss er auch eine Führungsaufgabe übernehmen. Ich glaube, das ist die Frage. Seine Leistungen im Moment in der Champions League, also auf höchstem Niveau, sind teilweise immer noch outstanding. Der schnellste war er nie. Er hat auch mal Spiele dazwischen, wo es nicht so gut läuft. Aber für mich heißt die Entscheidung dann Rüdiger oder Hummels und muss Nagelsmann treffen.
Und Toni, der größte Advokat von Nico Schlotterbeck ist auch Mats Hummels. Die beiden haben in 180 Minuten plus Nachspielzeit natürlich auch mit ein kleines bisschen Glück. Übrigens, den Elfer hätte ich mir, den nicht gegebenen Elfer hätte ich mir vielleicht auch nochmal anschauen können als Schiedsrichter in Paris. Ob da vielleicht doch noch ein Grashalm von der Linie dabei war, egal. Aber Hummels harmoniert mit Schlotterbeck grandios. Pusht den auch. Wie ist die Schlotterbeck-Situation? Wenn Thomas sagt, Tah ist gesetzt, Innenverteidigung Tah, Schlotterbeck, Hummels, Schlotterbeck, Schlotterbeck ganz raus. Was wird Julian Nagelsmann machen sollen? Toll.
Naja, wir hatten, also ich war am Dienstag zu Gast bei meine Kollegen und Sport 1 im Fan-Talk und da war dieses Thema auch ganz groß diskutiert worden, vor allem als Mats Hummels dann auch das Tor gemacht hat, vor allem nachdem er auch wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Ich bin ehrlich gesagt der ähnlichen Meinung wie Thomas. Ich würde Mats Hummels auf alle Fälle mitnehmen. Egal, ob er jetzt auf dem Platz sieht oder auf der Bank sitzen wird, wenn er sich denn entscheidet für ein Duo Tah und Rüdiger, heißt er trotzdem lange nicht, und da kann man mit Menschen reden und mit Spielern reden. Und ich glaube nicht, dass Mats Hummels dann auch sagt, nein, ich komme nicht mit, wenn es darum geht, sein Land zu vertreten. Dann finde ich einen erfahrenen Mann, und du hast keinen erfahreneren Abwehrspieler in Deutschland als Mats Hummels. Und wenn du siehst, was der nochmal abruft, kannst du den A immer noch spielen lassen oder B trotzdem noch mitnehmen, falls du ihn mal einem Spiel entweder umstellen musst auf eine Dreierkette oder vielleicht, dass dir einer wegbricht. Auf der anderen Seite ist natürlich klar, dass die Thematik Schlotterbeck nach all den Auftritten in der Nationalmannschaft und beim BVB in den letzten Jahren, da finde ich, da ist ein bisschen zu früh ins kalte Wasser geworfen worden, durchaus nachvollziehbar ist, aber da bin ich auch wieder beim Leistungsgedanken, wenn der Junge abliefert, dann kannst du ihn mitnehmen. Du hast natürlich jemanden wie Waldemar Anton, der eine super Saison gespielt hat, der auch sicherlich die beste Saison seines Lebens spielt. Den kannst du natürlich auch dafür belohnen, oder für diese Saison belohnen, indem du ihn mitnimmst. Du kannst dir natürlich überlegen, du hast noch mal mit Schlotterbeck eine Option als linker Fuß, was jetzt die Spieleröffnung angeht zum Beispiel. Du kannst natürlich auch sagen, wie du sagst, die sind eingespielt. Ich finde immer, dass in einer Mannschaft auf alle Fälle einer den erfahreneren Part geben sollte und müsste, der jemanden wie, also den Jungen an seiner Seite hat und führt. Aber letztlich, um die Frage zu beantworten, finde ich schon zwingend notwendig, dass Mats Hummels dabei sein muss bei der Ehe.
Gut, wenn keine Einwände kommen von Thomas, dann als Abschluss des ersten Teils noch die Toni Kroos-Frage. Thomas, so nach dem Spiel, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe die Zitate gelesen. Toni Kroos, ja, sehr selbstbewusst, mit Recht natürlich auch, er hat die Champions League schon öfter gewonnen. Er geht im Grunde genommen davon aus, dass Real aufgrund der Erfahrung, nicht nur seiner eigenen, sondern auch die seiner Mitspieler, das Champions League-Finale am 1. Juni gegen den BVB gewinnen wird. Wie siehst du die Gemengelage? Weil also ich bin der Letzte, der dem BVB erstens schon mal das Rauskommen aus der Gruppenphase zugetraut hätte. Dann gegen Atletico hätte ich auch gedacht, okay, da ist jetzt Schluss. Gegen PSG hätte ich gedacht, da ist Schluss. Wird am 1. Juni wieder nicht Schluss sein, Thomas?
Ja, ich hoffe es. Ich würde es Borussia Dortmund sehr gönnen. Ich würde es Marc Reus und Mats Hummels am Ende gönnen. Dass Toni Kroos selbst wusste, ist A, keine Neuheit und keine Überraschung. B, hat er das Ding so oft gewonnen, dass er, glaube ich, da auch alles sagen kann und darf. Ich sehe die Chance für den BVB größer gegen Real Madrid als gegen die Bayern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der BVB auf dieser Bühne ein Finale gegen die Bayern gewinnt. Einfach, das ist dann wie Atletico gegen Real. Atletico war zweimal die bessere Mannschaft, aber Real hat es trotzdem gewonnen. Und ich glaube, dass Real Dortmund ein bisschen unterschätzt. Und ich glaube, da liegt genau die Chance drin. Und wir haben es ja gesehen. Also ich finde, dass der BVB nicht unverdient im Finale steht. Ich habe mich sehr gefreut. Aber mit 6 Pfosten- und Lattentreffer kannst du natürlich auch schon sagen am Ende, dass es ein Stück weit glücklich war. Und in einem Spiel kann das ganz genauso passieren. Und ich finde, dass Real, gestern habe ich von Real die beste Halbzeit der ganzen Saison gesehen. Das war die erste Halbzeit gegen die Bayern. Aber wenn du das Spiel gegen City gesehen hast, da waren sie ja die total glücklichere Mannschaft. Also für mich hat der BVB eine gute Außenseiterchance.
Tja, wie hat Max Eber so schön gesagt, City weiß nicht, warum sie ausgeschieden sind. Leipzig weiß nicht, warum sie ausgeschieden sind gegen Real und die Bayern. Na gut, Manuel Neuer und vielleicht ein kleines bisschen der Schiedsrichter. Kurze Pause und dann erzählt uns Thomas noch, warum er eigentlich in Atalanta, in Bergamo vielmehr ist und nicht in Leverkusen. Nach einer kurzen Pause.
Hi, hier ist Britta Steffen und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 660. Weiter geht's mit Toni Tomic und mit Thomas Wagner. Thomas, du hast gesagt, ich fahre nach Bergamo, weil Leverkusen ohnehin schon durch ist nach dem 2:0 in Rom. Da schaue ich mir doch lieber nach dem 1:1 in Marseille Atalanta Bergamo gegen Marseille an. So muss es gewesen sein, Thomas.
Nee, so war es aber nicht. Es ist die Einteilung. Ich habe ja in den Spielen vor den Runden zuvor jedes Spiel mit Jürgen Klopp gemacht und bin jetzt auf dem Pfad geblieben. Beziehungsweise letzte Woche in Marseille war der Kollege Christoph Küppers da. Ja, aber ich freue mich heute Abend. Bergamo, also es ist eine wunderbare Stadt, scheint die Sonne, wir gehen gleich in die Altstadt. Schön essen, leichte Pasta, es ist ein tolles Publikum, es ist ein tolles Spiel, finde ich, Bergamo gegen Marseille. Ich habe gestern noch schon ein paar UM-Fans hier gesehen, also die von der friedlicheren Sorte. Und ja, geiles Erlebnis, ein Europapokal-Halbfinale. Schön.
Was zeichnet Atalanta Bergamo aus? Wir hatten ja auch Christian Bernhard mal hier. Da habe ich ein bisschen so mitgenommen. Eher eklig.
Eklig?
Als Mannschaft. Sagen wir so, schwierig zu bespielen. Das ist, glaube ich, das, was es besser macht.
Ja, ich finde halt, dass Gasperini einen riesen Job macht. Ich finde, die haben ein paar interessante Spieler, die vielleicht jetzt nicht direkt in die Weltklasse-Kategorie einfallen, aber eine sehr kompakte Mannschaft. Das ist Wahnsinn, was der hier leistet. Ich mag auch das niederländische Element in dieser Mannschaft drin. Sie haben einen einzigen Pokalsieg in ihrer Vita stehen und sie haben jetzt 2 Chancen, den Europapokal und den italienischen Pokal. Und also ich wünsche Ihnen den italienischen Pokal und ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihr erstes Europapokal jetzt wieder erreichen.
Toni, die Europa League, Leverkusen mit besten Chancen gegen Rom ins Finale einzuziehen. Lass es mal Leverkusen, egal ob Atalanta Bergamo oder Marseille sein, ist das dann... Sind wir da wieder beim klassischen UEFA-Cup-Finale eigentlich, wo man sagt, okay, die Großen, die Erwachsenen spielen das Champions-League-Finale, dann nehme ich den BVB mal mit dazu und Real Madrid sowieso. Und ist das genau in diesem Jahr zumindest noch, auch wenn Leverkusen nach wie vor unbesiegt ist, ist das dann schon noch diese kleine Stufe drunter oder ist es aufgrund von Leverkusen vielleicht sogar auf Augenhöhe, das Europa-League-Finale?
Das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Die Champions League ist ja mittlerweile so dermaßen aufgeblasen und wird noch weiter aufgeblasen, dass du dann sowieso im Unterbau, dann sprich in der Europa League, dann solche Mannschaften vorfindest, auch wenn Bayer Leverkusen für mich natürlich logischerweise aufgrund der Leistung in dieser Saison durchaus als Champions League Mannschaft wahrgenommen wird. Aber das ist, wenn es dazu kommen sollte, ob das jetzt Marseille sein wird oder Atalanta Bergamo, das finde ich gerade an solchen Wettbewerben und deswegen Ich bin natürlich auch ein bisschen ein Romantiker und Nostalgiker, deswegen weine ich auch diesem Europapokal der Pokalsieger hinterher. Wenn ich dann so Geschichten lese, dass zum Beispiel der 1. FC Magdeburg dann damals Europapokalsieger geworden ist, was sich ja jetzt in diesem Jahr zum 50. Mal jährt. Insofern, also diese Europapokale haben ja dann auch von solchen Begegnungen der eher schwächeren Art, weil man natürlich nicht Meister wurde, gelebt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass früher viel stärkere Mannschaften im Europapokal der Pokalsieger oder sogar auch im UEFA Cup waren. Weil der UEFA Cup dann halt einfach eben besetzt wurde von 2 bis 4 bis 5, je nachdem welches Land. Und da waren natürlich auch Kaliber dabei. Und insofern muss ich sagen, ich freue mich, egal, also ich freue mich erstmal, dass Leverkusen ins Finale einziehen wird. Also ich gehe mal davon aus, weil das Hinspielergebnis sehr für Bayern spricht. Und auf der anderen Seite würde ich es natürlich egal beiden gönnen. Ich finde Atalanta Bergamo, was Thomas gesagt hat, die machen über Jahre hinweg einen super Job. Und deswegen würde ich ihnen auch aufgrund dessen einfach schon mal einen Finaleinzug, vielleicht sogar auch einen Titel, je nachdem, wer für mich ist immer der Bessere, sollte dann das Ding auch gewinnen am Ende gönnen, weil wenn man sich überlegt, die waren ja auch schon mal ganz nah dran, ein Champions League Halbfinale zu spielen in dieser Corona-Saison. Da haben sie es, wie ich finde, gut gemacht. Sie haben es über die letzten 5 Jahre wirklich richtig gut gemacht, waren immer in der Spitzengruppe, haben immer die Großen geärgert. Und insofern ist das sicherlich auch eine Mannschaft, die man ernst nehmen muss, die für mich auch zu den Favoriten jetzt in diesem restlichen Feld gehört.
Wenn ich das noch gerade sagen darf, also wenn Leverkusen das Triple gewinnt ohne Niederlage, ja, das ist genauso dann zu bewerten wie ein Champions League Titel für mich diese Saison. Und ich glaube, wenn sie in der Champions League spielen würden, wären sie auch der Top-Favorit. Das ist für mich im Moment eigentlich die beste Mannschaft in Europa. Und zum Zweiten möchte ich ganz kurz noch sagen, und ich finde das absolut geil, was Toni gerade gesagt hat. Ich weine diesen Zeiten auch hinterher, weil da war der Europapokal der Pokalsieger ein geiler Wettbewerb und das waren Titelträger. Alle beschweren sich über die Auswüchse des modernen Fußballs. Ah, die FIFA ist immer schuld, die UEFA ist immer schuld. Wenn wir aber einen 5. Champions League Platz bekommen, dann jubelt die ganze Nation. Oh, wichtig für den deutschen Fußball. Was ist denn das für ein Scheißwettbewerb, wo der 5. mitspielen kann, um den Champions Cup zu gewinnen? Das ist doch kein Champion, ein 5. Jetzt wäre noch die Krönung, Dortmund gewinnt das Ding und Frankfurt wird für die überragende Saison noch mit der Königsklasse belohnt. Also, vielleicht machen sie es irgendwann mal so, dass 9 Mannschaften in der Champions League spielen. Es ist doch einfach nur noch widerlich, muss man mal ganz
ehrlich sagen. Ja, also ich finde es auch wirklich schwachsinnig, vor allem wenn du mal überlegst, dass im besten Falle, natürlich sagen wir, ja super, wir können dann mit der Bundesliga, was sage ich, 8 oder 9 Mannschaften, also die Hälfte der Liga würde dann international spielen. Aber welche Folgen hatten das? Welches Signal sendest du denn überhaupt aus, dass du als 9. in der Bundesliga am Ende doch noch in der Conference League spielst, also das heißt europäisch spielst? Auf der anderen Seite, Thomas weiß es natürlich auch, völlig unverständlich, da nochmal einen Conference League Pokal einzuziehen, obwohl du den Pokalsiegerwettbewerb abgeschafft hast, dann hättest du im Endeffekt das wieder rückgängig machen können und hättest nochmal sagen können, ich will nochmal einen dritten Wettbewerb haben, okay, dann hole ich mir nochmal den Pokalsiegerwettbewerb zurück, denn du hast ja immer einen Pokalsieger in jedem Land. Aber unter der Prämisse, so die schwächeren und die ärmeren Länder dazu zu belohnen, weiß ich nicht, ob das irgendwie zielführend ist, dass man dann irgendwie eine halbe Liga dann in Europa spielen lässt.
Vor allen Dingen muss man, glaube ich, in dem Falle ganz klar noch kurzzeitig anmerken, wegen mir kann der Meister und der Pokalsieger in der Champions League spielen, weil der Pokalsieger ist wenigstens ein Champion. Und nochmal gar nichts gegen Eintracht Frankfurt. Ich lieb's da immer, wenn da in Europa ist. Aber dass du als 6. im höchsten Wettbewerb mitspielen kannst eventuell, ich verstehe es einfach nicht mehr. Und das halte ich dann auch für ein bisschen Doppelmoral, sich immer aufzuregen über die Geldgeilen von UEFA und FIFA. Aber wenn mein Verein dann da mitspielt, dann ist alles toll. Das finde ich schwierig. Also, das ist meine Meinung.
Und Thomas, abgesehen von dem Finale damals in Athen, 1983 muss es gewesen sein, aber du bist neben dem Goleador gesessen und wenn ich so ein bisschen kram in meinen Erinnerungen, ich meine, es wäre das UEFA Cup Finale gewesen, wo Hans Krank mit Barcelona gegen Fortuna Düsseldorf 4:3 gewonnen hat. Thomas, 1979 möglicherweise.
Bin mir nicht klar. Pokal der
Pokalsieger. Das war nicht Pokal. Das war der Pokal der Pokalsieger. Was ist das? Ja. Antonia geht die gleiche Frage natürlich auch, aber Thomas, wenn du so zurückblickst, was ist jenes Europacup-Finale eben nicht der Landesmeister, sondern in den kleineren Bewerben, unter Anführungszeichen, das hier immer noch präsent ist?
Da gibt es schon einige. Also das zum Beispiel Barcelona auf jeden Fall. Dann, ich meine, wenn ich an Liverpool gegen Alavés denke, das UEFA-Cup-Finale damals.
4-3, oder? Wenn ich es, oder 5. Wie ist das gegangen?
5-4 in der Verlängerung. 5-4, ja. Ja. Ah, da gibt es schon einige. Ich fand zum Beispiel auch, ich finde das Spiel auch von Schalke in bei Inter Mailand, dieses Rückspiel. Ich find's Wahnsinn. Oder der FC Everton mit seiner Riesentruppe gegen Rapid, als Hans Krankl im Finale auch getroffen hat.
3-1. Ja, vor allem die Bayern weggefegt hat im Goodison Park.
Ja, klar. Die Andy Gray einfach die Bayern mal weggefiedelt haben.
Weggeflext.
Ja, also da gibt's schon einige richtig geile Spiele. Oder Toni hat's ja gerade eben gesagt. Also das Ding Magdeburg, wie sie mit weißen Bademänteln nachher gefeiert haben gegen den AC Milan. Sensationell. Oder Borussia Dortmund, erster Europapokal gegen Liverpool, damals in Glasgow, der Heber von Stanley Buda. Also da gibt's schon richtig schöne Perlen, muss man ganz ehrlich sagen.
Toni, füge noch an.
Also ich muss natürlich sagen, ich war bei einem Spiel wirklich live dabei, und das ist für mich, um es in den Worten von den Bayern-Fans zu nennen, forever number one auf der Liste aller Spiele. Ich war bei diesem legendären 4-0 von Liverpool vor 5 Jahren, das hat sich, glaube ich, erst vorgestern gejährt, gegen Barcelona dabei beim Rückspiel, und ehrlich gesagt, schlägt sonst nichts anderes.
Aber ich glaube, jetzt meint der anderen Wettbewerb außer Champions League.
Ach, die anderen Wettbewerbe.
Ja, aber Champions
League. Kann man nicht dabei gewesen sein.
Nee, du wurde dich wirklich dran. Ich war damals auch nicht dabei, als Barcelona 4-3 gewonnen hat. Aber irgendwie, dieses Spiel, das war noch was Besonderes. Das muss man auch sagen. Damals ist nicht jedes Spiel im TV übertragen worden. Ich habe es, glaube ich, im ORF gesehen. Und natürlich haben die den Kranke gefeiert, mit Recht auch. Aber irgendwie dieses 4-3 von Barcelona immer ist total präsent bei mir.
Fortuna Düsseldorf damals eine Riesenleistung geboten, auch mit den beiden Alofs-Brüdern, ja. Mit Zewre, schwere Verletzungen von, ich glaube, Baltes und Zimmermann, also Riesenfinale war das.
Ja, auch das Spiel von Bayer Uerdingen, das 7-3, das dürfen wir
natürlich gar kein Wahnsinn vergessen.
Das war ja wirklich Fußballfeste damals.
Oder UEFA Cup Lautern gegen Real 5-0, also Wahnsinn, ja, Wahnsinn.
Okay, so. Jetzt müssen wir den nicht Wahlkölner, sondern den Kölner, aber Wahl-Hamburger-Fan Thomas Wagner schon noch fragen, wer hat die besseren Aussichten, das Saisonziel vielleicht doch noch zu erreichen? Der erste FC Köln, 5 Punkte Rückstand auf Mainz, Mainz spielt zu Hause gegen Dortmund, Köln gegen Union, sie könnten sogar noch Union überholen, wenn alles sehr gut läuft, aber wahrscheinlich ist es nicht. Oder kann der HSV, die Düsseldorfer spielen ja am Samstagabend in Kiel, kann der HSV vielleicht doch noch Dritter werden, Thomas? Was sagt dir dein Bauchgefühl?
Also meine Kumpels in Köln rechnen ja alle schon mit der direkten Rettung.
Ah, okay, dann passt es. Ja.
Platz 15, ich glaube, dass Mainz einen Punkt noch holt. Ich kann mir schon vorstellen, dass der FC gegen Union gewinnt, wobei Union, glaube ich, jetzt nochmal ein Zeichen gesetzt hat mit dem Trainerwechsel. Der FC tut es zu Hause brutal schwer, und ich glaube auch eigentlich nicht, dass der FC in Heidenheim am letzten Spieltag gewinnt, was jetzt für die Relegation auch zwangsläufig wäre. Zum HSV, es war wichtig, dass die St. Pauli nicht im Volkspark zum Aufstieg gekrönt hat. Du musst erstmal in Paderborn gewinnen, das wird schwer genug. Düsseldorf kann dann sicher in Kiel verlieren, und dann hätten sie die Drucksituation gegen Magdeburg, aber ich sage für beide, für den FC und für den HSV noch 20% Restchance. Vielleicht nutzen sie ja beide die und betreffen uns in der Relegation.
Das wäre mal was. So, Toni, wo werden wir dich am Wochenende hören?
Ich habe am Wochenende frei.
Nein, das ist ja unfassbar. Das ist unfassbar. Thomas, du kommst zurück aus Bergamo und dich treibst dann sofort wohin?
Bin morgen dann bei Paderborn gegen den HSV, und am Samstag gehe ich privat zum Weißen Ballett aus Müngersdorf.
Und konntest du dem Goleador sagen, dass du stolz auf den SK Rapid Wien bist, weil sie gegen Salzburg eine sehr, sehr unerwartet grandiose Leistung geboten haben eigentlich?
Das wäre jetzt mein Schluss noch gewesen. Ich gratuliere dir schon mal zur österreichischen Meisterschaft.
Ich hoffe, ich werde in Linz sein.
Und dass bei der eigentlich neu so aufgekommenen Rivalität auch neben dem Platz zwischen Sturm und Rapid der Rekordmeister euch zum Titel bringt, das hat natürlich eine besondere Note. Aber ich habe dem Goleador natürlich direkt meine Liebe zu Grün-Weiß gestanden. Und er hat sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen.
Ja, also das wärmt sein Herz. Egal wer sagt, dass er Rapid liebt, das ist das Entree bei Hans Krankl. Danke, Thomas.
Ich würde es aber auch ungern missen wollen, dir sowohl zum Pokalsieg als auch zur bevorstehenden Meisterschaft zu gratulieren. Und die Frage gleich nachzuschieben, verschieben sich denn da die Machtverhältnisse in Österreich genauso wie in Deutschland?
Das ist schwierig, weil da müsste man jetzt natürlich den Martin kurz dazu befragen, weil der weiß, was aus der Akademie, also aus Liefering nachkommt bei den Salzburgern. Aber ich finde schon, dass Salzburg nie so angreifbar war wie in diesem Jahr, weil auch dieser überragende Spiel, natürlich haben sie immer noch als Einzelspieler bessere Spieler als Sturm, gerade auch im Angriff, aber was der Ilzer da gemacht hat, ich bin kein Fan von ihm, so wie er rüberkommt öffentlich, hab's dem Thomas auch gesagt. Wenn Sturm das Pokalfinale verloren hätte, dann wäre der Ilzer derjenige gewesen, der sich hingestellt hätte und sich beschwert hätte über den Schiedsrichter oder was sonst über irgendwas. Aber der weiß, was die Mannschaft kann und weiß, was die Mannschaft nicht kann. Und ich glaube schon, dass Sturm auch nächstes Jahr lästig sein wird. Muss man natürlich schauen, wer da bleibt und wer geht, aber da bin ich zuversichtlich, dass sie nächstes Jahr zumindest wieder um einen Titel mitspielen kann. Das ist mein Statement. Und ich warte.
Schönes Schlusswort.
Ja.
Schlusswort.
Pause.
Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de.
Die Big Show 660 geht weiter mit Handball und heute ein Solo, weil Götzi beim Tennis in Rom eingespannt ist. Ein Solo für, apropos Tennis, Uwe Semra. Servus, Uwe.
Servus.
Uwe, dein Optimismus hat den THW Kiel zu einem, ich glaube es war dann ein 31-21 gegen Montpellier getrieben. Ist das Grausame am Handball, ist es die Faszination am Handball, dass sowas etwa eigentlich möglich ist, dass dann, was sind das jetzt, ich rechne mal kurz zusammen, 52 Tore fallen, aber in den letzten 4 Minuten gefühlt dann keines mehr. Wie kann man das erklären?
Also ich finde, der THW hat das sehr gut gemacht, denn es gab ja durchaus ein paar Hänger.
Ja.
Am Anfang lief es ja erstmal gar nicht und dann hat man sich auf kleinen Schritten vorgearbeitet und auch diesen emotionalen Peak ganz am Ende hinbekommen mit dem Publikum, das dann wirklich fantastisch war. Also einer der schönsten Abende in der alt ehrwürdig Ostseehalle / der Wunderino Arena. Und das ist natürlich brutal für die Mannschaft, die das am Ende verspielt. Aber ich muss sagen, Marseille hat es auch nicht anders verdient, weil sie waren dann wirklich wie die Kaninchen vor der Schlange und haben sich kaum noch Aktionen getraut. Und von daher, ja, das gibt es mal im Handball. Wir haben ja ein paar Beispiele schon zitiert. Die Füchse haben das mal geschafft, vor, ich glaube, 12 Jahren, einen noch höheren Rückstand aufzuholen. Aber es ist natürlich was Besonderes und damit veredelt der THW Kiel jetzt das Final Four in der Champions League.
Ja, Aalborg ist dabei, Barcelona ist dabei, Kiel eben und Magdeburg, zu denen kommen wir sicherlich auch gleich. Jetzt haben wir natürlich mit Niklas Landin über Jahre, wir haben es ja hier jedes Mal, glaube ich, jede Woche besprechen wir, was das für ein Rückhalt für den THW Kiel war. Aber ausnahmsweise mal, Uwe, in diesem Spiel konnten sich die Kieler auch, es ist zwar jetzt schon 10 Tage her, oder nein, es ist 8 Tage her, konnten sich die Kieler auch mal auf einen Torwart verlassen, aber es ist wahrscheinlich der Unterschied zu den früheren Zeiten. Man weiß es halt nicht. Früher mal wusste man, Landin in 8 von 10 Spielen wird er sehr gut sein. Jetzt ist es eher so, wahrscheinlich in 3 von 10 Spielen, oder?
Naja, Landin wird so ein bisschen glorifiziert. Natürlich hat er immense Verdienste und er hat viele Spiele, wo es um die Brust ging, auch gut gehalten. Aber ich kann mich auch an Abende erinnern, wo er überhaupt keinen Zugang zum Spiel gefunden hat. Und also er kommt immer sehr, sehr gut weg. Ich weiß, dass es da auch Lücken in der Vita gibt, wo er nicht so stark war. Und ich muss die Gesamtleistung der Defensive an diesem Abend gegen Marseille für den THW wirklich der Deckung vor der 6-Meter-Linie zusprechen. Denn Mirkwa war ganz okay in der zweiten Hälfte, aber es war keine gute Torhüterleistung insgesamt. Er hat wirklich davon profitiert, was die Abwehr ihm vorgesetzt hat an Halbchancen für Marseille. Das haben die grandios gemacht. Aber es war eine ordentliche Torhüterleistung im Gesamtkontext der Defensive natürlich großartig, klar. Haben dann gut zusammengearbeitet, aber es ist nicht so, dass einer dieser Torhüter in der Lage ist, so eine Leistung wie Landin abzurufen, auf einer einzelnen Position. Also schwache Abwehr, aber dahinter Landin und der hält dann eben 6-7 Freie und bügelt das wieder aus. Also dazu sind sie derzeit nicht in der Lage. Dennoch glaube ich mit diesem Flow, dass die eine absolute Bereicherung für das Final Four sind in dieser Form und jeder Mannschaft gefährlich werden können.
Und wir dürfen, glaube ich, nicht vergessen, wir haben das ja bei der Handball-Europameisterschaft auch gesehen, dass eigentlich Emil Nielsen der bessere dänische Torwart war. Ich war ja bei 3 dänischen Spielen, glaube ich, auch in der Olympiahalle. Da hat Landin immer begonnen, aber es ist die Abschnitte oder die Zeitspannen, bis dann Emil Nielsen reinkam, sind immer kürzer geworden. Naja. Ich habe das nur nachgelesen, ich habe auch gelesen, dass Kielce einen Protest eingelegt hat, Uwe, aus deiner langjährigen Erfahrung, hat schon irgendwann mal einen Protest gegeben, der was geholfen hat, aber wie war nochmal genau die Situation, haben die Schiedsrichter zu früh abgepfiffen, was war da jetzt nochmal der Aufreger beim SC Magdeburg gegen Kielce?
Ja, also Kielce ist der Meinung, dass dieser Pfiff unnötig war, weil es kein Foul war und nach Ansicht der Bilder hat die ERF bestätigt, das war eine Tatsachenentscheidung und haben eine genaue Begründung nochmal geliefert, warum dieser Foulpfiff kam und von daher gab es nur eine Entscheidung, nämlich den Protest abzulehnen. Also das ist in dem normalen Raster drin gewesen und ich kann die Aufregung in so einem K.O.-Spiel verstehen, aber inhaltlich kann ich den Protest nicht verstehen. Das war durchaus in dem normalen Spektrum, was die Schiedsrichter in dieser Situation haben entscheiden können.
Jetzt sind die Halbfinale ausgelost für das Final Four, das genau am Finalwochenende der French Open stattfinden wird. Ich bin echt geneigt, ich komme wahrscheinlich am Donnerstag zurück aus Paris, ich bin echt geneigt, über Köln heimzufahren und vielleicht am Freitagabend dann einen Tag länger in Paris und dann nach Köln zu fahren. Kiel gegen Barcelona, ich habe nichts gesehen von Barcelona in diesem Jahr. Wie siehst du da die Ausgangslage, Uwe, wenn wir jetzt, ich meine, jetzt sind doch noch 3 Wochen bis dorthin, 4 Wochen, aber grundsätzlich die Ausgangslage Kiel gegen Barcelona?
Also die Kieler müssen schon alle Mann an Bord haben. Sie müssen solche Spieler haben, wie Steffen Weinhold, der nicht dabei war, dann ihr neuer Spielmacher, der junge Elias Lefsen, Askipa Götu. Diese Variante müssen sie spielen können. Den kennen die Katalanen noch nicht so richtig. Und dann haben sie bestimmt auch eine Chance gegen den FC Barcelona, der schon ein paar Platze auf der weißen Weste hatte. Ne? Zum Beispiel mit der Heimniederlage am Ende gegen Montpellier. Das haben sie seinerzeit gar nicht so richtig ernst genommen. Also da gibt es schon Möglichkeiten, den Fuß in die Tür zu bekommen. Wenngleich Barca in diesem Spiel leichter Favorit ist, muss ich schon sagen.
Und die Magdeburger von Aalborg habe ich genau gleich wenig, nämlich nichts gesehen wie von Barcelona. Ich würde mal tippen, dass Niklas Landin jetzt dort spielt. Da war Magdeburg gegen Aalborg. Wie ist da die Ausgangslage, Uwe?
Also bei dem, was der SCM in den letzten Partien und eigentlich jetzt auch schon in den letzten Jahren bei Entscheidungsspielen auf die Platte bringt, ist für mich der SCM klarer Favorit in dem Fall, auch ganz egal, wer auf der anderen Seite im Tor steht. Aalborg hat natürlich Mikkel Hansen, dessen Stern immer mehr verblasst und der natürlich dann nochmal zugreifen will von den großen Figuren des europäischen Handballs. Aber von allem, was der SCM bisher präsentiert hat in diesem Jahr, sie sind sowas von stabil. Egal gegen welche Mannschaft, kann man nur sagen, insgesamt Favorit und auch in diesem Halbfinale.
Warst du ein bisschen überrascht, dass sie gegen Kielce dann doch, dass es doch so wahnsinnig eng war? Und ist es das gleiche wie mit Leverkusen, die dann halt wirklich 8-mal in der Nachspielzeit entweder den ausgeordneten Siegtreffer spielen? Ist das eine Fähigkeit oder ist das Spielglück, das es ja auch gibt?
Nein, das ist ja kein Zufall, dass die alle diese knappen Spiele in der letzten Zeit gewinnen, weil sie einfach ruhig bleiben, auf ihre Qualitäten vertrauen können und sich einfach sagen, wir können das in der 50. entscheiden, wir können es aber auch in der 59. entscheiden, aber wir werden es für uns entscheiden und genau dieses Siegergehen haben sie sich in den letzten Jahren immer wieder erarbeitet und können da wirklich drauf zurückgreifen. Und von daher, ja, also auch da kommt es natürlich auf die Kapelle an. Wenn da Instrumententräger fehlen, dann sieht es ganz anders aus. Aber wenn der SCM alle an Bord hat, dann sind sie da klar favorisiert.
Der SCM wird auch, und da lehne ich mir jetzt ganz kapital aus dem Fenster, wieder deutscher Meister werden, haben jetzt 4 Verlustpunkte weniger als die Füchse Berlin, die Füchse wiederum 4 weniger als Flensburg, Kiel dann ja mit 42 Punkten. Wenn wir nach unten schauen, Uwe, der Bergische HC ist im Moment mit noch 3 Spielen in der Hinterhand 3 Punkte hinter dem HC Erlangen, der da nach allem, was ich weiß, nicht stehen sollte auf Platz 16, aber okay, am Ende des Jahres müssen sie Platz 16 nehmen. Siehst du noch Licht für den Bergischen HC?
Durchaus. Und der Trainerwechsel hat ja schon was bewirkt. Also das ist durchaus noch möglich. Und wenn wenn es weiter beim HC Erlangen Panikattacken gibt in den Spielen, dann ist der BHC durchaus in der Lage, noch diese Lücke zu schließen. Das wird noch ganz eng. Das glaube ich schon.
Und wie ist das mit Balingen? Ist das, nimmt man das in Kauf, dass das einfach eine typische Fahrstuhlmannschaft ist, weil die Ressourcen, das Umfeld dort halt genau so ist, dass es für einen Mittelfeldplatz in der ersten Liga nicht reicht, aber dass man für die zweite Liga eigentlich zu stark ist?
Ja, genau so. Also dem ist nichts hinzuzufügen. Balingen hat sich ja schon immer auch mit dem Gedanken getragen, nochmal eine größere Halle zu installieren und zu expandieren. Ich glaube, dass das zu ambitioniert ist für diesen Landstrich und ich glaube, dass man dort alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat, auch mehr Sponsorengeld aufzutreiben. Das haben verschiedene Generationen jetzt sind da an ihre Grenzen gestoßen und sie machen weiterhin eine tolle Nachwuchsarbeit und zehren davon auch so ein bisschen, aber ich denke, sie spielen nächstes Jahr wieder im Vorderfeld mit. Ob es dann für den Wiederaufstieg direkt gilt, weiß ich nicht, aber sie sind da, weil es einfach in diesem Gebiet Deutschlands das Potenzial ist endlich und von daher zu erklären.
Lass mich eine Frage noch zum Organisatorischen stellen. Jetzt gab es ja bei Alfred Gislason diesen Passus in seinem Vertrag, dass wenn er die Olympia-Quali nicht schafft, er als Bundestrainer nicht mehr sein wird. Und der Deutsche Handballbund hat jetzt vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass der Vertrag von Axel Kromer, dem Sportdirektor, meine ich, beim Deutschen Handballbund, nicht verlängert wird. Und du bist ja in der Szene tief drinnen. Kommt sowas überraschend? Hat es dafür Anzeichen gegeben? Es ist ja, glaube ich, nicht auf ungeteilte Zustimmung gestoßen, dieser Beschluss des DHB.
Ja, es gab Kritik, vor allen Dingen auch für die Darreichungsform. Das war ein
sehr schön
dünnes Statement.
Sehr schön ausgedrückt.
Ein sehr dünnes Statement. Und Axel Kromer hat natürlich große Verdienste für die Entwicklung der letzten Jahre, auch bei der Ausgestaltung der ganzen Turniere war er aktiv beteiligt und auch in den Bewerbungsprozessen. Also das ist ein Mann, der wirklich sehr viel gemacht hat für den DHB und wie ich finde, sehr viele gute Dinge angestoßen hat. Von daher wundert es mich. Es muss was vorgefallen sein hinter den Kulissen. Das ist noch nicht ganz rausgekommen. Wird bestimmt noch aufgearbeitet. Kommt so ein bisschen zur Unzeit bei den Sachen, die jetzt so anstehen. Auf der anderen Seite, ja, wird natürlich auch alles so ein bisschen relativiert durch ja erfolgreiche Bewerbungen für die nächsten Turniere und beide Mannschaften, Männer und Frauen, sind jetzt erstmal bei Olympia, darauf geht der Fokus und so eine Personalentscheidung würde in einem anderen Rahmen kritischer hinterfragt werden, als es im Moment der Fall ist, aber ja, das ist alles noch nicht zu Ende diskutiert. Und auch was die Nachfolge angeht, durchaus spannend. Ist aber ein bisschen unterm Radar derzeit.
Ja, Götze hat leider keine Zeit, weil er ja für Sky Tennis kommentieren muss. Sonst wäre er sicherlich einer der Ersten, Kandidaten. Apropos Tennis, Uwe, noch, du bist ja auch ein ich weiß nicht, ob du ein Traditionalist bist, aber du schaust dem Tenniszirkus wohlwollend, du kommentierst den Tenniszirkus wohlwollend, du hast mir mal gesagt, mit Matthias Stach damals in Göteborg war es, glaube ich, erster Davis Cup Erfolg für Deutschland. Du warst damals mit Stach als Radiokommentator dort. Wie geht's dir mit diesen aufgeblähten 2000ern in Madrid und Rom jetzt hintereinander? Sagst du, okay, muss so sein? Oder sagst du, nein, bitte zurück, so wie es zum Beispiel in Monte Carlo war, eine Woche, da haben wir schöne Donnerstage und Freitage mit richtig gutem und dichtem Tennis?
Ja, und habe ich auch so meine Probleme damit. Die Turniere dauern sehr lange. Sie führen vor allen Dingen auf eine French Open, wo ich das Gefühl habe, dass einige Akteure mittlerweile auch so strapaziert sind, dass sie dort nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte antreten werden. Yannick Sinner ist so ein Beispiel. Und das wird auf diese Turniere zurückfallen, wenn nämlich der eine oder andere sagt, French Open ist dann doch noch die Krone und ich werde so ein großes Turnier auch mal auslassen und mich gescheit vorbereiten, weil diese Dinger so lang sind, dass ich auch mal nochmal eine Ruhephase davor brauche. Ne? Und das wird, glaube ich, über kurz oder lang, wird es den Turnieren nicht zum Vorteil gereichen. Ne? Diese Mini-Grand Slams, jeder schaut ein bisschen auch auf Indian Wells, wie gut die das machen. Aber das liegt eben zu einer anderen Zeit. Und jetzt hast du diese ganzen Höhepunkte im europäischen Frühjahr, die alle dran auch darauf bestehen, dass sie eine komplette Liste an Topspielern da bekommen, die dort antreten. Und das wird auf Dauer nicht mehr funktionieren. Dann sind da noch eingepfercht Davis Cup und Fed Cup Runden. Das muss auch alles noch gespielt werden. Dann hetzen die von Südamerika zum nächsten Turnier nach Europa. Also die Nahtstellen sind da extrem kritisch besetzt, finde ich.
Ja, und ich finde es auch kritisch, dass jemand wie Alexander Zverev zum Beispiel, der am Montag jetzt oder ist am Dienstag in Rom angereist, wie auch immer, oder auch Holger Rune, der ja schon seit Tagen postet auf sozialen Netzwerken, dass er schon in Rom ist, dass der dann am Samstag sein erstes Spiel hat. Ja, Jörg Almaroth hat da gesagt, Mogelpackung, und das kann man eigentlich nur unterstreichen, ja, weil im Grunde genommen, wenn die gesetzten Spieler das erste Spiel frühestens am Freitag, die meisten oder die mindestens die Hälfte aber erst am Samstag hat, das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Und fürs Publikum ist es auch nicht ganz so fresh.
Wenn so ein Turnier zwei Wochen lang ist, macht überhaupt keinen Sinn. Da muss ja das Publikum auch füttern am Anfang. Und das funktioniert eben nicht. Ne? Weil es da auch Wünsche gibt von den Profis, das ist ja ganz klar.
Ja. Uwe Semrau, Ladies and Gents, heute im Handball-Solo, weil Götze, wie gesagt, mit dem Tennis, mit jenem genannten Tennis in Rom beschäftigt ist. Danke dir, Uwe. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 660.
Hey, I'm Jeannie Bouchard, and you're listening to Sports Radio 360.
Sportradio 360, weiter geht es mit dem Motorsport. Und wie gewohnt machen wir den Auftakt zum einen mit Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Ich glaube, heute ist fast überall sonnig, deswegen sonnige Grüße auch aus Tübingen.
Nicht in München, aber wie sieht's in Bremen aus, Eddie? Edgar Mielke ist natürlich auch wieder am Start. Servus, Eddie.
Ja, auch sonnig, aber Vatertag fällt aus, MotoGP-Vorbereitung steht an, morgen geht's dann nach München zum Rennen aus Le Mans.
Da knüpft sich gleich meine erste Frage an, Eddie. Also Le Mans, so halb interessiert, nein, interessiert bin ich ganz, aber mein enges Zeitbudget lässt natürlich nicht zu, dass ich wirklich jede Sportart verfolge. Auf welcher Strecke genau wird die MotoGP am Wochenende in Le Mans fahren? Die fahren ja natürlich nicht die gleiche Strecke, die bei den 24 Stunden gefahren wird, sondern nur ein Teil davon.
Richtig, sie fahren auf dem Circuit Bugatti, 4,1 Kilometer lang, ein sehr technischer Kurs, von vielen auch als Stop-and-Go-Kurs bezeichnet. Da kommt es auf sehr exaktes Fahren an und auf sehr, sehr gutes Reifenmanagement. Und was immer ein Faktor in Le Mans ist, ist natürlich das Wetter. In den letzten 6 Jahren war Le Mans jeweils immer das Saisonrennen in der MotoGP mit den meisten Stürzen. Was natürlich auch an den in Nordfrankreich durchaus wirklichen Wetterkapriolen gelegen haben könnte. Letztes Jahr waren es alleine 79 Stürze am Rennwochenende. Also da kommt einiges auf uns zu an Herausforderungen.
Tja, da war es das, das Erstaunliche, wie diese Artisten, muss man ja sagen, auch im schlechten Wetter drum. Da fällt mir Brad Binder als ersten ein. Hast du jemand anderen auch auf dem Zettel, der bei schlechtem Wetter nochmal, wie man in Österreich sagt, ein Eizerl drauflegen kann?
Ein Eizerl drauf, ja, das ist in der Tat, also muss sagen, wer mir beim Regen auch sehr gut schon gefallen hat, war, das zeigt seine Ausnahmestellung, Pedro Acosta. Jetzt haben wir da einen Rookie, über den wir natürlich auch schon viel schon gesprochen haben, auch völlig zu Recht, der mir in der Motorklasse mit diesen 300 PS Prototypen einigermaßen zurechtkommen soll. Und dann noch rutschige Bedingungen, feuchter Untergrund ist natürlich besonders schwierig, aber der hat das bisher, auch das bisher wirklich sehr gut gemanagt. In der Tat, die Autos toben dann in 4 Wochen auf der traditionellen Langstrecke. Da werden dann aber eben auch ein paar Route Nationale, ein paar französische Landstraßen gesperrt. Die Motorräder fahren jetzt auf dem permanenten Kurs und das ist aber auch ein Klassiker im Kalender. Und Eddie, wir erwarten auch wieder ein ganz, ganz großes Fanfestival, denn in den Nordwesten Frankreichs, da strömen unglaublich viele Fans auch am kommenden Wochenende, auch wenn die Franzosen in der Königsklasse noch nie gewonnen haben.
Das ist absolut richtig, aber wir haben natürlich mit Johann Zarco, der letztes Jahr auf dem Podest war, als Dritter, Fabio Quartararo, zwei große Namen, die Fans anlocken. Le Mans war letztes Jahr das bestbesuchteste Rennen der gesamten Saison. Ich glaube, das wird auch an diesem Wochenende sehr, sehr voll werden in Le Mans.
Eddie, jetzt ist diese Saison, wenn man auf den WM-Stand schaut, nach zugegebenermaßen nur 4 Grand Prix und 4 Sprintrennen, na doch relativ ausgeglichen, finde ich zumindest. Ja, Jorge Martin hat unfassbar gut begonnen. Francesco Bagnaia hat jetzt das letzte Rennen in Jerez de la Frontera gewonnen. Marc Marquez hat auch, naja, hat einen soliden Rückstand, aber keinen Rückstand, den er nicht aufholen kann. War das so zu erwarten? Weil Bagnaia ja im letzten Jahr, fand ich, es schon relativ früh klar war, dass er Weltmeister werden wird, Eddie.
Naja, was heißt relativ früh klar? Also letztes Jahr ist die Entscheidung um den Titel auch erst im allerletzten Rennen gefallen, am allerletzten Rennsonntag. Und ja, dass das so ausgeglichen wird, das hat sich natürlich auch durch die ein oder andere Transferaktion ergeben, dadurch, dass Marc Marquez Ducati fährt und du hast es völlig richtig gedeutet. Der Abstand bedeutet überhaupt noch nichts, da ist überhaupt noch nichts gegessen. Pecco Bagnaia wird bemüht sein, nachdem er letztes Jahr so ein bisschen in einem ja sehr spektakulären Zweikampf mit Maverick Vinales nicht punkten konnte am Sonntag im Hauptrennen in Le Mans. Da sind die beiden sich sogar im Kiesbett an die Wäsche gegangen und zwar so richtig, haben sich aber sehr schnell wieder vertragen, weil es ein klassischer Rennunfall war. Also da kann viel passieren und wir haben wie immer in der MotoGP ein Sprintrennen am Samstag. Und dann das Hauptrennen am Sonntag, dazu natürlich die Moto 2 und die Moto 3. Aber wir haben auch die Moto E mit unserem Sky-Experten Lukas Tunovic mit 2 Rennen am Start. Also da wird auf jeden Fall das volle Programm geboten. Und ich erwarte eigentlich schon, dass die Saison noch lange, lange ausgeglichen bleibt. Auch wenn wir jetzt schon wieder ein Rennen absagen mussten nach dem Argentinien-Grand Prix, der abgesagt wurde aufgrund politischer Veränderungen im Land Argentinien. Jetzt Kasachstan, weil das Land sich in einem aktuellen Notstand befindet, aufgrund von Hochwassern. Mhm. Also sind wir nur noch bei 20 Wochenenden. Aber was heißt nur noch? Also das ist so eng da vorne an der Spitze. Haben wir ja auch in Jerez de la Frontera gesehen mit diesem fantastischen Zweikampf, wie ich fand, zwischen Marc Marquez und Pecco Bagnaia. Und ich glaube, steht dem nichts entgegen, denn da kommen so ein paar Le Mans-Spezialisten jetzt am Wochenende auch noch dazu. Ihr habt bei den Regenfahrern im Übrigen meiner Meinung nach noch Jack Miller vergessen, der im Nassen sein erstes MotoGP-Rennen gewonnen hat. Damals war es in Assen, der immer gut ist, wenn die Strecke feucht ist. Aber gehen wir mal davon aus oder setzen wir mal voraus, dass es nicht unbedingt in Le Mans regnen muss, kann aber. Es wird auch so spannend, denn wer sich ans letzte Jahr erinnert, Marco Bezzecchi, in welch beeindruckender Manier er das Rennen mit über 4 Sekunden Vorsprung letztes Jahr gewonnen hat, war sein erster Sieg im Trockenen. Also da sind auch ein paar Le Mans-Spezialisten am Start am Wochenende, die das denen, die im Moment im Fokus stehen, ein wenig schwerer machen könnten als normalerweise sowieso schon.
Aber?
Ja, bei Jackie hat ja auch gerade jetzt ein bisschen Rückenwind noch bekommen durch den ersten Podiumsplatz in Jerez. Also der wird jetzt mit einem sehr guten Gefühl und einer breiten Brust ganz sicherlich nach Frankreich fahren. Und die mittelfristige, also die kurz- und mittelfristige Absicht ist sehr, sehr gut. Und Eddie, wir müssen vielleicht auch kurz noch was sagen zu den Regeln 2027. Wir haben hier ein paar Mal schon drüber gesprochen, so ein bisschen spekuliert, weil natürlich die Speeds mit über 360 auf einigen Strecken einfach zu hoch waren und auch diese ganzen Aerodynamikauswüchse wahnsinnig teuer, unglaublich viel Geld kosten. Ich glaube, dass die haben eine ganz gute Lösung gefunden, die Grand Prix-Kommission. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber die Reduzierung, die Verkleinerung des Hubraums ab 2027 von 1000 auf 850 plus die ganzen Ride-Height-Devices, die verboten werden sollen, plus Reduzierung der Aerodynamik. Ich glaube, das geht alles in die richtige Richtung, oder?
Ja, da bin ich ganz deiner Meinung, das geht in die richtige Richtung. Ich kenne sogar Leute, die sich im Falle der Aerodynamik noch radikalere Schritte gewünscht hätten, nämlich das komplette Flügelwerk zu verbieten. Das hat man jetzt nach hinten geschoben im Falle der Front, das hat man verkleinert. Hinten ist es auch klar, dass es nur noch ein einziges Update pro Saison geben kann. Ein entscheidender Punkt ist auch die Reduzierung des Spritverbrauchs. Auch entscheidend ist, dass man nur noch 6 Motoren pro Saison verwenden darf. Also da hat man überall wirklich so in Sachen Nachhaltigkeit geguckt, auch um damit eben halt diese unglaublichen Tempoauswüchse zu verhindern. Dazu ist natürlich auch zu sagen, die MotoGP ist bisher an jedem Wochenende schneller gefahren als zuvor. Liegt auch an den neuen Michelin-Reifen, die von der Performance her nochmal ein bisschen besser sind. Aber ich denke schon, dass man da die richtigen Stellschrauben jetzt gedreht hat für 2027. Bedeutet natürlich auch für alle Hersteller, für alle Werke, die müssen dann erstmal 850 Kubikzentimeter Motoren entwickeln. Das ist natürlich was anderes als jetzt mit den Tausendern. Gucken wir mal, wer da die Nase vorn hat. Es musste was passieren und das war zwingend notwendig und ich glaube auch, dass das jetzt erstmal so die richtigen Schritte in die richtige Richtung sind, weil das merkt ja kein Mensch auf der Tribüne oder zu Hause auf dem Sofa, ob die jetzt 330 fahren oder ob die 360 fahren. Also den Unterschied kann man mit bloßem Auge nicht wahrnehmen, ist aber, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr gefährlich und für mich der wichtigste Punkt ist, dass sie die Devices erstmal verboten haben. Also es wird kein Absenken des Motorrads mehr geben. Das heißt, dass die Fahrer weniger Knöpfe drücken müssen. Das heißt auch, dass das Stresspotenzial ein bisschen geringer wird für die Fahrer. Hoffen wir mal, dass das, was die Dorner announced hat, was die sich davon versprechen, also mehr Nachhaltigkeit, mehr Überholvorgänge, mehr Zweikämpfe, ohne dass man auf die Aerodynamik achten muss. Hoffen wir mal, dass das alles so eintritt.
Und hoffen wir auch, dass wie in der Formel 1 vielleicht bei so einem klaren Schnitt in den technischen Regeln das attraktiv dann auch ist. Wir haben ja auch die Konzessionsregeln verlängert für Neueinsteiger, für neue Hersteller. Vielleicht haben wir dann tatsächlich neben den bestehenden Herstellern wieder noch einen Neueinstieg. Und da wird ja so ein bisschen gemunkelt, du und ich, Eddie, wir warten da erstmal auf die endgültige Bestätigung. Aber die Gerüchte lassen nicht nach, dass möglicherweise mit dem neuen Management von BMW Motorrad die Bayern sich überlegen, nach Superbike vielleicht dann 2027 auch MotoGP zu machen. Das wäre ja sehr wünschenswert.
Das wäre absolut wünschenswert. Markus Flasch, der neue starke Mann an der Spitze vom BMW Motorrad, ist ein erklärter MotoGP-Fan. Ist schon sehr, sehr häufig bei den Rennen gewesen. BMW ist ja ohnehin seit 25 Jahren der Safety Car Partner der Dorner. Also man ist ohnehin in dem Fahrerlager präsent mit Fahrzeugen aus München. Safety Bikes, Safety Cars, warum also nicht MotoGP machen? Meine KTM hat es vorgemacht und KTM hat dadurch das betriebsinterne Wachstum ja wirklich auch nochmal richtig befeuert und da ist man sich ja einig, rund um Stefan Pierer, rund um Piet Beirer, rund um Hubert Trunkenpolz, dass das MotoGP-Engagement ein großer Teil auch des Erfolgs von KTM in Sachen Serienmotorräder ist. Also, wie gesagt, die Vorlage aus Österreich, die steht, muss man eigentlich nicht viel anders machen, kann man kopieren.
Und so weit ist es ja nicht, aus Mattighofen nach München. Apropos nicht so weit, The Voice, du wirst dich am Wochenende aufmachen nach Berlin, denn die Formel E kommt nach Berlin und die Formel E kommt mit einem deutschen Tabellenführer, nämlich mit Pascal Wehrlein.
Ja, wir haben wieder Tempelhof. Das ist ja der einzige Fixpunkt in den ganzen Jahren, seitdem die Formel E als elektrische Version der Formel 1 als Spitzenklasse, also im Elektrosport tatsächlich, es gibt, ist immer Berlin, die deutsche Hauptstadt, Dreh- und Angelpunkt gewesen. Wir waren einmal sogar in der Stadt drin, aber jetzt eben auch wieder. Und Eddie war ja als Fernsehkommentator auch oft genug da draußen in Tempelhof. Das ist schon ein nahezu ideales Gelände mit dem weiten Tempelhofer Feld. Wenn jetzt tatsächlich das Wochenende auf die Sommersonne mitspielen sollte und wir Frühsommer haben, dann ist das ideal für einen Familienausflug. Und das können wir jedem, der zuhört, wirklich nur ans Herz legen. Kommt da zur Formel E. Es ist ein Doubleheader. Zwei Rennen also, die Läufe 9 und 10 zur Formel E Weltmeisterschaft und tatsächlich mit Pascal Wehrlein, ein deutscher Tabellenführer im Werks Porsche. Also die Bühne ist bereitet und es wird enorm spannend und äußerst unterhaltsam. Es ist nicht nur die Rennaction, es ist ein sehr weitläufiges Gelände. Es gibt dann auch tatsächlich größte Familienunterhaltung mit Musik, mit sehr viel Infos über Nachhaltigkeit, über Umweltschutz und dergleichen. Also Berlin, Tempelhof an diesem Wochenende eigentlich ein Muss.
Jetzt hatten wir die Situation.
Gilt für mich im Übrigen auch noch. Also das ist das Erste, was ich machen werde, wenn ich dann mit meinen Übertragungen fertig bin, dass ich mal einen Blick nach Berlin dann riskiere, um da mal hinzugucken. Kann ich nur unterstreichen, was Stefan gesagt hat. Das ist wirklich eine Gelegenheit, mal an großen Rennsport, und es ist ja eine offizielle Weltmeisterschaft, ranzuschnuppern. Dazu noch mit einem deutschen Fabrikat, mit Porsche, mit Pascal Wehrlein in Führung. Also was will man mehr? Aber das ist schon wieder eins dieser Wochenenden, die anstehen, wo ich mich eigentlich vierteilen müsste, um alles mitzukriegen. Gleichzeitig auch noch WEC in Spa. Also wo soll man eigentlich überall noch hingucken? Das wird langsam aber sicher schwierig. Aber klar, das nimmt man natürlich als Rennsportfan dann mit.
Jetzt hat Pascal Wehrlein, The Voice, im vergangenen Jahr ja auch ganz, ganz stark begonnen und dann ist ihm sprichwörtlich oder buchstäblich ein bisschen der Saft ausgegangen. Ihm oder dem Auto, was auch immer, was spricht dafür? Ist es eine Sache der Routine, dass er in diesem Jahr vielleicht länger im Titelkampf drinnen bleibt?
Ja, ich glaube schon. Die haben natürlich auch wieder gelernt. Das ist eine tolle Truppe bei Porsche, sehr erfahrene Leute. Und ich glaube, aus der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr hat man natürlich Schlüsse gezogen, hat im Winter eine nachhaltige Analyse gemacht. Und man ist schon sehr konstant in diesem Jahr. Inzwischen ist Pascal, der ja auch mal DTM-Champion in ganz jungen Jahren war, also deutscher Tourenwagenmeister, tatsächlich auch gereift. Also was er ab und zu mal früher gemacht hat, dass er versucht hat, technische Probleme zu umfahren. Das hat man zuletzt jetzt gesehen beim letzten Rennen. Wenn es nicht ganz so gut läuft und er es nur mit der Brechstange versuchen könnte, verzichtet er drauf und nimmt lieber die Punkte mit. Das ist im Grunde die Art und Weise, wie du dann auf Dauer dich im Titelrennen hältst. Und so werden eigentlich auch Champions gemacht. Der Eddie hat gerade gesagt im Übrigen, dass wir ja auch die Langstrecken-Weltmeisterschaft im belgischen Spa haben. Insofern haben wir da den einen oder anderen neuen Fahrer, der auch noch mit dabei ist, denn einige der Formel-E-Fahrer haben ja auch Werksverträge in der Langstrecken-WM. Und insofern werden wir da auch ein paar neue Fahrer sehen. Leider auch nicht dabei. Das ist schade. Sam Bird, der hat in diesem Jahr ja das Rennen in Brasilien schon gewonnen für McLaren. Aber der hat sich leider einen Handbruch zugezogen beim letzten Rennwochenende. Linke Hand, die Operation ist gut erfolgt, aber er ist noch nicht wieder fit für Berlin. Und insofern kommt da mit Taylor Bernhard, ein ganz, ganz junger Brite, zum Einsatz, der auch Test- und Entwicklungsfahrer ist sowieso beim McLaren-Team. Und fährt momentan üblicherweise die Formel 2, dann mit Verbrennermotoren, aber jetzt eben als Ersatz für Bird. Und der hat ja einmal schon einen Einsatz gehabt als jüngster Starter in der Geschichte. Und da ist er 14. geworden in Monte Carlo. Hat das alles gut gemacht. Jetzt hat er ein bisschen mehr Erfahrung. Auf den bin ich auch wirklich mal gespannt. Am Samstag und am Sonntag.
Schön, dass man da gelernt hat, weil wir erinnern uns in der Formel 1. Lance Stroll ist ja, glaube ich, auch mit einer gebrochenen Hand unterwegs gewesen. Der hat sich aber ins Auto gesetzt. So, The Voice ist in Berlin. Eddie ist in München. Aber Eddie, wann können wir dich hören? Wann können wir dich sehen bei Sky? Wie schaut die Übertragung an diesem Wochenende der MotoGP bei Sky aus?
Also wie gewohnt werden morgen alle Trainingssessions inklusive der offiziellen Pressekonferenz von den englischen Kollegen kommentiert. Also das gibt es dann auch auf allen Sky-Portalen. Und wir steigen dann ein zusammen, also mit wir meine ich Lisa Hofmann als Moderatorin und Florian Alt, der letztes Wochenende auf dem Podest stand in der IDM Superbike mit seiner Honda als Experten, der sich in Le Mans natürlich perfekt auskennt, weil er dort eine große Rolle spielt bei einem französischen Langstreckenteam beim 24-Stunden-Rennen der Motorräder in Le Mans. Also der ist da schon richtig Runden gefahren in diesem Jahr. Das ist unser personelles Line-Up. Und wir steigen dann mit dem deutschen Kommentar ein am Samstagmorgen mit dem freien Training der MotoGP, direkt im Anschluss dann das Qualifying. Zwischendurch dann noch, bevor die Qualifyings der Moto2 und der Moto3 kommen, das erste Moto-E-Rennen, was wir auch übertragen werden am Samstag mit Lukas Tulovic auf Tabellenplatz 4 im Moment. Und ja, dann zum Samstagabschluss das Sprintrennen der MotoGP natürlich und natürlich dann auch das zweite Rennen der Moto-E. Ja, und am Sonntag dann ganz normal, ganz gewohnt, alle drei Rennen, Moto3, Moto2, MotoGP. Also wird ein volles, sicherlich intensives und anstrengendes Wochenende, aber ich freue mich drauf.
Absolut, yes. Danke, Eddie. Der Voice bleibt noch dabei, denn gleich geht's weiter in der Big Show 660 mit der Formel 1.
Ja, mein Name ist Achim Peierlos. Sie hören Sportradio 360.
Big Show 660. Der Voice ist also da geblieben, neu dazugekommen zum Formel 1. Da ist wie jede Woche Stefan Eden, Formel1.de, motorsport.com. Servus Stefan.
Hallo allerseits.
Für mich war dieser Sonntagabend schon gerettet, als ich Zinedine Zidane gesehen habe. Kurz vorm Start. Ich glaube, er hat mit Martin Brandl, mit Peter Hardenacker ein paar Worte gewechselt, wo ich mir gedacht habe, der Hardenacker, der Fuchs, spricht, und das muss Spanisch gewesen sein. Wirklich sehr, sehr flüssig Spanisch, und Zinedine Zidane nach seiner langen Zeit in Madrid natürlich auch, aber Stefan Ehlen, das war sportlich natürlich nebensächlich. Lando Norris hat gewonnen. Ja, was ist ihm da, hat er jetzt den Monkey off the back? Wie schwer war dieser Rucksack, der ihm runtergefallen ist? Es war, glaube ich, sein 130. Rennen, Pi mal Daumen. Wie wichtig war das für ihn persönlich, dass er dieses, jetzt ist er kein Talent mehr, jetzt ist er ein Grand Prix-Sieger?
Ganz genau, das hast du sehr treffend beschrieben. Bisher hat quasi immer noch dieses Label nicht nur Talent, sondern eben Formel-1-Tauglichkeit gefehlt. Und jetzt hat er dieses Label eben gekriegt, dass er Rennsieger ist. Und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, weil er fährt ja schon seit 2019 in der Formel 1. Das ist eine lange Zeit, 5 Jahre. Und da komplett ohne Sieg zu bleiben, da läuft man dann schon in Gefahr, als so ein bisschen ewiges Talent abgestempelt zu werden. Und deswegen, glaube ich, war es sehr, sehr gut für ihn persönlich, dass er das hat nachholen können. Ich sag nachholen, weil eigentlich 2021 in Sochi hätte es schon soweit sein müssen. Da gab es aber so ein paar, ja, Fehler in der Kommunikation zwischen Fahrer und Team bei einsetzendem Regen, und man hat den Sieg dann verschenkt, der ist nur Siebter geworden, weil man zu lange mit dem Reifenwechsel gewartet hat. Hätte klappen können, hat aber nicht geklappt, und diesem Sieg ist er halt jetzt 3 Jahre lang hinterhergefahren. Und ich glaube, man hat letztes Jahr auch sehr gesehen, dass es dann teilweise mit der Brechstange versucht hat, auch im Qualifying viele Fehler gemacht hat, am Limit gefahren, und da hat man schon so ein bisschen attestieren können, da fährt auch teilweise etwas Verzweiflung mit, und vielleicht überfährt er auch das Auto bei manchen Gelegenheiten. Und da war dann tatsächlich im Winter so ein bisschen ein Reset zu beobachten, dass man gesagt hat, hey, der muss ein bisschen ruhiger werden, der muss ein bisschen runterkommen, es reichen auch 100%, es muss nicht mehr sein. Und tatsächlich war die Gelegenheit jetzt günstig, und der Safety Car hat ein bisschen mitgeholfen, war nicht ganz entscheidend, er hätte auch wahrscheinlich ohne Safety Car gewinnen können, aber es schadet ja nicht, wenn sowas ein bisschen mitarbeitet dann und tatsächlich am Ende der Sieg steht. Also für Lando Norris auf jeden Fall ein Befreiungsschlag und für McLaren auch ein wichtiges Zeichen dahin, man ist noch da und man ist tatsächlich auf dem Weg, sukzessive hier Red Bull ein bisschen auf die Pelle zu rücken.
Und beim ersten Sieg ist ja immer noch zu sagen, Stefan und Jens, da gönnt dir auch noch jeder. Also ich glaube, es gab keinen Fahrerlager, der gesagt hat, nee, also der Lando, das ist ja nur Glück gewesen. Er hat sich's wirklich verdient. Über die Jahre 110 Rennen ist lang genug. Er war nah dran. Jetzt hat er nicht nur geschnuppert, er hat zugeschlagen und hatte wirklich Speed. Auch nach dem Safety Car ist er tatsächlich dem Max Verstappen ein bisschen weggefahren. Der hatte ein leicht beschädigtes Auto, aber trotzdem war eine faustdicke Überraschung, aber absolut verdient. Das Einzige, wo man hinterher nur ein bisschen, also wo ich ein bisschen die Augenbrauen verzogen habe und meinen Mund, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Stefan Ehlen, war tatsächlich diese Formel Trump, der ja dann sich da quasi selber eingeladen hat. Nun ist das tatsächlich sein Hauptsitz ja in Florida nicht weit weg von der Rennstrecke. Dass der aber dann der Ex-Präsident dahin marschiert ist in die McLaren-Box, weiß ich nicht, ob das überall bei allen im Rennstall und bei allen Fahrern tatsächlich nur Freude ausgelöst hat. Es gab in den sozialen Netzwerken ordentlich Kritik. Der Donald, der hat dann sich als Glücksbringer bewiesen und eigentlich ist es ja tatsächlich so, die FIA achtet immer drauf. Ganz klar, auch bei politischen Äußerungen hat man ja das ein oder andere Mal dem Sebastian Vettel, dem Lewis Hamilton verboten, T-Shirts zu tragen und dergleichen, dass man neutral, politisch neutral zu sein hat. Und das war man da nicht. Und das gab am Ende da bisher, aber hinterher ein bisschen Ärger und muss ich sagen, völlig zu Recht, denn das war ungeschickt gemacht.
Ja. Ungeschickt, das ist der Middle Name des ehemaligen und hoffentlich nicht bald wieder US-Präsidenten. War denn dieser Sieg der Voice für Lando Norris auch teamintern wichtig? Weil Oscar Piastri ist schon lästig, genauso wie es aus meiner Sicht wichtig war, dass Charles Leclerc sowohl im Sprint als auch im Rennen vor Carlos Sainz gelandet ist. Also in beiden Teams fand ich, dass es für die jeweils besseren Fahrer an diesem Wochenende schon gut war.
Absolut, das ist ein ständiger Wettbewerb, das ist völlig klar. Also nicht umsonst heißt es, das ist eine bekannte Formel 1 Weisheit, der erste Gegner ist ein Teamkollege, an dem wird immer gemessen, weil davon geht man aus, dass das Material vergleichbar ist. Und der Piastri ist schon lästig, aber klar ist auch bei schwierigen Bedingungen kommt das mehr an Erfahrung von Lando Norris dann schon zum Tragen. Der Asphalt in Miami, das war nicht ganz so einfach, es war sehr rutschig, es war ein Sprintwochenende, du hast nur vorher ein freies Training gehabt. Es ist ein relativ enger Kurs, trotzdem haben wir relativ viel Speed auf dem Kurs. Und dass man da als Jungstar tatsächlich sich ein bisschen schwerer tut, auch beim Vermeiden von möglichen Unfällen, um das ganze Rennwochenende zu verlieren, kann man auch verstehen. Da ist wahrscheinlich beim Piastri ein etwas größerer Sicherheitspuffer gewesen, wobei der Start schon auch von ihm wirklich gut war. Also die sind super aufgestellt, McLaren-fahrerisch, das ist überhaupt gar keine Frage. Ob tatsächlich jetzt, wie ja die Gerüchteküche meldet, Adrian Newey da auch sagt, ich gehe da nicht hin zu McLaren, die scheinen trotzdem gut sortiert zu sein. Beide, Lando Norris, Piastri, sind jung, also eine Fahrerpaarung mit großem Potenzial. Und mit denen dürfte zu rechnen sein, glaube ich, bei allen anderen Rennen auch. Diese Updates, die sie mitgebracht haben nach Florida, haben gut funktioniert. Und ich muss sagen, der Zac Brown, der hat da wirklich über Jahre jetzt hinter den Kulissen gearbeitet, hat offenbar die richtigen Leute geholt. Die haben viel richtig gemacht und haben den Anschluss jetzt gefunden.
Überraschend an diesem Wochenende, Stefan Ehlen, mindestens drei Leute. Einer davon, Nico Hülkenberg, stellen wir vielleicht ein kleines bisschen hintan, ohne dass wir ihn vergessen wollen, aber die Racing Bulls Fahrer am Samstag im Sprint, Daniel Ricciardo und dann Yuki Tsunoda als Siebter am Sonntag, schiebst du das eher auf einen günstigen Rennverlauf, vor allen Dingen am Sonntag, oder hat's auch da von den Racing Bulls einen Schritt nach vorne gegeben?
Also grundsätzlich glaube ich bei Daniel Ricciardo, das war schon ein guter Ausreißer nach oben mit Platz 4 im Sprint. Die Form von ihm ist ja aktuell, sagen wir es mal so, durchwachsen. Und ob man da schon von einem Trend sprechen kann, weiß ich nicht. Aber Racing Bulls ist tatsächlich eines der Teams, die bei der Entwicklung richtig Gas geben. Mit Ausnahme vom ersten Rennen, wo natürlich keiner ein Update hatte, weil da sind die Autos halt noch neu, haben die wirklich bei jedem Rennen bisher neue technische Komponenten dabei gehabt. Und das zeigt schon, wo die Reise da hingehen soll. Also so kompromisslos entwickeln wie Racing Bulls tut kaum ein anderes Team. Also ein Beispiel, McLaren hat jetzt wirklich zum ersten Mal technische Performance-Updates gebracht in Miami und hatte in den vorherigen Rennen einfach nur streckenspezifische Anpassungen, aber sonst keine dezidiert neuen Teile. Und das ist dann zum Beispiel halt der Unterschied. Und da muss man, glaube ich, schon einfach sagen, da ist jetzt auch ein anderer Zug dahinter. So wie wir bei McLaren gerade gesagt haben, die haben da wirklich einen Drive, da passt, da ist gerade der Aufwärtstrend erkennbar, so sehr muss man sagen. Also die Neuaufstellung beim ehemaligen Alpha Tauri Team, die scheint echt zu fruchten. Und die Technik, die haut da ein Update nach dem anderen raus. Da gehe ich schwer davon aus, dass wir mit denen rechnen müssen in den nächsten Rennen, dass die in der Top 12, Top 10 Region weiter auftauchen.
Imola ist dann das nächste Rennen. Und der Voice, dein Wort zu Nico Hülkenberg, der im Sprint einen Punkt gemacht hat, und der im, oder waren es sogar zwei, und der dann im, im Rennen halt leider auf dem, wie man so schön sagt, undankbaren 11. Platz gelandet ist. Aber ich denke, er kann mit diesem Wochenende schon sehr zufrieden sein. Und Audi, die ihn ja verpflichtet haben, können mehrere Leute zufrieden sein.
Ja, das glaube ich auch. Wer da allerdings bei Haas nicht ganz so zufrieden sein kann, klar, ein bisschen hadert, ist Kevin Magnussen. Allerdings muss der Nico ihm, dem Kevin, tatsächlich auch mal nochmal eine weitere Runde Bier ausgeben, glaube ich. Denn der hat schon zum zweiten Mal jetzt in Folge dafür gesorgt, dass es da auch fürs Team WM-Punkt gefahren ist. Er ist sehr mannschaftsdienlich gefahren. Da gibt es viele Diskussionen, ob das jetzt über der Grenze hinaus war. Ich fand es teilweise auch sehr hart und sehr wild. Lewis Hamilton, der unter anderem damit auch darunter auch zu leiden hat, hat hinterher gesagt, das ist halt hartes Racing. Der hat sich also nicht so wahnsinnig beschwert, aber es gab wahnsinnig viele Strafen für den Kevin. Und insofern könnte da tatsächlich jetzt nach 6 Strafen an einem Wochenende für Magnussen, hat er wieder auch weitere Strafpunkte gesammelt, bald das passieren, Stefan, was ja meiner Kenntnis nach noch nie passiert ist, seit Einführung des Strafpunktesystems, dass der tatsächlich mal gesperrt wird. Der ist jetzt nah dran. Er hat es zwar für die Mannschaft gemacht, aber klar ist, es war natürlich nicht in Ordnung so. Könnte durchaus sein, dass wir da dann als Ersatz vielleicht den Herr Biermann wiedersehen, oder? Der ist ja Haas-Ersatzfahrer.
Ja, genau. Der schießt sich gerade aktuell ins Fiorano ein bisschen auch auf den Einsatz ein, weil in Imola wird er im freien Training für Haas schon mal antreten. Und ja, also das steht so ein bisschen zur Diskussion, was denn da mit Kevin Magnussen passiert, weil klar ist, diese Sachen, die er da gerade aktuell auf der Rennstrecke macht, die gefallen natürlich nicht allen. Und das ist die Frage, ob das noch dann im Sinne des Sports ist, was er da betreibt mit seinem Aufhalten und die Strafen, die er da kriegt. Also da ist gerade einige Diskussion im Gange, ob das Strafmaß noch richtig ist, ob das solche Zwischenfälle nicht anderweitig abdecken sollte. Es gibt zum Beispiel Stimmen, die sagen, die 10 Sekunden sind halt ein Witz, weil die zweite 10 Sekunden Strafe ist dem Fahrer dann auch schon wurscht. Wenn er einmal durch die Boxengasse fahren muss, also die klassische Drive-Thru, dann hat er halt 30 Sekunden oder 20 Sekunden verloren, aber vor allem und ganz entscheidend die Position auf der Rennstrecke. Dann ist halt nämlich Sense mit blockieren. Das ist das eine. Und das andere ist, der Kevin Magnussen fährt jetzt gewissermaßen auf Bewährung. Wenn er sich nochmal was leistet, dann schaut er auf jeden Fall verbindlich ein Rennen lang zu. Und das wäre tatsächlich ein Präzedenzfall. Das gab es noch nie. Es waren schon ein paar Mal Fahrer recht nahe dran, dass sie da aussetzen müssen, aber es hat dann immer geklappt. Nur in seinem Fall ist die Situation jetzt so verschärft, dass er seine bisher 10 Punkte seit März zusammengetragen hat. Also in 2 Monaten hat er es auf 10 Strafpunkte gebracht. Der nächste Verfall von Strafpunkten wäre im März 2025. Das heißt, er müsste jetzt die nächsten 10 Monate clean bleiben, dann wird sich das wieder automatisch reduzieren. 2023 hatte er überhaupt keine Strafpunkte. Also da hat er schon mal gezeigt, es geht prinzipiell, aber dieses Jahr, so wie er bisher auftritt, habe ich den Gefühl, der ist auf Krawall aus. Und das kann gut sein für Oliver Behrmann, weil der wäre der logische Kandidat, dass er nachrückt. Er ist einer von 2 Haas-Ersatzfahrern. Er hat dieses Jahr auch schon für Ferrari ein Rennen bestritten. Also es wäre nur logisch, dass, wenn Magnussen rausfällt aus den genannten Gründen, dass er dann zum Zug kommt.
Ja, Flensburg ist ja auch in der Nähe von Dänemark, muss man sagen. Ne?
Stimmt.
So, 2 Themen haben wir noch. Beginnen wir mal mit dem erfreulicheren. The Voice, Stirling Moss hat für Schlagzeilen gesorgt und das erstaunlicherweise, obwohl Stirling Moss gar nicht mehr unter uns weilt.
Nein, der ist ja im hohen Alter von 90 Jahren alt gestorben und Stefan als Historiker weiß das ja auch in seinen Büchern, immer wieder auf der Spur tatsächlich nach besonderen Typen. Der ist der ewige Zweite, also sozusagen Leverkusen. Anders als Bayer Leverkusen wird er allerdings jetzt gestorben, nie mehr Weltmeister. Wenn er war 4-mal Zweiter und 3-mal Dritter und fast immer stand ihm Fangio. Juan Manuel Fangio, die argentinische Legende, vor der Nase. Er ist gestorben und ist leider in der Pandemie, also vor einiger Zeit schon gestorben. Und er konnte tatsächlich im April 2020 dann nicht so beerdigt werden, wie man das wollte, wegen Corona, wegen der Pandemie. Und jetzt tatsächlich wurde er angemessen im großen Stil verabschiedet in der bekannten Londoner Westminster Abbey. Da war viel Prominenz da, fast 2000 Besucher. Auch viele natürlich Rennfahrer, klar, ehemalige Rennfahrer. Unter anderem ist auch der Sohn von Fangio extra aus Argentinien angereist und ich glaube, das ist verdient, denn der Fangio war nicht immer, der Fangio und der Moss waren ein fantastisches Duo bei den Silberpfeilen damals und haben sich wirklich besorgt. Der Sieg bei der Mille Miglia war, glaube ich, der berühmteste und größte Erfolg von Moss 1955. Da hat er den Fangio wirklich in Grund und Boden gefahren und hat den mit dem 300 SLR, der legendären Mercedes-Benz-Variante, tatsächlich über eine halbe Stunde Vorsprung rausgefahren. Und jetzt tatsächlich gab es da eine tolle Anekdote. Viel wurde an ihn erinnert, an den Fahrer, den ich auch ein paar Mal kennenlernen und treffen durfte und mich lang mit ihm unterhalten. Ein absoluter Gentleman durch und durch. Und Jackie Stewart, der dreifache schottische Formel-1-Weltmeister, hat eine kleine Rede auch gehalten. Und er wurde dann, hat er sich erinnert, dass er 1973, als er gerade seinen dritten WM-Titel mit Tyrrell in der Formel 1 gewonnen hatte, war er im Londoner Hyde Park ein bisschen zu schnell. Einer der Straßen außenrum wurde von der Polizei angehalten und einer der Wachtmeister hat ihn dann angefaucht, den Jackie Stewart, und hat gesagt, was glauben Sie, wer Sie sind? Sie glauben wohl, Sie sind Stirling Moss. Und da gab es, glaube ich, angemessenes Gelächter in Westminster Abbey. Und das hätte, glaube ich, dem Stirling Moss auch gefallen.
Schön. So, und weil wir jetzt auch, jetzt müssen wir nochmal den Schlenker zurück in die USA machen. Stefan Ehlen, du hast ja bei Motorsport, bei Formel1.de und bei Motorsport.com auch drüber geschrieben, die US-Politik macht Druck auf Liberty Media, auf die Formel 1 wegen des Andretti abschlägigen Bescheids. Mit welchen Aussichten, Stefan Ehlen?
Ja, wenn man das wüsste. Das ist die ganz große Frage. Es ist nämlich schon das zweite Schreiben, das jetzt da vom US-Kongress oder von Abgeordneten im US-Kongress ausgeht. Dieses Mal ist es der Justizausschuss aus dem Repräsentantenhaus, also quasi die dritte Ebene unterm Kongress, die sich da jetzt gemeldet hat und konkrete Fragen an die Formel 1 formuliert hat. Das sind 5 Fragen, die da gestellt werden. Und es geht im Prinzip darum, die wollen jetzt alles wissen. Die wollen Akteneinsicht, die wollen die genauen Kommunikationswege, wer mit wem wann was über den Andretti-Bescheid besprochen hat. Und die wollen einfach rausfinden, geht es da mit rechten Dingen zu oder geht es nicht mit rechten Dingen zu? Handelt es sich um Wettbewerbsverzerrung oder sind da eventuell sogar US-Gesetze gebrochen worden? Also das ist heikel insofern, weil Liberty Media ist ja ein US-amerikanisches Unternehmen und irgendwann werden die reagieren müssen, wenn die Politik solche Fragen stellt und solche Fragen vehement stellt. Also konkret werden die Worte auch immer schärfer, das muss man tatsächlich sagen. In diesem zweiten Schreiben wird also der Formel 1 schon an den Kopf geworfen, so nach dem Motto, gewisse Doppelmoral habt ihr schon, wenn ihr sagt, einerseits einsteigen mit dem Kundenmotor, das kann im Prinzip Andretti nicht schaffen und das wäre dem Image der Formel 1 würde das nicht gerecht und andererseits aber einen eigenen Motor bauen, das trauen wir euch nicht zu. Und das sind also so viele recht harte Formulierungen dann auch schon drin, wo man der Formel 1 im Prinzip vorwirft, hey, ihr macht da ein falsches Spiel, nur damit Andretti nicht kommt, nur damit die bestehenden Teams, die 10 Teams, einfach in Frieden sein können. Und da heißt zum Beispiel auch ganz klar, naja, von Andretti wird als Neueinsteiger verlangt, dass sie von Anfang an so konkurrenzfähig sind, dass sie von Anfang an um Podien und um Siege fahren können. Und dann folgt ein schöner Satz, nämlich praktisch das halbe Starterfeld der aktuellen Formel 1 wird diesem Standard nicht gerecht. Und das finde ich ist natürlich schon cool formuliert, weil es trifft natürlich völlig zu. So ist das. Ein Williams, ein Sauber, ein Haas, das sind jetzt gerade nicht unbedingt die Imageträger der Formel 1, weil die fahren halt mehrheitlich hinterher. Und den Vorwurf muss sich die Formel 1 dann schon sehr gefallen lassen, dass sie da vielleicht 2 unterschiedliche Standards anlegt. Die große Kernfrage ist, wie gesagt, wie reagiert Liberty Media, wie reagiert die Formel 1? In diesem zweiten Schreiben sind beide namentlich genannt worden, konkret Greg Maffei als CEO von Liberty Media und Stefano Domenicali als CEO der Formel 1. Ja, und eben, es ist inzwischen halt ein Politikum geworden. Also die Andretti-Familie hat es da geschafft, die US-Politiker da ein bisschen einzustimmen darauf, dass man da mal nachfühlen und nachhören und nachschauen wolle. Und das ist das, was jetzt halt passiert. Und aktuell lautet die Deadline, glaube ich, auf Ende Mai, nagelt mich nicht drauf fest, aber so 24. Mai rum müssten sie reagieren. Die erste Deadline letzte Woche vom ersten Schreiben, die ist relativ schnell verstrichen und meines Wissens nach gab es da auch keine Reaktion. Jetzt haben sie also 2 Wochen Zeit und müssen dann irgendwas liefern. Und das wird dann tatsächlich, glaube ich, sehr interessant, was dann da geliefert wird, weil, Schweigen geht jetzt nicht mehr, meiner Meinung nach. Also als US-amerikanisches Großunternehmen muss Liberty Media irgendwann mal Stellung nehmen und sagen, nee, ist anders oder was auch immer. Ne? Und da bin ich sehr gespannt auf die Außenwirkung, weil natürlich America first ist ja die Devise der Formel 1 und gerade in dem Kernmarkt sollte man sich wahrscheinlich nicht unbedingt verschätzen.
Tja. Wir schauen uns zuerst den Grand Prix von Imola an und dann die Antwort von Liberty Media und von der Formel 1. Dann wieder gemeinsam mit Stefan Ehlen und mit Stefan The Voice Heinrich. An diesem Wochenende freuen wir uns, wie gesagt, auf die Formel E in Berlin. Geht hin, geht's raus und schaut Formel E in Berlin oder, wer das nicht schafft, bei Sky die MotoGP mit Eddie Mielke. Danke Stefan, danke The Voice. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 660.
Grüße, Harren Bertelow, live aus Kitzbühel und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 660, weiter geht es mit dem Radsport in Italien, wird schon geradelt und ich freue mich sehr, dass er ist zurück von einer Reise, aber rechtzeitig zum Giro wieder angekommen in der Zentrale des Sportinformationsdienst, Christoph Leuchtenberg. Servus Christoph.
Hallo, grüßt euch.
Folgende Frage, ich bin ein alter Sack und als ich ein bisschen jünger war, interessiere mich ja immer schon auch für den Radsport, damals als es noch die Unterteilung gab zwischen Amateure und Profis und als Österreicher hat man eher auf die Amateure geschaut, aber zu der Zeit, wo ich mich wirklich begonnen habe für den Radsport zu interessieren, ist es doch wirklich schon viele Jahre zurück, da hatte ich den Eindruck, Giro d'Italia und Tour de France absolut auf Augenhöhe. Also wirklich. Und die letzten, sind es 10, sind es 15, sind es vielleicht schon 20 Jahre, Christoph, hat die Tour de France es irgendwie geschafft, aus meiner Sicht zumindest, dass man alles andere außer der Tour de France als maximal 1B wahrnimmt. Die Vuelta sowieso, aber eben gerade den Giro d'Italia. Stimmt dieser Eindruck? Und wenn ja, warum?
Der Eindruck stimmt. Also die Tour de France ist schon die klare Nummer eins. Die Italiener sehen es ein bisschen anders, weil das Ganze ist ja auch vergleichbar. Das rosa Trikot, das kommt ja auch von der Farbe der Gazzetta dello Sport, genau wie das gelbe Trikot bei der Tour de France von der Farbe des L'Equipe-Vorläufers Lauto kam. Also beides ist halt als Werbemaßnahme einer Zeitung gegründet worden und der nationale Stolz. Aber die Tour de France hatte eigentlich Zeit des Profis gibt immer schon ein bisschen Vorsprung. Das hat sich in den letzten Jahren manifestiert. Der Giro steht im Fokus, weil es die erste große Rundfahrt mittlerweile des Jahres ist. Früher war es die Vuelta, jetzt ist es der Giro. Ja, aber die Abstufung ist Tour de France ganz klar, dahinter der Giro und ein ganzes Stück dahinter noch die Vuelta, weil sie auch relativ spät ist.
Hat die Tour de France auch ein kleines bisschen den Vorteil, dass sie eben im Juli stattfindet, wo wir also ich finde diese Szene ja manchmal ganz charmant beim Giro. In diesem Jahr haben wir es noch nicht gehabt, aber wo die Fahrer sich denken, was ist denn das Weiße an der Seite? Er könnte Schnee sein, aber sowas gibt es bei der Tour de France halt nicht. Da haben wir halt immer diese Hitzeschlachten dann.
Es gab auch schon Tour de France-Etappen, die dann auch schon mal wegen eines Wintereinbruchs verkürzt wurden, abgesagt wurden, wenn es hochging nach Sestriere, was ja auch in Italien ist, aber diese ganze Ecke da oben, wenn es ganz hoch geht, kann das auch bei der Tour de France passieren, aber klar, beim Giro, gerade wenn es über das Schlisser Joch geht, wie in der Vergangenheit sehr oft, da liegt teilweise schon sehr, sehr viel Schnee und Anfang Mai kann es eben dann auch nochmal kräftig schneien da in der Ecke.
Ja, jetzt hatten wir bei unserem Gespräch vor ein paar Wochen Tadej Pogacar klarerweise, wenn er denn startet beim Giro, als großen Favoriten ausgemacht. Er hat sehr früh das rosa Trikot übernommen. Er hat allerdings auch schon einen Sturz hinter sich, bei dem zum Glück mal ausnahmsweise nichts passiert ist. Ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, dann ist der beim Vorderreifen die Luft ausgegangen. Er wollte vor der Kurve das Rad wechseln. Sein Team sagt ihm nach der Kurve, dann fliegt er hin und das war halt... Naja, es war unglücklich, aber er hat trotzdem das rosa Trikot an. Bist du, ja, sollte man überrascht sein von dieser, er hat 45 oder 46 Sekunden Vorsprung, sollte man überrascht sein, dass er so früh schon das Zepter in die Hand genommen hat?
Gut, ich habe jetzt auch nicht die sämtliche Etappe, muss ich stehen, live gesehen, weil ich in Südamerika unterwegs war und da war es ein bisschen schwierig, da die Bilder zu bekommen. Ich habe die Zusammenfassung dann immer noch pflichtbewusst im Netz mir angeschaut. Aber nein, er ist eigentlich der klare Favorit und er hatte, das hat sich ja schon bei Lüttich bei seinem wirklich grandiosen Sieg abgezeichnet. Er ist in einer absoluten Topform, und dass er da der große Favorit ist und in der absoluten Form jetzt auch kaum zu schlagen ist, das war klar. Dass er jetzt schon so früh in Rosa ist, gut, das ist natürlich die Natur der Sache. Es ging diesmal nicht mit Flachetappen los, noch nicht mit dem Prolog, sondern es ging gleich von 0 auf 100 und da fährt er dann eben halt auch nicht zurückhaltend, sondern er fährt in seinem Tempo und die Rundfahrt ist jetzt auch nicht so besetzt, dass da jetzt so viele absolute Top-Fahrer sind, die ihn dann gefährden könnten und dann hat sie ihn quasi ins rosa Trikot gespült. Er hätte quasi sich selber ausbremsen müssen, um das rosa Trikot nicht zu übernehmen. Das liegt auch nicht in der Natur der Sache. Es ist aber auch für ihn keine große Bürde. Er braucht jetzt nicht die komplette Mannschaft, um dieses Trikot aufs Blut zu verteidigen. Er wird, selbst wenn er das verlieren würde, das wird ihn jetzt auch nicht großartig aus dem Rhythmus bringen. Nee, für ihn läuft das alles nach Plan. Wird interessant sein, wie er jetzt weiter mit diesem Giro umgeht, gerade im Hinblick auf die Tour de France, aber im Moment ist das für ihn eigentlich alles ein gutes Szenario.
Ist es also nicht zu frech zu sagen, dass Pogacar mit 80% fahren kann, dass es ihm bei ihm vor allen Dingen darauf ankommt, nicht zu viel zu riskieren? Was Stürze anbelangt zum Beispiel?
Ich glaube, er ist so ein Vollblut-Rennfahrer, dass er gar nicht so weit denkt. Also, dass er jetzt einfach jeden Tag da genießt. Er ist, ich muss persönlich sagen, er ist einer der Rennfahrer, die mir am meisten Spaß machen, weil er einfach, er ist ein smarter Typ, er ist lustig, er ist reflektiert, er hat eine total hohe Fahrintelligenz, er hat Spaß an jedem Rennen, er attackiert auch mal über die Vernunft drüber, er ist einfach ein Typ, der dem Radsport gut tut. Wenn, ich weiß noch mal, was Jonas Vingegaard vorwerfen kann, er ist halt ein anderer Typ, er ist halt kühler, vielleicht sogar ein bisschen steriler. Pogacar ist einer, der einfach dieses Rennfahren im Blut hat und deshalb weiß ich nicht, ob es überhaupt bei Pogacar funktioniert, irgendein Rennen mit 80% zu bestreiten. Es wäre vielleicht nicht unklug, das irgendwann zu machen und das ist dann vielleicht das auch, was das Spannende in diesem Giro wird. Wenn er jetzt, sagen wir mal, in der zweiten, dritten Woche deutlich führt, aber dann bei den schweren Alpenetappen, Dolomitenetappen dann ein bisschen rausnimmt, im Hinblick auf die Tour de France oder ob er das Ding von vorne bis hinten wirklich durchzieht. Das wird interessant zu beobachten sein.
So ein bisschen als Gegenentwurf, also man mag es ja nicht glauben, aber Geraint Thomas hat schon mal die Tour de France gewonnen, ist ein sehr, sehr erfahrener Fahrer. Ich habe mit ihm ein Interview gesehen vor 2-3 Tagen oder was vor Beginn des Giro, bin mir nicht mehr ganz sicher, wo er sich, glaube ich, auch sehr, sehr pragmatisch eingeschätzt hat, dort, wo er ist, nämlich auf Platz 2 ist es jetzt, wenn Pogacar ein wirklich herausragender und spannender Fahrer ist, darf man, wäre es zu frech zu sagen, dass Geraint Thomas so fast wie ein bisschen wie ein Beamter ist. Sehr zuverlässig, aber Überstunden nur, wenn sie auch bezahlt sind.
Ich halte sehr, sehr viel von Geraint Thomas. Er ist ein super, super, super nicer Typ. Also er ist ein wirklich guter Typ, ein ehrlicher Typ und tut dem Radsport auch gut. Man darf allerdings auch nicht vergessen, er wird in diesem Jahr 38 Jahre alt. Ja. Und ich habe mir das letzte Mal angeguckt. Es gibt genau einen einzigen Radfahrer, der in diesem Alter oder noch älter eine große Rundfahrt gewonnen hat. Das war Chris Horner vor, nunmehr, ich glaube 2012 oder 2013 war es. Bei der 2014 bei der Welter mit 41. Ansonsten hat nie einer in so einem Alter eine große Rundfahrt gewonnen. Wenn er auf dem Podest landen sollte, wäre es eine Riesenleistung. Aber eine dreiwöchige Rundfahrt ist halt eine Sache für sich. Und auch die Tour de France, die hat auch noch, der älteste Sieger war ein Belgier, der das in den ersten Jahren, ich glaube 1906 oder sowas, geschafft hat, im Alter von 36 Jahren. In diesem Alter ist es einfach brutal schwer, eine dreiwöchige Rundfahrt zu gewinnen. Und von daher aller Ehren wert, was Geraint Thomas da macht, aber ich glaube nicht, dass er noch einen großen Rundfahrtsieg im Tank hat. Allerhöchstens bei der Welter, aber wenn er hier aufs Podium fährt, wäre das eine sensationelle Leistung.
Ein Wort noch zu Bora Hansgrohe. Daniel Felipe Martinez ist im Moment Dritter. Mit welcher Unterstützung, mit welchen Aussichten Pogacar an einem schwachen Tag, wenn denn einer kommen sollte, überhaupt angreifen zu können?
Ich glaube nicht, also er kann ihn punktuell vielleicht mal attackieren, aber nicht auf längere Sicht über eine Rundfahrt gefährden. Dafür ist Pogacar schlichtweg zu stark. Podium ist beim Giro das, was Bora erreichen kann. Wir haben eben jetzt die Nachricht bekommen, dass Florian Liprowitz, sein junger deutscher Helfer, der auf den ersten Etappen wirklich, wirklich ganz, ganz stark gefahren ist, dass er aussteigen musste. Das ist natürlich dann jetzt auch für Bora ein Rückschlag. Martinez ist damit noch mehr auf sich selber gestellt. Er hat Max Schachmann, der auch sehr, sehr gut gefahren ist, natürlich. Aber ich glaube, Bora kann Martinez ums Podium mitfahren, aber das ist dann auch das höchste Gefühl. Also an Pogacar muss man da nicht denken. Aber ich glaube, Bora hat auch in diesem Jahr größere und andere Ziele als den Giro. Das ist Beiwerk und Martinez ist ein guter Mann und er wird sie würdig vertreten. Aber da sollte man jetzt auch nicht zu viel erwarten.
Paar Sachen noch oder ein, zwei Dinge noch zum Big Picture. Ja, Bora wird ja bald nicht mehr Bora heißen, sondern Bora hat sich mit Red Bull auf einen Packel geschmissen und hat jetzt dadurch, Christoph, welche neuen Möglichkeiten? Ich habe irgendwo gelesen, dass das Budget angeblich um 25 Millionen Euro in die Höhe gehen soll, auch wenn es diese Zahl nicht genau ist. Aber was kauft einen das dann? Also Primoz Roglic ist ja schon jetzt bei Bora Hansgrohe, aber der ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste. Ist es realistisch, jemanden wie Pogacar jetzt zum Beispiel einzukaufen?
Also erstmal ist unser großes Problem, dass wir demnächst vom Team Red Bull Bora Hansgrohe schreiben müssen, was natürlich ein Buchstabenungetüm sondergleichen ist. Die Frage ist auch, wie lange überhaupt Red Bull Co-Sponsoren haben möchte an seiner Seite. Also Bora und Hansgrohe sind ja noch ein bisschen länger gebunden, aber ich denke mal, dass es früher oder später dieses Team einfach knackig Red Bull heißen wird. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, klar, man steigt jetzt da in eine Liga auf, in der ansonsten eigentlich dann nur noch UAE und vielleicht noch Ineos verkehren von den finanziellen Möglichkeiten. Ja, das ist eine. Die andere Frage ist, was bekommt man für sein Geld? Also Pogacar ist langfristig gebunden an UAE. Er ist ja der komplette Star. Das Team ist auf ihn ausgerichtet. Er verdient da gut. Es gibt eigentlich keinen Grund für ihn, dieses Team zu verlassen. Und dieser Ablösemar, wie wir im Fußball kennen, der ist eigentlich im Radsport nicht so existent. Also Fahrer aus dem Vertrag rauszukaufen, ist eigentlich sehr, sehr unüblich. Die Chancen, dass Pogacar in den nächsten Jahren bei Red Bull fährt, die halte ich für recht gering. Genauso sieht es bei anderen Topstars aus, wie Mathieu van der Poel oder auch bei Jonas Vingegaard, wenn da jetzt nicht das Team in Schwierigkeiten gerät finanziell und dass man sich quasi umstrukturieren muss, dann sind solche Fahrer schwer zu bekommen. Das sieht man ja auch daran, dass jetzt eben halt Bora sich Primoz Roglic geholt hat, weil man ihn bekam, weil er halt in einer 1B, 2A-Rolle eben im vergangenen Jahr bei Jumbo Visma war ein hochbezahlter, aber auch dann eher verzichtbarer Mann jenseits weit der 30. Das war damals mit Peter Sagan ähnlich, der dann auch schon, muss man sagen, seinen Zenit gerade erreicht hatte, schon ein bisschen drüber war. Oder Israel hat sich damals, also Israel Pemetek, mit relativ viel Geld kurz Froome geholt, der auch schon deutlich drüber war. Man ist halt nicht wie im Fußball, dass so in der Situation, dass man einfach mit Geld verpflichten kann, wie man lustig ist. Das heißt, an diese paar absoluten Top-Leute wird man höchstwahrscheinlich nicht rankommen, egal was Red Bull da jetzt veranstalten möchte.
Okay. Immerhin Wout van Aert hat das Logo schon auf seinem Helm. Abschließende Frage, weil du ihn auch schon erwähnt hast, der zweimalige Toursieger Jonas Vingegaard ist vor ein paar Wochen schwer gestürzt. Ich meine aber irgendwo gelesen zu haben, er sitzt schon wieder auf einem Rad. Ich habe diese Dokumentation bei Netflix auch gesehen, wo ja wirklich auch das Team von Vingegaard, damals Jumbo Visma, jetzt Team Visma Lisa Bike, im Mittelpunkt war, und das kann ich ja nur bestätigen, was du gesagt hast, sehr, sehr unterkühlt, also nicht wahnsinnig viel Charisma im Gegensatz zu Pogacar, aber das ist ja auch nicht wichtig. Er soll als Schnellster diese drei Wochen in Frankreich bewältigen. Was hört man, Christoph, in der Szene über den Zustand, über die Aussichten von Jonas Vingegaard?
Also alle Sturzopfer der vergangenen Woche oder dieses ominösen Frühjahrs sitzen jetzt wieder auf dem Rad. Jonas Vingegaard fährt seit dieser Woche wieder, ist jetzt noch nicht mit ins Höhentrainingslager gegangen, ins Tour de France Trainingslager mit dem Rad. Das allerdings nachholen. Remco Evenepoel fährt seit dieser Woche auch wieder, geht auch jetzt demnächst in die Höhe. Primoz Roglic, das hatte Rolf Aldag bestätigt von Bora, geht auch in die Höhe. Also alle sind jetzt schon in der Tourvorbereitung drin. Die Frage ist, ob es reicht für Vingegaard in diesen 7 Wochen, die er jetzt noch hat, auf 100% zu kommen für die Tour de France. Ich würde sagen, eher nicht, aber wahrscheinlich wäre es schon für ihn ein Erfolg, bei der Tour mit 90% an den Start zu gehen. Das war ja angesichts seiner Verletzung auch nicht selbstverständlich. Und damit wäre er dann sicherlich in der Lage, wieder um den Toursieg mitfahren zu können. Vanderpool ähnlich. Er dürfte auch weitestgehend wiederhergestellt in guter Form sein. Die Frage ist dann eben, mit wie viel Saft Pogacar dann eben aus dem Giro kommt. Reicht das, um dann vielleicht einen noch nicht ganz bei 100% fahrenden Vingegaard auf absolute Augenhöhe zu begegnen? Das ist eine große Frage.
Klitzekleine Nachfrage. Für Evenepoel hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Für Evenepoel wäre es die erste Tour, oder?
Er hat seine Tourpremiere, genau. Also das wäre seine erste Tour. Das war ja wirklich diese mit Spannung erwartete Sache, dass sich Vingegaard, Pogacar und Evenepoel auf höchstem Niveau da messen konnten. Das hat natürlich Pogacar aus eigener Entscheidung schon ein bisschen konterkariert mit seinem Start beim Giro. Wir erinnern uns, seit Indurain hat auch aus nachvollziehbaren Gründen keiner mehr Giro und Tour in einem Jahr gewonnen, weil dieser Doppelpack einfach verflucht schwer ist. Ihm ist es zuzutrauen. Aber wie gesagt, da müssen wir abwarten, mit welcher Form. Er muss erstmal gesund durch den Giro kommen, gucken, wie viele Körner da sind. Wir müssen sehen, was Vingegaard mit zur Tour bringt, ob da was zurückbleibt. Es sind wirklich, wirklich spannende Personalien und wir dürfen absolut gespannt sein auf diese Tour.
Großartig. Großartig. Christoph Leuchtenberg vom Sportinformationsdienst. Schaut euch, den Giro d'Italia an, jeden Tag bei Eurosport. Lest, was der SED dazu schreibt. Es ist einfach. Und vor allen Dingen, setzt euch selber aus Radl und fahrt halt einen 50er an Feiertagen oder an Samst und Sonntagen. Danke Christoph, kurze Pause in der Big Show 660.
Hallo, hier ist Gerhard Samoff von Schalke 04 und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 660. Weiter geht es mit one of our favorites, mit Franz Büchner. Servus Franz.
Hallo, Grüße.
Franz, wer es noch nicht mitbekommen hat, damit meine ich in erster Linie mich persönlich, der deutsche Meister im Eishockey 2023-24, sind die Eisbären Berlin. Und wenn man jetzt die DEL nur aus der Ferne beobachtet oder generell mal draufschaut, dann denkt man sich, na, what else is new? Ist es aber richtig zu sagen, doch am Ende des Tages, dass eigentlich die Finalverlierer, wir haben hier ja ab und an in der Big Show auch drüber gesprochen, aber dass eigentlich die Story des Jahres die Finalverlierer waren, nämlich die Bremerhavener?
Das kann man so sagen, ja, definitiv. Also der letztliche Meister ist vielleicht nicht die ganz große Überraschung. In Klammern, natürlich war die Vorsaison ziemlich schlecht, aber das war halt so eine Ausnahmesituation. Und jetzt haben wir mit Bremerhaven natürlich ein Team, mit dem hat jetzt wahrscheinlich keiner so richtig gerechnet. Zumindest nicht als Finalist. Aber die haben sich das absolut verdient. Die haben eine super Saison gespielt. Und das ist dann halt auch das Resultat aus jahrelanger, sehr guter Arbeit, die da auch im Hintergrund passiert. Stichwort Kaderzusammenstellung. Man hat ja durchgezogen, auch mit dem Trainerteam, beziehungsweise eben mit dem Headcoach, der jetzt Thomas Popisch, der dann nächste Saison Krefeld trainieren wird. Also das ändert sich jetzt vielleicht dann jetzt in den nächsten Jahren so ein bisschen, weil so ein paar Teile sich verschieben. Aber ja, das ist einfach zusammengewachsen über die letzten paar Jahre. Der Kern der Mannschaft, der schon lange da ist. Und das sieht man dann halt auch. Irgendwann erntet man die Früchte. Und so wie sie gespielt haben, haben sie sich das absolut verdient, dass sie zumindest im Finale aufgetaucht sind. Am Ende war halt nicht mehr möglich gegen diese abgezockten Berliner. Aber ja, das war damit war so erstmal nicht zu rechnen, aber es, wie gesagt, es war eine fantastische Saison von Bremerhaven.
Das wäre so meine letzte Frage auch zur DL gewesen. Das heißt, es ist dann am Ende des Tages die Erfahrung gewesen, die für die Berliner, die haben die Finalserie 4-1 gewonnen, haben das erste Spiel verloren, aber dann 4 en suite gewonnen. Also kann man es runterbrechen auf Erfahrung in diesen Situationen?
Ein Stück weit Erfahrung, ein Stück weit natürlich auch, nennen wir es mal Spielglück im Sinne von zum richtigen Zeitpunkt die Tore machen und vielleicht dann auch im richtigen Moment die Saves bekommen vom Goalie. Und diese Kombination, die macht es dann halt irgendwie am Ende aus.
Tja, und damit die Eisbären Berlin, also die Nachfolger des EHC Red Bulls München, ab kommendem Jahr dann in dieser hoffentlich fantastischen Halle, an der ich jeden Tag vorbeirate. Die Aufmerksamkeit der europäischen Eishockey-Fans, Franz, wenn sie sich nicht gerade, so wie du auch natürlich, mit der NHL so nebenbei oder auch so hauptberuflich beschäftigen, die shiftet jetzt in die Tschechische Republik zur alljährlichen Eishockey-Weltmeisterschaft. Gespielt wird in Prag, da sind die Deutschen nicht dabei. Die Deutschen spielen in Ostrava und gehen als Vize-Weltmeister in diese Veranstaltung. Ist das, Franz, jetzt mal ganz grundsätzlich eine Begründung, wäre das eine Begründung dafür zu sagen, okay, letztes Jahr Finale, 2-5 verloren gegen Kanada, warum nicht einen Step weiter oder muss man es wieder, muss man ein bisschen Humble Pie essen, wie die Amerikaner oder Kanadier sagen?
Ja, so ein bisschen Demo steht einem nie so schlecht zu Gesicht, so viel ist klar, aber nichtsdestotrotz hat diese WM ja letztes Jahr gezeigt, wozu diese deutsche Nationalmannschaft ja fähig ist. Ich würde jetzt nicht von vornherein so rangehen und zu sagen, man muss erwarten, dass sie wieder im Finale stehen. Aber man kann sich das ja so durchaus gerne mal als Ziel setzen. Vielleicht sollte man es nicht so groß ausformulieren, aber dass man bei einem solchen Turnier schon gerne das Maximum erreichen darf und will, so als Anspruch, ist, glaube ich, nie verkehrt. Dann wächst man ja vielleicht auch an seinen Aufgaben. Ist das realistisch? Weiß ich nicht genau. Das Team ist gut genug besetzt. Das ist schon vergleichbar mit dem aus der letzten Saison oder aus dem letzten Jahr, besser gesagt. Von daher kann das auch wieder sehr weit gehen. Nur sollte man jetzt nicht den Fehler machen, wirklich zu sagen, also alles unter Finalteilnahme wäre eine Enttäuschung. Das auf keinen Fall. Werden wir mal schauen, was am Ende wirklich bei rumkommt. Aber es ist durchaus was drin. Und zwar alles zwischen ja Viertelfinal aus und vielleicht auch Weltmeister. Weiß man nie so genau. Aber ja, das ist schon wieder ein vielversprechendes Team, was Harry Kreis da zusammengestellt hat.
Das sind zwei Achtergruppen. Deutschland beginnt am morgigen Freitag gegen die Slowakei und dann geht's im Grunde genommen Schlag auf Schlag. Am Samstag schon gegen die Amerikaner, dann gegen Schweden, Lettland, Kasachstan, Polen und Frankreich. Ist es jedes Jahr auch ein kleines bisschen Rätselraten, bevor wir zum deutschen Kader kommen, aber auch ein kleines bisschen Rätselraten? Ich glaube, ich habe irgendeinen Post gesehen von Rick Goldman, der gesagt hat, für ihn, ja, die USA eigentlich fast Titelfavorit, aber man weiß ja nie genau, Franz, früher mal, als ich noch jung war, als du noch gar nicht geboren warst, da wusste man, die Russen kommen mit der vollen Kapelle, zumindest in den frühen Jahren, und wenn da nicht die Hälfte der Mannschaft krank wird oder sich ein Haxen bricht, dann werden die Russen Weltmeister. So ist es ja schon lange nicht mehr.
Nee, so ist es nicht mehr, zum Glück. Du hast ja, also gerade die letzte Weltmeisterschaft vielleicht als bestes Beispiel, eben mit Deutschland im Finale, mit Lettland als Dritter, hätte auch keiner gedacht vorher, die Amis da geschlagen haben in dem Spiel um Platz 3. Also das hat sich schon ein bisschen verschoben tatsächlich, auch in Richtung von Nationen, die jetzt dann vielleicht in diesen letzten 20, 30 Jahren immer mal mitgespielt haben und viel mehr nicht. Klar, die Abwesenheit, die ja nach wie vor existiert von einer russischen Mannschaft, hilft da auch ein Stück weit, keine Frage. Aber nee, das ist schon alles enger zusammengerückt im internationalen Hockey. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass jetzt Nationen wie die USA oder Kanada jetzt nicht aus dem obersten Regal greifen und irgendwelche ja super zusammengestellten NHL-Teams dorthin schicken. Das ist ja auch klar. Trotzdem haben die natürlich extrem starke Teams oder Spieler halt zur Verfügung. Und deswegen sind die Nordamerikaner ja immer zum Favoritenkreis dazuzurechnen. Aber es ist halt schon seit einigen Jahren viel, viel offener. Beginnen vielleicht auch mit diesen Finalteilnahmen der Schweizer, die es ja auch ein paar Mal geschafft haben, da fast den ganz großen Wurf hinzubekommen. Und das macht so eine Weltmeisterschaft, wie ich finde, ja durchaus ja auch reizvoll, dass du halt nicht von vornherein weißt, es gibt nur zwei oder drei, die es gewinnen können.
Lass uns die deutsche Mannschaft mal ein bisschen genauer anschauen. Wenn du vorhin sagst, die Berliner haben im Finale auch davon profitiert, dass der Torwart zum wichtigen Zeitpunkt wichtige Pucks gehalten hat. Matthias Niederberger war lange der Torwart der Berliner. Ist es jetzt in München, wer ist der Nummer 1 Goalie? Ist es Philipp Grubauer? Ist es Tobias Antschitschka, wenn man ihn so ausspricht, oder ist es Matthias Niederberger?
Also ich glaube, wir können davon ausgehen, dass Philipp Grubauer die Nummer 1 sein sollte, auch wenn man sich das vermutlich noch ein bisschen aufteilen wird, zumindest in der Gruppenphase. Mit Matthias Niederberger, das wäre jetzt mal meine Vermutung. Am Ende muss Harry Kreis entscheiden, aber du hast jetzt halt in diesem Jahr wieder einen NHL-Goalie dabei mit Philipp Grubauer und deswegen wird man ihn auch spielen lassen, überwiegend. Wenn man Matthias Niederberger fragt, der nur bekanntermaßen wirklich kein schlechter Torhüter ist, um Gottes Willen, er hat letztes Jahr überragend performt bei der WM. Auch Matthias Niederberger sagt, wenn da der Grubauer kommt, das ist halt nochmal eine andere Preislage. Das ist halt ein NHL-Goalie, ja. Das hat nochmal eine andere Strahlkraft. Und deswegen würde ich beim deutschen Tor auf jeden Fall von Grubauer ausgehen als Main Man.
Übrigens, ich habe einmal mit Matthias Niederberger geredet, geplaudert. Der kannte mich natürlich nicht und hat sich gedacht, was will der jetzt von mir? Aber sehr, sehr soft-spoken, oder? Das ist auch kein Typ, der da auf den Tisch haut und sagt, ja, Freunde, ich war letztes Jahr fantastisch, ich möchte jetzt auch spielen. So schätze ich ihn da richtig ein. Ich weiß nicht, wie oft du schon die Gelegenheit hattest, ihn live zu erleben.
Ja, auch nicht viel häufiger, zumindest nicht so one-on-one, aber diesen Eindruck zumindest aus diversen Interviews kann ich auf jeden Fall bestätigen. Matthias Niederberger für mich einer, der halt mit Leistung überzeugt und nicht mit Lautsprache. Also einer, der auf jeden Fall seine Situation und die des Teams immer richtig einschätzt und der sicherlich, glaube ich, auch nicht auf den Tisch haust, so wie du es gesagt hast, sondern sich, wie heißt es so schön, in den Dienst der Mannschaft stellt.
Herrlich,
ne? Und es wird auch sicherlich auf ihn mal ankommen, im ein oder anderen Spiel.
Ja, gut, ich meine, es sind, wie gesagt, in relativ wenigen Tagen schon mal 7 Spiele. Aus der NHL entdecke ich da noch Maximilian Zuber von den Arizona Coyotes. Dann haben wir JJ Paterka aus Buffalo und dann Lukas Reichel von den Blackhawks. Und ich glaube, das war's dann auch schon. Sind irgendwelche Nachzügler zu erwarten? Also auf Leon Dreiseitel hoffe ich nicht, weil ich hoffe, dass Leon tatsächlich mal den Stanley Cup gewinnen kann. Und ich glaube, Moritz Seider muss man auch nicht erwarten, Franz.
Ja, erstmal noch Nico Sturm nicht vergessen. Ist natürlich auch wieder mit dabei aus San Jose. Ganz, ganz wichtiger Spieler übrigens auch für dieses deutsche Team. Ja, Nico Sturm, weil das ist einfach, ja, ich würde mal sagen, ich würde ihn mal so als Trainerliebling einschätzen, weil du Nico Sturm einfach immer und überall einsetzen kannst. Also wirklich, wirklich ganz, ganz wichtiger Spieler. Genau, JJ Paterka, letztes Jahr ja bester Stürmer der Weltmeisterschaft. Der ist auch wieder mit dabei. Maxi Zuber. Gut, der hat jetzt fast nur American Hockey League gespielt letzte Saison, durfte einmal in der NHL reinschnuppern, aber der hat ja auch zuvor in München schon gezeigt, dass das echt ein Riesenverteidigertalent ist. Also ja, das sind so die jetzt aus Nordamerika dazugekommen sind. Lukas Reichel, genau, der ist jetzt natürlich gerade erst da aus der American Hockey League in den Playoffs ausgeschieden, hatte nicht so die ganz einfache Saison in Chicago, aber klar hat der viel Talent. Also klar, das sind schon wichtig, dass du solche Spieler dabei hast und auch viel mehr aus Nordamerika oder auf überhaupt noch mehr können wir auf keinen Fall, damit können wir nicht rechnen. Du hast gesagt, Moritz Seider ist nicht dabei, leider. Der steckt in Vertragsverhandlungen mit Detroit und der ist halt so enorm wichtig für die Red Wings, dass die Versicherungssumme, die jetzt zum Beispiel da fällig werden würde, einfach vielleicht nicht zu stemmen ist. Und dass er auch natürlich aus eigener Perspektive sagt, so eine WM mit so vielen Spielen in kurzer Zeit ist immer ein Verletzungsrisiko. Wenn er sich jetzt verletzt, hat er natürlich eine schlechtere Verhandlungsbasis für seine Vertragsverhandlungen etc. und so weiter. Und auch Detroit möchte natürlich nicht, dass sich ja ihr bester Verteidiger jetzt verletzt. Also das war im Prinzip zu erwarten, dass wir einen Seider nicht dabei haben. Leon, genau, drücken wir alle Daumen, dass es möglichst weit geht in dieser Saison im Stanley Cup. Und Tim Stützle ist verletzt. Ist auch nicht mit dabei. Klar wären das natürlich schon enorme Alternativen, die man da noch hätte, würden die alle zur Verfügung stehen. Aber wie gesagt, die werden nicht kommen. Und dann ist das wahrscheinlich der Kader, so wie er sich jetzt präsentiert, wie er dann auch bei der WM dann spielen wird. Also ich erwarte da jetzt keine großen Nachzügler, es sei denn, es verletzen sich noch Spieler zwischendurch und er hätte noch Raum, noch welche nachzumelden.
Wer mich erfreut, immer aus deutscher Sicht, weil ich ihn hier auch in München gesehen habe, der dann auch in der NHL war, ist Dominik Cahun, der jetzt in der Schweiz spielt. Wenn man, ja, wie ist die Karriere von Dominik Cahun zu beschreiben? Ist das gerade mal nicht gut genug für die amerikanische Liga, aber eben doch europäisches Topniveau? Wo würdest du Dominik Cahun ansiedeln?
Dominik Cahun ist ein top-europäischer Eishockeyspieler, Stürmer. Warum das jetzt in den USA, in der NHL nicht so gefruchtet hat, ist immer so ein bisschen schwer zu sagen. Er hat ja 3 Jahre da gespielt, ist natürlich ein bisschen rumgereicht worden. Also wenn du 4 Teams hast in 3 Jahren, hast du dich wahrscheinlich irgendwie nirgendwo so durchgesetzt, dass sie gesagt haben, ey, das ist einer für die Zukunft. Der hat ja nicht schlecht performt da, in Chicago vor allen Dingen in seiner ersten Saison. Das war eigentlich ziemlich vielversprechend. Und danach hat er irgendwie nicht mehr so richtig Fuß gefunden. Schwierig, warum das so läuft. Manchmal sind es halt einfach die Gegebenheiten, die nicht so gut funktionieren. Aber Dominik Cahun ist eine absolute Verstärkung, auch für eine deutsche Nationalmannschaft. Spielt er jetzt seit 3 Jahren in Bern und war da auch jetzt gerade in der letzten Saison einfach ein absoluter Top-Performer. Also ich finde, das hat ist eine gute Karriere von Dominik Cahun. Also überhaupt mal diesen Weg zu gehen, ne? Über die Jugend in Deutschland, dann ein bisschen Jugend auch in Nordamerika gespielt, dann in der DEL sehr, sehr schnell zu einem Superspieler geworden, 3 Jahre NHL gespielt, jetzt spielt er in der Schweiz. Also
ich mache mir auch keine Sorgen um ihn, aber ich habe den halt, also als ich noch öfter beim Eishockey in München war, auch ich kenne mich ja nicht aus in dieser Sportart, aber ab und zu fallen einem Spieler auf und da ist mir auch der Maxi Kastner, der jetzt auch im Team steht, die einfach ein kleines bisschen schneller sind zum Beispiel als die anderen. Und bei Cahun ist die Technik dazugekommen und deshalb war ich halt ja zumindest interessiert, wie es bei ihm weitergeht. Das ist also, und ich möchte mir überhaupt keine schlechte Karriere unterstellen, um Gottes Willen. Aber ich dachte halt, dass sie vielleicht noch ein bisschen besser hätte sein können.
Ja, also
lass ich so stehen.
Ich weiß nicht. Er hätte bestimmt gerne auch ein paar Jahre mehr in der NHL gespielt. Es ist so nicht gekommen. Ich glaube, so unzufrieden wird er nicht sein mit seiner Karriere.
Franz, was wirst du aktiv mit dieser, also aktiv am Mikrofon mit dieser Eishockey-Weltmeisterschaft in Prag und in Ostrava zu tun haben?
Also ich werde eine Menge Zusammenfassungen sprechen im Rahmen der Übertragungen auf Pro7 bzw. Pro7 Max. Da wird es eben aus der nicht-deutschen Gruppe natürlich auch immer die Zusammenfassungen der Parallelspiele geben, die dann halt nicht live gezeigt werden.
Weil da ist Österreich in der nicht-deutschen Gruppe. Da bitte ich um ausführliche Zusammenfassungen.
Da ist eine Menge drin in dieser nicht-deutschen Gruppe. Wenn man mal guckt, da ist Kanada drin, da ist Finnland drin, da ist die Schweiz drin, Österreich natürlich nicht zu vergessen. Ja. Also das ist schon eine starke Gruppe. Genau, das wird so funktionieren. Vielleicht kommt nochmal ein Live-Spiel dazu, je nach Konstellation am Ende der Gruppenphase, nachdem die ursprünglich geplanten Parallel-Live-Spiele leider jetzt nicht geklappt haben, aufgrund irgendwelcher Rechte-Situationen, mit denen ich mich nicht groß auskenne, die aber das irgendwie verhindert haben. Aber das wird's im Grunde sein für mich, für die WM. Zwischendurch aber gibt's natürlich sonntags immer noch ordentlich NHL. Dann auch auf Pro7 Max. Und da darf ich mich dann austoben, auch wieder im Live-Spiel.
Yes, Sir. Da freuen wir uns drauf. Und die abschließende Frage kann ich dir nicht ersparen, Franz. Union Berlin hat nochmal jetzt den Trainer gewechselt. Nena Bjelica, der keinen guten Einstand gehabt hat, wie man hört, mit dieser Geschichte, wo er gleich gesperrt wurde zu Beginn. 2 und dann aber gesagt hat, wie dringend er in der ersten Liga unbedingt Coach sein möchte in Deutschland. Das könnte er sich verbaut haben durch den Rausschmiss jetzt bei Union. Kannst du das nachvollziehen? Erwartest du dir irgendeinen Effekt von diesem letzten Trainerwechsel? Bist du in Sorge um Union Berlin, was die erste Liga-Zugehörigkeit angeht?
Ja, selbstverständlich bin ich in Sorge, weil dieses Team seit jetzt einigen Wochen schon wieder dermaßen schlecht performt, dass man davon ausgehen muss, zumindest aktuell, wenn es jetzt so weitergeht, die letzten 2 Spiele, dann wird man wahrscheinlich Relegation spielen gegen Düsseldorf und das sehe ich dann eher schwierig tatsächlich. Also, weiß ich nicht, vielleicht hat das wirklich nochmal einen Effekt, ne? Sonst hätte man es nicht gemacht. Vielleicht setzt das nochmal irgendwas frei, ist das berühmte Signal an die Spieler, vielleicht so ähnlich zu spielen wie jetzt in der zweiten Halbzeit gegen Bochum. Aber ja, Das ist schon eine sehr, sehr schwierige Situation, sagen wir es mal so, weil du hattest ja das in der Hinserie schon mit diesen vielen Niederlagen und sieglosen Spielen in Folge, dann musste ja Urs Fischer dran glauben. Dann hatte man sich einigermaßen stabilisiert, so, ich weiß gar nicht, Mitte März 9 Punkte Vorsprung, dachte man, ja, okay, jetzt läuft's, aber mittlerweile ist man wieder in so einem Trott drin, wo man alles aus der Hand gibt. Teilweise spielt man halt auch einfach katastrophal, also gerade die Spiele auch gegen Bayern oder die erste Halbzeit gegen Bochum, das ist dann halt auch einfach nicht erstligawürdig. So ehrlich muss man sein. Also vielleicht setzt das jetzt nochmal irgendwas frei, sendet das nochmal ein Signal ans Team, dass man jetzt vor diesen letzten beiden Spielen sich nochmal irgendwie zusammenreißt, weil noch hat man es in der eigenen Hand. Ja, man spielt jetzt gegen Köln, enorm wichtige Partie natürlich am Wochenende und dann glaube ich noch gegen Freiburg zum Abschluss. Also da geht schon noch, aber da müsste relativ schnell was gehen.
Ja, damals, als du, wie du sagst, haben hatte 9 Punkte Vorsprung, konnte natürlich auch keiner ahnen, dass Mainz plötzlich überlegt, doch in der ersten Liga zu bleiben. Das war so die Unbekannte, die da eingetreten ist. Franz, wir freuen uns auch auf die NHL am Sonntag bei ProSieben Max. Und die deutschen Spiele werden dort, glaube ich, alle übertragen, wenn nicht sogar bei ProSieben im Hauptprogramm, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Und viele Spiele dieser Gruppe auch bei ProSieben Max. Franz, wir werden weiterhin lästig bleiben. Danke dir fürs erste Mal. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 660.
Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und Dauerlaufen nicht vergessen.
Big Show 660. Ja, es geht weiter mit der Football, aber nein, es geht nicht weiter mit der National Football League, sondern mit dem deutschen Qualitätsprodukt, das Nicolas Martin, Christian Schimmel und Andreas Reiner seit Jahren begleiten und in eure, ja, ihr seid damit gemeint, in eure Wohnzimmer bringen, nämlich die German Football League. Und ich freue mich sehr, dass genau diese drei wieder dabei sind. Hallo Nicolas, hallo Andreas, hallo Christian. Nicolas, ich übergebe dir gleich den Dirigentenstab, wie immer in diesen Situationen. Die German Football League legt los am kommenden Wochenende. Ja, take it away, was ist zu erwarten, auf wen dürfen wir uns besonders freuen? Ich werde mindestens wieder ein Spiel der Munich Cowboys mir anschauen, möglicherweise sogar länger als ein Viertel, weil es so unerträglich schlecht war.
Ja, aber es könnte besser werden, mal sehen. Okay, genau. Aber die GFL kommt, deshalb hat der Draft der NFL auch vor 2 Wochen stattgefunden. Die NFL weiß halt, wann sie Platz machen muss. Und jetzt kommt also wieder die German Football League. 15 Teams auf dem Weg nach Essen in den GFL Bowl. Und wir hatten kurz Angst, Andreas, um einen deutschen Meister, der irgendwie im Clinch mit der eigenen Stadt liegt und in Sachen Stadien irgendwie Probleme hatte. Aber das scheint zum Glück geregelt. Das heißt, wir haben auch wirklich 15 Teams am Start und nicht, wie wir kurz befürchten mussten, 14.
Ja, das wäre natürlich gerade beim amtierenden deutschen Meister besonders problematisch. Aber bei den Potsdam Royals ging es schlicht und einfach darum, dass es sogar 2 Stadien eigentlich zur Option gibt, wo die spielen können, das der Vergangenheit schon getan haben. Das eine Stadion heißt am Luftschiffhafen, das wird gerade umgebaut, und das andere ist das Karl-Liebknecht-Stadion, wo auch Babelsberg Fußball spielt. Das ist dann, sagen wir mal, eher professionellen Standards entsprechend, aber bei den Fußballern bekommt man schwer Termine, und der Umbau des Luftschiffhafens hat sich verzögert, und zwischenzeitlich haben die Royals dann mal kurz auf den Panikknopf gedrückt und sind an die Öffentlichkeit gegangen und haben ja dann versucht, noch irgendwie Einfluss zu nehmen über die Öffentlichkeit auf die Stadt Potsdam und auf den Fußballverein und so weiter und so fort. Letzten Endes hat es nur dazu geführt, dass sie ja jetzt dann halt im Luftschiffhafen spielen, der noch nicht fertig umgebaut ist. Was für sie natürlich viele Probleme mit sich bringt. Es wird für die Zuschauer nicht so bequem sein, das Stadion zu erreichen. Manche Sachen, die vielleicht im Umfeld geplant wurden, sind jetzt dann auch nicht möglich. Also es ist keine ideale Situation, aber die Footballspiele werden auf jeden Fall stattfinden.
Baustellen im Raum Berlin-Brandenburg, die nie enden und teurer werden, kann man gar nicht. Ganz was Neues. Ja. Aber ja. Christian, was sich nicht ändert bei den Potsdam ist der Quarterback Jalen Henderson und ein Boise State-Produkt, das uns letztes Jahr schon begeistert hat.
Ja, zu Potsdam, man hätte auch nach Zwickau gehen können. Das ist ja schon anderen Mannschaften passiert. war das nur am Rande. Ja, für Potsdam wirklich mal ganz entscheidend, dass man nicht wieder alle Leistungsträger verloren hat. Henderson war letztes Jahr sehr, 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 sehr gut und das spricht im Übrigen auch für das, was bei den Royals dahinter steht, dass man ihn eben halten konnte, dass er nicht woanders hingegangen ist. Sie haben einen ziemlichen Turnover in der Offensive Line. Das wird spaßig. Das haben zugegebenermaßen relativ viele Teams. Aber die Royals haben da mit unter vier ein bisschen durchgemischt, den einen oder anderen verloren, anderen neu dazu geholt. Das wird natürlich spannend. Auf der anderen Seite haben wir schon den Eindruck, dass wir eine klare Identität bei den Royals sehen. Und als Titelverteidiger und auch so souverän, wie sie das Ding gegen die Unicorns letztlich in Essen gewonnen haben, gehen sie für mich in der Nordstaffel zumindest mal als kleiner Favorit ins Rennen.
Okay, das also zu den Royals. Der Vizemeister Andreas, der hatte letztes Jahr Ian Gerke als Quarterback, den Sohn von Sigi Gerke. Man ist ins Finale gekommen, man hat allerdings, ich glaube, also es war für jeden sichtbar, dass es da Limitierungen gab. Und so hat man sich dann schon früh im Herbst entschieden, man setzt doch wieder auf einen US-Quarterback.
Ja, die Geschichte um Ian Gerke ist natürlich besonders interessant. Ich sage gleich eins dazu. Ian kennen wir schon sehr lange. Der hat früher mal Filmmaterial für die Unicorns produziert, was wir dann vor 12, 15 Jahren bei GFL TV verwendet haben.
Ja, aber kann sagen, da war 10 oder 12. Also der war ganz, ganz klein.
Ja, er war sehr jung, aber er ist quasi Ehrenmitglied von GFL TV und diese Ehrenmitgliedschaft verliert man ja nie. Aber bei ihm ist es ja so, der hat in der Jugend teilweise zumindest Quarterback gespielt, war dann in der ersten Mannschaft eine Zeit lang Backup, hat da auch ein paar Einsätze bekommen im Verletzungsfall oder wenn mal ein Spiel entschieden war, was bei den Unicorns ja früher oft passiert ist. Dann hat er sich entschieden, als die ELF begonnen hat, ein Jahr bei Berlin Thunder zu spielen als Wide Receiver. Und dann haben ihn die Unicorns zurückgeholt und er sollte das Nachwuchsleistungszentrum, also die Academy, sollte er anführen und Quarterback der ersten Mannschaft sein. Darauf haben sie gesetzt. Und die Wahrheit ist, es hat nicht gereicht, sportlich. Und man hat gesehen im German Bowl, dass die Unicorns-Coaches auch das Vertrauen verloren hatten. Deswegen haben sie alles versucht, dass ihr Quarterback so wenig wie möglich werfen muss. Sie haben quasi um ihn herum gespielt. Und wenn man so eine Situation hat, das kann halt nicht funktionieren. Das kann halt nicht funktionieren, vor allen Dingen, weil Ian ja auch schon relativ erfahrener Spieler war zu diesem Zeitpunkt, wo man jetzt sich nicht darauf verlassen kann, dass der jetzt 3 Jahre spielt und wird jedes Jahr exponentiell besser. Und deswegen haben sie sich halt jetzt entschieden, wieder auf einen amerikanischen Quarterback zu setzen, weil die Unicorns insgesamt haben ja diesen Umbruch, die vielen Abgänge, die sie hatten, von sehr guten Spielern nach Stuttgart, ganz gut verkraftet, sind trotzdem wieder Südmeister geworden, aber am Ende, um mit Potsdam mitzuhalten, hat es halt nicht gereicht.
Glaubst du denn, Christian, dass es jetzt reichen wird?
Na, was man so ist, spricht mehr für die Unicorns als alles andere überhaupt, in dieses Finale gekommen zu sein. Weil ich erinnere mich an einen Experten aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz, der im letzten Jahr 4 Nordteams im Halbfinale prognostiziert hat. Und das ist nachweislich nicht passiert.
Den sollten wir bei Sportradio 360 auf jeden Fall ausladen in Zukunft.
Kommt uns nicht mehr in die Studios.
Zweifellos. Der hat seinen Dienst definitiv getan. Ich tue mich mit der Südstaffel dieses Jahr nach wie vor ein bisschen schwer. Ich glaube schon, dass die Unicorns der Favorit sind. Ich glaube schon, dass die Alga Comets einmal mehr um die Südmeisterschaft mitspielen. Interessanterweise treffen die beiden direkt am ersten Spieltag aufeinander. Das wird uns schon einen sehr, sehr guten Hinweis geben, wo die beiden Teams stehen. Mit der Tatsache, dass ich Braunschweig dieses Jahr stärker einschätze als letztes Jahr, aufgrund bestimmter personeller Veränderungen im Coachingstab, aufgrund der Tatsache, dass Potsdam und Dresden nach wie vor gut sind, ich glaube, dass die Unicorns eine sehr, sehr gute Chance haben, in die Playoffs zu kommen, dass sie eine sehr gute Chance haben, ein Heimspiel in den Playoffs zu haben, und ich glaube, dass ein mögliches Heimviertelfinale, sofern sie denn dorthin kommen, eine heftige Nummer werden wird, weil ich mit Hildesheim tatsächlich ein Stück weit rechne, und mit den Rebels dieses Jahr auch. Also es wird richtig spaßig da oben. Und die Unicorns leben von ihrer Ausgeglichenheit, sie leben auch, dass das Team sehr genau weiß, was es tut. Der Übergang in den neuen Coaching-Staff hat weitestgehend sehr gut funktioniert. Wir werden jetzt gucken, was das Produkt auf dem Feld sagt.
Ja, Andreas, letztes Jahr bekamen die Unicorns ordentlich Feuer von den Comets und von den Hurricanes, also von den Saarland Hurricanes. Es gibt ja auch die Kielbeutel Hurricanes, die spielen aber logischerweise im Norden, aber im Süden die Saarland Hurricanes. Schon ein Gefühl für die Kräfteverteilung dieses Jahr. Also die Comets rennen ja irgendwie schon diesem Südmeistertitel gefühlt seit ein paar Jahren hinterher. Is this the year?
Ist natürlich ein bisschen schwer vorherzusagen, weil wir in der German Football League ja, das hat jetzt auch nichts mit der Konkurrenzliga ELF zu tun, das war ja schon seit Jahrzehnten so, dass die Kader jedes Jahr so große Umbrüche haben und gerade auf den entscheidenden Positionen, wo es dann eng wird, wo dann eben doch es einen großen Unterschied macht, wer der amerikanische Quarterback, wer der amerikanische Wide Receiver ist und welche absoluten Spitzenkräfte da noch verpflichtet werden können oder eben nicht. Deswegen ist das immer so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Ich sehe das auch so wie Christian, dass die Comets da in den Topf mit reingehören, dass Saarbrücken letztes Jahr so gut war. Davon war ich ehrlich gesagt überrascht. Und ob sie das jetzt nochmal wiederholen können, weiß ich nicht. Immerhin haben sie ihren Quarterback zurückgeholt. Das hilft schon mal. Das sind dann letzten Endes so die Mannschaften, auf die wir als allererstes schauen im Süden. Und ich denke, da wird schon irgendwas bei Gutes bei rauskommen für alle Beteiligten. Also das sind dann vielleicht Teams, die wir zumindest mal Richtung Playoffs sehen. Was jetzt die Comets im Speziellen angeht, ich denke, was für sie spricht, ist, sie haben irgendwann mal ihren Offensive Coordinator Elias Knifke zum Head Coach gemacht und Elias Knifke ist ja ein Bekannter in der German Football League, der hat schon mit Marburg sehr gute Leistungen produzieren lassen von seinen Spielern, ist ein sehr starker Playcaller am Spieltag und das hilft natürlich und er ist auch immer wieder in der Lage, Leute zu rekrutieren, die zu dem passen, was er machen will, weil er sehr genaue Vorstellungen davon hat, was er machen will. Damit fängt es nämlich übrigens an. Viele, die nicht gut rekrutieren, bei denen liegt es daran, dass sie selber nicht genau wissen, was sie wollen. Und
Sport ist übergreifend übrigens.
Ja, genau, natürlich. Also das stimmt definitiv auch im Fußball zum Beispiel. Und da muss man sich bei Elias keine Sorgen machen. Deswegen glaube ich, der wird immer ein Team haben, das relativ gut mithalten kann. Und sie sind jetzt auch personell nicht so extrem gerupft worden vor dieser Saison. Ja, aber unterm Strich, was dann da den Unterschied macht, wie gesagt, die Schwäbische Unicorns durch die Verbesserung auf der Quarterback-Position, sehe ich die schon einen deutlichen Schritt weiter vorne als letztes Jahr.
Apropos deutlichen Schritt weiter vorne, Christian, das ist jetzt unsere Chance, hier Werbung für München, also erstmal für München zu machen und B, für den Producer, dass er auch mehr nach München kommt. Ich habe gesagt, es sind 15 Teams, das hat damit zu tun, dass er erst Marburg zurückgezogen hat, früh in der Offseason, wurde ersetzt durch Ravensburg, die eigentlich freiwillig abgestiegen waren und dann musste auch Ingolstadt die Segel streichen und das kam, zumindest hat man den Eindruck, den personell den Münchnern zugute.
Freiwillig abgestiegen klingt so wunderschön. Naja, oder man erfährt es zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem entscheidenden Spiel gegen München, dass man möglicherweise nicht in einer vollfälligen Relegation antritt. Man munkelt.
Es ist nicht gemunkelt, stand sogar in der Zeitung.
Stand in der Zeitung, genau. Ja.
Also außer Zeitungen können munkeln, darüber müssen wir uns jetzt mal unterhalten.
Das ist eine Definitionsfrage, aber da wir hier mindestens zwei Geisteswissenschaftler in der Runde haben, könnte das sich die nächsten 15 Minuten erstrecken. Ja, München hat davon definitiv profitiert. Man muss natürlich sagen, dass für die Cowboys der größte Abgang Nadine Nurasit war. Das darf man, glaube ich, hier in der Runde auch so sagen. Jemand, ein Coach, die viel zu sehr oft aufs Geschlecht reduziert wird, die auch einen herausragenden Job jetzt in der Medienbranche gemacht hat, egal wo sie aufgetaucht ist und einfach ein sensationelles Football meint ist. Da hat man jetzt mit Christos Lambropoulos jemanden geholt, der in der ELF unterwegs war, mit dem ich schon den einen oder anderen Kontakt habe, von dem ich eine sehr hohe Meinung habe, der natürlich im Roster-Building immer eine große Herausforderung hat.
Der die Hurricanes nach Corona ins Halbfinale geführt hat.
Ja, und mit wirklich total fantastischen Leistungen. Also genau, im Saarland. Und ich habe mich sogar in den Jahren dazu hinreißen lassen, mehrmals die Saarland Hurricanes zu loben. Also das spricht schon für sich. Der kennt sich also mit sportlichem Neuaufbau durchaus aus. Und ist für mich jemand, der, glaube ich, ein Team sehr, sehr gut zusammenhalten kann. Hat natürlich jetzt davon profitiert, dass die Dukes zurückgezogen sind. Jetzt wird man sehen, wie der finale Roster dann entsprechend aussieht. Die sollten definitiv besser sein. Das war auch letztes Jahr, muss man tatsächlich sagen, ein Team mit unglaublich viel Verletzungspech, gerade in der Offensive Line, auf Running Back und auch in der Defense. Das wünsche ich ihnen, dass es dieses Jahr nicht so läuft. Plus, man muss natürlich ehrlicherweise auch einfach sagen, der Druck ist ein bisschen geringer. Ja, wir haben dieses Jahr nur 7 Mannschaften im Süden, die sind 8, das heißt, du hast Delegationen nach oben. Natürlich, wenn wir jetzt mal Power Ranking ist ein bisschen zum Zeitpunkt, aber wenn wir die Unicorns vorne sehen und die Comets relativ gut sehen, und das ist für mich vermutlich schon die Saarländer 3 oder 4. Playoff-Platz, wird mich ein Geballer zwischen Kirchdorf, München, Ravensburg und gegebenenfalls Straubing, die im letzten Jahr, aber denen auch ziemlich die Reifen abgefallen sind zum Ende der Saison. Also auch da muss man gucken. Da ist vieles möglich. Von daher, einen Playoff-Spot für die Cowboys würde ich nicht mehr ausschließen. Die werden besser sein. Ich glaube allerdings nicht, dass sie mit der Spitze im Süden mitspielen kann.
Ja, es ist halt, wenn man sich aufs Personal schaut, man kann sich das jetzt mal relativ einfach machen und schaut nur mal drauf, dass Gabriel Burcella da ist und Anton Czereminski, die beide aus Ingolstadt gekommen sind. Das sind zwei der Top-11-Receiver der vergangenen Saison. Und das ist eine Qualität auf einer Position, die Cowboys in der Vergangenheit nicht hatten. Und jetzt muss man aber auch mal dazu sagen, ja, die haben sich bei Ingolstadt bedient, in Anführungszeichen, ein bisschen. Die Cowboys sind aber über die letzten Jahre, man kann fast sagen Jahrzehnte, von Konkurrenz aus der Umgebung wegen ihrer guten Jugendarbeit auch selber immer wieder gerupft worden. Gerade die Ingolstadt Dukes haben vor, ich schätze mal, ungefähr 10 Jahren einen ganz großen Anteil von Cowboys wegrekrutiert. Plattling hat das teilweise gemacht. Die Allgäu Comets haben das teilweise gemacht und auch die Raiders aus Innsbruck. Also München war immer so ein bisschen so ein sagen wir mal Selbstbedienungsladen für die Teams aus der Umgebung.
Das Buffet.
Ja, und man muss natürlich fairerweise dazu sagen, wenn die Spieler sich dann alle abwerben lassen, hat München offensichtlich nicht die Argumente gehabt, die anderen gehabt haben. Also die Spieler spielen da ja dann eben auch noch eine Rolle und das, was ihnen versprochen wird. Aber jetzt läuft's halt mal umgekehrt und jetzt könnte man sagen, es ist vielleicht ein bisschen Karma, dass die Cowboys jetzt in diesem Jahr mal davon profitieren.
So, dann schauen wir in den Norden. Ja.
Ich hatte nur letztes Jahr wirklich den Eindruck, dass die Wide-Receiver-Positionen bei den Cowboys nicht gut besetzt sind, weil, glaube ich, kein einziger Ball, solange ich da zugeschaut habe, gefangen wurde. Und das tröstet mich jetzt schon, das, was Andreas sagt, dass zwei der Top-11-Receiver jetzt dann bei den Cowboys spielen. Weiter im Text, Nicola.
Genau, dann schauen wir in den Norden. Die größte Konkurrenz für Braunschweig, Christian, wird sein, nee, für Potsdam wird sein Braunschweig oder Dresden?
Ja, ich müsste mich auf ein Unentschieden einigen.
Also Braunschweig hat Dave Likens als Defense-Coordinator zurück. In Dresden gab es einen Headcoach-Tausch von Paul Alexander, dem ehemaligen O-Line-Coach der Cincinnati Bengals, zu Greg Seaman, der in der Vergangenheit Offensive-Coordinator bei der University of Cincinnati in Miami war, auch schon bei den Cowboys und Browns als Tight-Ends-Coach war, also große Namen weiterhin in Dresden, auch wenn man aufs Recruiting schaut. Ja, Christian, bitte sehr.
Ich würde schon den kleinen Vorsprung den New Yorker Lions vielleicht geben an der Stelle. Auch wenn ich selber nicht weiß, wie sehr sich die Offense tatsächlich in diesem Jahr von der im letzten Jahr unterscheidet, die ich mitunter relativ kritisch gesehen habe.
War doch super in München.
In München waren sie toll, ja?
Ja, in München, ja, vor allem für die Cowboys war das in der ersten Halbzeit super, was da passiert ist. Plus, Braunschweig hat halt auch den einen oder anderen Leistungsträger verloren. Also das wird interessant. Die Defense wird gut sein, die haben wieder rekrutiert, natürlich. Die haben, glaube ich, die Offense ist insgesamt ein bisschen besser aufgestellt, auch wenn der Weggang von Kutschi Junior tatsächlich wehtut, weil der einfach ein sehr, sehr belebendes Element in dieser Offense war. Das haben sie dieses Jahr nicht mehr. Dresden ist es halt Wahnsinn, wie die rekrutieren. Gefühlt egal, wer der Head Coach ist, ob Ulf Stoiber oder Paul Alexander oder eben jetzt dieses Jahr, die ziehen wirklich auch Spieler einfach an. Klar, auch die haben so ein bisschen in der Tiefe den einen oder anderen Spieler verloren. Aber wie Andreas zu Beginn gesagt hat, das geht jedem so. Formal sind für mich die Royals eben aufgrund des Titelstatus erstmal an eins. Die beiden sind dann die Truppen, die ich dahinter sehe. Aber für mich ist es ein relativ offenes Rennen um die Nordmeisterschaft. Und dann reden wir für mich, damit spiele ich den Ball jetzt zu dir wieder zurück, Nicola, über die Rebels, Hildesheim, von deren Headcoach ich eine ganze Menge halte als Aufsteiger. Paderborn, Kiel, muss man gucken. Berlin gab's, also bei den Adlern gab's einen enormen Umbruch. Muss man sehen, ob die wieder ins Playoff-Rennen eingreifen können. Aber für mich wären die Rebels vermutlich erstmal der Favorit für vier mit Chancen für Hildesheim und die anderen.
Andreas, die Rebels auch so ein bisschen der ewige Kandidat für die Playoffs, aber auch da warten wir irgendwie, dass mal der Durchbruch kommt, also dass mal irgendwie der größere Coup kommt, dass sie mal auch mal so ein Viertelfinale überstehen. Und da waren ein paar Unglückliche dabei, aber bisher war ein Viertelfinale immer Schluss.
Ja, die Rebels haben sich immerhin über die Jahre von einer Mannschaft, die so ein bisschen Fahrstuhlmannschaft war und auch ab und zu mal in die zweite Liga runter musste, zu einem regelmäßigen Playoff-Kandidaten gemausert. Das stimmt, über die aktuellen Rebels können wir alle wenig sagen, weil das ist die einzige Mannschaft, die noch kein Roster auf ihrer Website hat. Deswegen wissen wir nicht so hundertprozentig, wer da kommt und wer da geht. Das ist nichts Neues bei den Rebels, das sind halt Rebellen, ja, die machen es halt anders als die anderen. Aber insgesamt glaube ich halt auch, also dass der Verein Berlin Rebels, ich glaube, die limitieren sich halt auch selbst. Das ist so eine verschworene Gemeinschaft von 3-4 Leuten, die dann bei denen alles machen. Aber Schritte, dass dann da mal sich konzeptionell und organisatorisch ein bisschen was nach vorne bewegt, die, wenn die stattfinden, dann habe ich die noch nicht mitbekommen. Und ich glaube, man stößt halt dann immer an ein gewisses Limit mit diesen Möglichkeiten. Dazu kommt natürlich auch noch, dass sie in Berlin spielen, wo mit Potsdam das gerade mal 30 Kilometer entfernt ist, plus den Adlern, plus Berlin Thunder in der ELF, wo sich halt vier Leute oder vier Teams um das Spielermaterial streiten. Und da kann man dann gerne drüber reden, dass Berlin ja eine große Stadt ist und natürlich ist da auch ein relativ großes Spielerpotenzial, aber vier Mannschaften ist halt echt heftig und deswegen würde es mich wundern, wenn die Rebels dieses Jahr, also aus all diesen Gründen würde es mich wundern, wenn die Rebels dieses Jahr dann einen großen Schritt nach vorne machen würden und auf einmal ernsthaft um Platz 1 mitspielen.
Also, die GFL startet an diesem Wochenende mit 5 Spielen, Kiel gegen Braunschweig, Potsdam gegen Hildesheim, Schwäbisch Hall gegen die Allgäu Comets, Straubing gegen München und Paderborn gegen Dresden. Es geht durch bis zum 12. Oktober. Da ist das Finale im Stadion an der Hafenstraße in Essen. Kleines Highlight übrigens für die, die es interessiert, Dresden gegen Braunschweig. Im großen Stadion in Dresden am Sonntag, den 26. Mai um 15 Uhr. Wer also an dem Tag nichts so hat, gerne dahin. Und verfolgen kann man das Ganze, Andreas, bei Sportdeutschland TV.
Genau. Es ist im Prinzip das gleiche Setup wie in der vergangenen Saison. Man kann alle Spiele bei Sportdeutschland TV live sehen. Das ist allerdings dann ein Bezahlprogramm. Es gibt, wenn es genug Spiele am Samstag in der Uhrzeit 16, 17 Uhr gibt, Konferenzen, die umsonst geschaut werden können. Und nach 2 Tagen kann man dann auch die Einzelspiele, für die man vorher bezahlen muss, dann kostenfrei sehen. Aber das ist dann halt Video on Demand und nicht live.
Tja, Audio on Demand, auch nicht live, aber dafür noch kostenfrei. Wegen der großen Nachfrage bereits wahrscheinlich bald mit ganz, ganz viel, mit hohen Abogebühren verbunden, ist Musikradio 360 von Andreas Renner. Andreas, am Sonntag um 12 Uhr, womit wirst du uns in dieser Woche belehren, möchte ich sagen, und erfreuen natürlich.
Ob es die Leute dann erfreut, hängt ja immer von ihrem persönlichen Musikgeschmack ab. Und ob sie willens sind, den vielleicht ein wenig zu erweitern und sich mal was auf was Neues einzulassen. Das darauf habe ich sie abgesehen, dass Leute sich ab und zu mal auch auf was Neues einlassen. Also wir sind immer noch beim Thema John Peel. Das ist der BBC-DJ, der über Jahre hinweg ganz viel neue Musik für ein größeres Publikum erschlossen hat, der ganz viele Bands mit groß gemacht hat und der hat, weil das bei der BBC so üblich war, warum es diese Sessions gab, erfahrt er in der Sendung, regelmäßig Sessions aufgezeichnet mit Bands, wo sie ihre eigenen Songs gespielt haben und diese Sessions, diese fast Live-Aufnahmen wurden dann exklusiv bei der BBC im Radio gespielt. Und da habe ich dann diese Woche ein paar Ausschnitte daraus. Das beginnt mit Led Zeppelin und Jimi Hendrix und endet mit den White Stripes.
More we cannot ask for. Danke Andreas, danke Christian, danke Nicola. Ich bin mir sicher, wir werden im Laufe der kommenden Monate bis zum 12. Oktober das eine oder andere Mal auf die German Football League schauen. Jetzt machen wir eine kurze Pause in der Big Show 660.
Hallo, hier ist der Matthias Berthold. Ich begrüße euch auf Sportradio 360, meine favorite Radiostation im Internet.
Sportradio 360, die Big Show 660 geht weiter mit der National Basketball Association und wieder mal mit dabei der NBA-Chefkoch Sepp Dumitru. Hi Sepp.
Hi Jens.
Die Los Angeles Lakers, Sepp, bevor wir natürlich zum aktuellen Playoff-Geschehen kommen, das betrifft es ja auch, haben nach dem Ausgehen die Denver Nuggets ihren Coach gefeuert. Heißt das, anders übersetzt, dass LeBron James den Daumen gesenkt hat oder hat LeBron diese Leverage gar nicht mehr bei den Lakers?
Doch, die hat er. Und das wird sicherlich nicht so entschieden worden sein ohne LeBrons Segen. Es war ja schon während der Saison öfters mal der Fall. Offensichtlich die Differenzen zwischen Ham und LeBron und Anthony Davis etc. Also nach diesem Aus, auch wenn das nicht an Darvin Ham festgemacht werden darf, exklusiv, irgendeinen Depp muss es immer geben und das ist halt die am tiefsten hängende Frucht, immer der Coach, der muss gehen, deutet darauf hin, dass vermutlich schon daran gearbeitet wird, eine Verlängerung mit LeBron James, vielleicht diese Geschichte um Bronny, dann vielleicht ihn draften und den Wunsch erfüllen von LeBron, dann seine Karriere im Lakers Jersey zu beenden, würde dann wahrscheinlich einen 2- oder 3-Jahres-Vertrag mit monströsen Dollar Zeichen hinten dran voraussetzen, aber die Lakers sind bereit, das zu bezahlen und ja, das ist schon so der erste Domino für dann den Reset der Los Angeles Lakers, aber Reset im Sinne von, wir behalten LeBron, wir behalten AD und ersetzen dann die Rollenspieler drumherum.
Sind monströse Dollarzahlen hinter einem Vertrag im Fall von LeBron James, was ist das nur noch ein Zeichen von Respekt, weil Kohle braucht er ja keine mehr, wird nie mehr arbeiten müssen, außer er kauft eine Airline und die geht dann pleite. Aber LeBron James muss ja schon so unmenschlich viel Geld verdient haben in seiner Karriere, nicht nur auf dem Basketballcourt. Ist das tatsächlich nur noch ein Zeichen, wie viel Respekt die Lakers LeBron James entgegenzubringen in der Lage und willens sind?
Ja, der Marktwert, also im Endeffekt sind diese Superstars in der NBA ja, so seltsam das vielleicht klingen mag, sind unterbezahlt, gemessen an dem, was sie wirklich an Wert liefern. Es sind eher so diese Mittelklasse-Spieler, die viel zu überteuert daherkommen. Deswegen die besten Value-Deals in der NBA, sagt man immer, sind die absoluten Superstars, auch wenn das natürlich bei 30, 40, 50 Millionen pro Saison ein bisschen blasphemisch klingen mag. Und eben diese Rookie-Deals oder die Minimal-Deals für Spieler, die dann weit überperformen. LeBron hat sich das natürlich verdient im Laufe seiner Karriere etc. Er ist auch nicht der Typ, der jetzt da Geld liegen lassen würde, um den Lakers mehr Möglichkeiten einzuräumen und so einen Riesenunterschied würde das wahrscheinlich auch nicht machen. Also die Lakers haben einfach schlecht gearbeitet in allen Belangen, was das Teambuilding anbelangt in dieser Saison. Das war einfach kein gutes Basketballteam. Also minus LeBron und Anthony Davis und mit Abstrichen vielleicht, wenn man sich 2, 3 andere ab und zu mal herauspicken möchte, Austin Reeves vielleicht, da kam einfach nicht viel und es war auch nicht gut zusammengestellt und auch während der Saison hätte man was ändern können. Sie waren sich sicher, dass sie mit derselben Formel wie letztes Jahr performen können, aber das ist nicht so der Fall gewesen, deswegen wahrscheinlich ein bisschen Stühle rücken auf der Titanic, sagen manche, und dann mal schauen, ob das dann tatsächlich genauso dann weiterlaufen wird bei den Lakers. Aber wie gesagt, ja, es kann natürlich sein, dass er ganz anders entscheidet. Ich gehe nicht davon aus, aber das ist eben auch LeBron James. Er spielt gerne mit dieser Eventualität und mit diesem Raum und mit diesen Fragezeichen und dass es sich um ihn dreht und so weiter und so weiter. Aber er wird sicherlich jeden Dollar mitnehmen, den er kann.
Da bin ich beruhigt. Nicht, dass was liegen bleibt auf der Straße. So, du hattest es angekündigt. Wir haben auch drüber gesprochen. Luka Doncic ist nicht MVP geworden. Das war aus Sicht meines Sohnes sehr leider. Aus meiner Sicht, na, mir ist es eigentlich völlig wurscht. Aber Luka Doncic ist nicht geworden. Nikola Jokic zum dritten Mal in Folge Most Valuable Player. Ich habe so ein, zwei kleine Videoschnipsel gesehen. Es dünkt mich, er hat es in der ihm eigenen Ruhe aufgenommen. Sepp, der ist nicht mehr vom Stuhl gefallen vor lauter Freude.
Ja, das interessiert ihn nicht groß. Also er hat schon oft gesagt, MVPs, das ist ihm so ein bisschen nicht ein Dorn im Auge, aber es ist eine Ablenkung von dem, was er wirklich vorhat. Er will tatsächlich nur Titel gewinnen, all diese ganzen Trophäen und persönlichen Auszeichnungen und so weiter, das juckt ihn nicht groß. Das ist eben ein ganz anderer Typ und für ihn geht es tatsächlich nur darum, Titel abzuräumen und dann irgendwann wahrscheinlich viel früher als die meisten anderen dann in Ruhestand zu gehen und seine Pferdchen durch die Gegend zu reiten, hat er ja oft schon selber gesagt, dass er so seine Karriere beenden wird. Aber Jens...
Hat er seine Pferde in Serbien stehen oder hat er die in den USA stehen?
Überall auf der Welt, sagt er. Er hat da in ganz Europa hat er verschiedene Ställe und verschiedene Pferdchen und so möchte er dann sein Leben verbringen. Also hin und her reisen und auf seine Pferde aufpassen und dann vielleicht sogar ein bisschen kompetitiv da durch die Gegend kutschern. Also alles, was man bisher gehört hat von Nikola Jokic, das könnte vielleicht die Karriere nach der Karriere sein für ihn. Er nimmt das vielleicht sogar ein bisschen ernster als NBA-Basketball. Spaß, nicht wirklich. Also das ist jetzt nicht so, als würde ein Basketball jetzt hier am Hintern vorbeigehen. Aber diese persönlichen Auszeichnungen in MVP und so weiter, das spielt für ihn keine große Rolle.
Ich stelle mir das jetzt gerade bildlich vor. Wie Nikola Jokic mit seiner Größe von deutlich über 2 Metern, deutlich über 100 Kilo schwer, neben diesen Jockeys in der Wiener Freudenau beim Galopprennen mitmacht. Und die Jockeys sind 1,40 groß und haben 36 Kilo. Okay, aber das ist eine andere Geschichte. So, wir haben ja vor zwei
Wochen... Er hat ja dieses kleine Wägelchen, er hat ja, das ist ja, ne, die sitzen ja nicht auf dem Pferd drauf, sondern ist da dahinter.
Moment, ich spreche nicht vom Trabrennfahren, das wäre natürlich auch cool, ja, wenn der da hinten drin sitzen würde, sondern von Galopprennen, wo sie jetzt sogar auf dem Rücken der Pferde sitzen, also das wäre
auch geiler. Das wäre zu viel wahrscheinlich, ja.
Herrliche Szenen. So, zwei Deutsche müssen wir zwingend ansprechen. Der erste ist Isaiah Hartenstein, der mit den New York Knicks 2-0 führt. Jetzt gegen die Indiana Pacers. Ich traue dem Frieden noch nicht ganz. Was lässt sich zu Hartenstein sagen? Und Sepp, hilf mir bitte kurz auf die Sprünge. Warum nochmal hat sich also Herr Hartenstein dagegen entschieden, jemals wieder für Deutschland zu spielen? Oder ist dieses jemals einfach von mir jetzt mal blöd hineininterpretiert?
Ja, ich weiß nicht, ob es jemals ist. Ich glaube, es geht um Timing. Es geht darum, dass... diese Spieler auch ein Privatleben haben und je nachdem, wie es während der Saison läuft und je nachdem, wie auch dann das Standing wäre in der Nationalmannschaft. Es geht um Spielzeit, es geht um den Beitrag, den man dann tatsächlich leisten kann und es geht dann um Kosten-Nutzen-Rechnungen bei jedem individuell. Ne? Das muss jeder für sich entscheiden, wie viel Sinn das macht, inwiefern das Privatleben. Ja, manche wollen heiraten, manche wollen sich regenerieren, manche bekommen Nachwuchs. Das ist alles immer eine Situation, die man nicht immer alles über einen Kamm scheren darf, sondern muss man genau hinschauen, was sind die Voraussetzungen. Und ich habe persönlich noch nie gehört, dass Hartenstein gesagt hat, ich werde nie für Deutschland spielen oder ich habe kein Interesse für Deutschland zu spielen. Ob das jemals dazu kommen wird, das sei mal dahingestellt. Fakt ist, dass er sich auf seine NBA-Karriere konzentrieren will und dass er auf dem aufbauen will, was er in New York gezeigt hat in der Saison. Also es ist sensationell, einer der besten Rollenspieler, die wir in der NBA haben, in seiner Rolle ein absoluter Superstar und einer der Hauptgründe dafür, dass die New York Knicks so gut performen. Also keiner wird ihn jetzt über Brunson oder über Hart oder DiVincenzo stellen, aber ohne Isaiah Hartenstein weiß ich nicht, ob sie, vor allem aufgrund der Verletzung ihrer Big Man, ja, Mitchell Robinson vor allem, der jetzt wieder raus ist, ich weiß nicht, ob sie so gut dastehen würden ohne Eihalt.
Traust du dem Frieden schon? 2-0, aber beide Heimspiele jetzt gewonnen im Garden. Jetzt geht's nach Indiana.
Ja, man sagt ja immer, eine Serie fängt erst dann an, wenn ein Auswärtsteam gewonnen hat. Also bisher nichts passiert. New York seinen Homecourt verteidigt. Jetzt zweimal in Indiana. Und wenn sie da eins holen, dann ist vorbei. Ich habe die New York Knicks favorisiert gehabt. Und diese Partien haben auch gezeigt, warum. Interessant ist, dass New York nicht nur stark verteidigen kann, sondern dass sie auch in der Lage sind, eben diese Shootouts zu gewinnen. Indiana will ja immer so spielen, ja. Indiana Punkte wie in der Pinballmaschine, je mehr, desto besser und Spieltempo hoch. Aber New York kann das auch. Und das zeichnet dieses Knicks-Team aus. Sie sind sehr vielseitig. Auch wenn sie ihren präferierten Stil haben, können sie sich anpassen an das, was der Gegner macht. Und favorisiert, vor allem nach diesen zwei Siegen, aber es ist noch lange nicht vorbei. Ne? Also wie gesagt, erst wenn ein Team auswärts eins geholt hat, dann ist so ein bisschen Panik beim anderen Team angesagt. Wenn die Pacers jetzt beide daheim holen, dann haben wir ein Best of Three und da kann wirklich alles passieren.
Der zweite Deutsche, und das sind leider keine guten Nachrichten, jetzt nicht was die Nationalmannschaft anbelangt, da ist die Tür im Moment ja auch zu, ist natürlich Maxi Kleber, Sepp, der sich eine Schulterluxation zugezogen hat und das klingt dann immer so, naja, dann renkt man das Ganze halt wieder ein und das wird schon, aber das ist doch eine gröbere Geschichte, nichts mit einrenken. Indefinitely out, jetzt haben die Mavericks das erste Spiel bei den Thunder mit 22 verloren. Okay, da gebe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel drauf. Da ist ja egal, ob man es mit 2 oder mit 22 verliert. Aber ja. Sind denn alle Basketballfans, ist den meisten Basketballfans klar, was Maxi Kleber dem Team der Mavericks bringt? Also wird er genug wertgeschätzt, ist meine Frage, glaube ich.
Ich weiß nicht, ob er wirklich genug wertgeschätzt wird oder ob manche Leute vielleicht nur auf seine Punkte, Ausbeute oder seine Rebounds oder auf seine nackten Statistiken gucken. Fakt ist, dass Maxi sehr, sehr wichtig ist als eine ganz spezielle Sorte von Big Man. Einer, der auf der 5 spielen kann, einer, der auf der 4 spielen kann, in großen Lineups, in kleinen Lineups und der aufgrund seiner defensiven Vielseitigkeit, der ist. Es gibt bestimmte Metriken, an denen kann man ablesen, wie vielseitig ist jemand beim Verteidigen verschiedener Positionen auf dem Feld. Unter allen Big Men in der NBA gibt's, und das habe ich recherchiert, die Leute gefragt, die wirklich nur mit diesen Sachen arbeiten, gibt es keinen vielseitigeren Big Man im Sinne von, er kann so viele Positionen abdecken, dass er seinem Team unheimlich viel hilft, was dieses Switching anbelangt und verschiedene Defensivschemen und so weiter. Die Dallas Mavericks nicht vergessen, dass eines der besten Defensivteams nach diesen Trades, in denen sie bessere Verteidiger geholt haben und das ganze Team viel, viel besser verteidigt hat. Das brauchst du, um Titel zu gewinnen. Maxi ist aber nicht nur ein super Verteidiger, sondern kann auch von draußen den Dreier treffen oder zumindest die Gefahr ausstrahlen. Ja, er hat lange nicht super getroffen in dieser Saison. In den Playoffs dann fantastisch bis zu seiner Verletzung. War enorm wichtig für den Erstrundensieg gegen die LA Clippers aufgrund seiner Fähigkeit eben an beiden Enden zu helfen. Also selbst wenn du diesem Typen dann nicht den Ball gibst und er trifft 5 Dreier, die Tatsache, dass er das Spielfeld breit macht für Doncic, für Irving, damit die kreieren, das sind eben Sachen, die sonst niemand in diesem Dallas-Team so bringen kann. Und das ist leider für Dallas, das ist der große Verlust Maxi Klebers. Ja, andere können auch verteidigen, andere können auch ein bisschen von dem hinbringen, was er bringt, aber kein anderer Big Man. Weder Lively, noch Gafford, noch Dwight Powell können diese Fähigkeiten an beiden Enden replizieren und das fehlt dann so ein bisschen, vor allem gegen ein Team wie Oklahoma City, das eben gerne in diese Schwächen dann reingeht und mal schauen, ob Dallas dann in der Lage sein wird, diese Serie zu gewinnen ohne Maxi Kleber. Das hat jetzt nicht nur mit Maxi zu tun, sondern Luka Doncic muss natürlich viel, viel besser performen. Der ist angeschlagen, der ist nicht bei 100%. Und obwohl ich die Mavs favorisiert hatte vor der Serie, das war vor dieser Verletzung von Maxi Kleber, muss man jetzt schon so ein bisschen gucken, ja, wie läuft Spiel 2 und dann vor allem, wie läuft's, wenn sie dann zurück in Dallas sind, können sie dann eben mithalten mit Oklahoma City. Nicht vergessen, Nummer 1 Team im Westen, das ist schon natürlich eine Sage, ja, über eine ganze Saison.
Und dann zum Schluss zwei Ansagen schon. Du sagst ja, eine Serie beginnt erst dann, wenn ein Auswärtsteam ein Spiel gewonnen hat. Die Wolves haben gleich 2 gewonnen bei den Nuggets. Traust du den regierenden Champion zu, das nochmal rumzudrehen?
Ich traue es ihnen zu, also wenn es jemand schafft, dann Denver, aber auch die haben mit Verletzungen zu kämpfen und Jamal Murray, der nicht hundertprozentig fit ist, das schmerzt natürlich ungemein, also das tut schon enorm weh und Denver braucht Jamal Murray Scoring, Denver braucht vor allem so diese Maschinerie, die gut geölt dann so funktioniert, denn Jokic als Scorer, das ist das, was Denver am allerwenigsten machen will, Jokic auch selbst, er will nicht unbedingt der Scorer sein und Minnesota zwingt ihn dazu, der Scorer zu sein, nimmt viel mehr Würfe, als er eigentlich nehmen wollen würde und das bringt die Nuggets so ein bisschen aus dem Rhythmus. Also klar, sie müssen jetzt mindestens 2 Spiele in Minnesota holen und bin mal gespannt, ob sie das schaffen. Also es ist natürlich jetzt schon sehr, sehr, sehr schwer für den amtierenden Champion. Wäre kein Schock, wenn sie rausgehen gegen Minnesota.
Bisschen Abwechslung tut ja gut. Über Boston sprechen wir dann beim nächsten Mal. Danke dir, Sepp. Das war's mit der NBA, aber das war's noch nicht ganz mit der Big Show 660, Sportradar 360. Kurze Pause.
Hello, this is Marcos Bagdatis and you're listening to Sport Radio 360.
Hey. Herrschaften, die Big Show 660 geht also in die Zielgerade und ich freue mich sehr, dass Stefan Hempel von Sky wieder mal mit am Start ist. Servus Stefan.
Hallo Jens, servus.
Ist immer eine schwierige Gemengelage mit dem Stefan, der natürlich letzte Woche, auch die letzten beiden Wochen, muss man sagen, Madrid kommentiert hat und auch bei Rom, beim ATP Masters 1000 und hier am Start sein wird. Aber der erste FC Nürnberg hat sich von Dieter Hecking getrennt. Ich habe den Finger nicht so am Fanpuls, aber mich dünkt ein kleines bisschen, Stefan, es kommt der Fanbase nicht ungelegen.
Ja, puh, also ich weiß jetzt nicht, ob Dieter Hecking der Alleinschuldige ist an der Situation, wie sie jetzt gerade am Pfalzner Weiher vorherrscht. Ich fand die Art und Weise auf jeden Fall mal wieder nicht würdig, weil zwei Spieltage vor Ende so eine große Personalie irgendwie, dann holter die Polter irgendwie da im Aufsichtsrat abzuservieren. So ist es ja gewesen. Also Dieter Hecking hat das aus den Medien erfahren. Das kann man so nicht machen, finde ich, ja, weil er ist doch ein Mann, der in Nürnberg auch Spuren hinterlassen hat, sowohl als Trainer, auch jetzt auch als Sportvorstand, denn zur Wahrheit gehört er eben auch, dass seit einigen Jahren, auch wenn da nicht alles auf seinem Mist gewachsen ist, viele gute Transfers getätigt wurden und vor allem Transferwerte geschaffen worden sind, die ich in den letzten 10 Jahren so nicht gesehen habe. Ne? Also das muss man schon am ersten Mal sagen. Klar, Weiterentwicklung sportlich, gebe ich aber auch zu bedenken, dass der Fußball, den der Club spielen will, unter Christian Fjell in der zweiten Liga selten zum Erfolg führt. Da kann man gerne mal in Hamburg nachfragen. Die probieren es, glaube ich, auch schon seit einigen Jahren mit Ballbesitz und viel Dominanz. Ich glaube, dass in der zweiten Liga der Weg, erfolgreich zu sein, ein bisschen eher über andere Maßgaben stattfinden muss. Und deswegen waren auch gute Spiele dabei in der Saison. Aber ja, das ist halt extrem schmal zwischen Gefühl der Champions League und dann mit der Kreisklasse, weil es waren teilweise gute Spiele dabei. Aber jetzt ist der Absturz halt speziell, weil sie natürlich nach ein paar guten Spielen auch nicht den Lohn dafür bekommen haben. Dann sind einige Kandidaten dabei, die vielleicht dann schon am Morgen übermorgen denken, siehe Can Uzun, der mit Sicherheit schon die EM auch mit der Türkei im Kopf hat und. Also da kommt jetzt vieles zusammen. Am Ende wackeln sie sich jetzt da so ein bisschen in der Endphase der Saison einen zurecht und werden in der Klasse bleiben, dank der Konkurrenz. Ist natürlich auch unzufrieden, nicht zufriedenstellend, aber jetzt alles an der Personalie Hecking festzumachen, puh, also da bin ich eher ein bisschen weiter weg. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich den Aufsichtsrat immer sehr, sehr kritisch sehe in Nürnberg. Da fehlt es mir an Kompetenz und das nicht erst seit gestern. Und dann würde ich einen Aspekt direkt mit reinbringen, wenn du mich schon hier da so anspitzt zu Beginn unseres netten Talks. Ich glaube, dass der erste FC Nürnberg keine zwei Manager braucht. Ja, das können sich Vereine leisten, die vielleicht da schon auf OS gebettet sind, aber wie gesagt, ich glaube, dass man es auch mit einem Manager schaffen kann.
Stefan, wir kommen zum Ende nochmal zur zweiten Liga zurück, aber lass uns gerne einen Blick zurückwagen, auch nach Madrid. Ein Turnier, das bei den Männern unter einem ganz, ganz schlechten Stern gestanden ist. Mit Lehečka, dem aus im Halbfinale, Sinner kann im Viertelfinale nicht antreten, Medvedev muss zurückziehen. Hat das Turnier auch, wenn man sich dieses Finale dann anschaut, wo Andrei Rublev nicht gut ausgeschaut hat, finde ich, bis zum 4-1 im ersten Satz. Ich dachte immer, der gibt jetzt auch gleich WO. Hat dieses Turnier aus deiner Sicht dann doch noch einen auf jeden Fall würdigen Sieger gefunden, Stefan?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte das Finale nicht gucken, weil ich selbst am Platz stand am Sonntag. Ja. Habe aber bis dorthin natürlich alles verfolgt und teilweise auch kommentiert, inklusive der Aufgabe Lehečka gegen Felix Auger-Aliassime. Das ist natürlich für den Kanadier Monster Glück gewesen, wenn man so will, da ins Tausender-Finale einzuziehen, ohne einmal den großen Finger krumm gemacht zu haben. Wobei zur Wahrheit gehört auch, Ruth zu schlagen auf Sand ist immer was ja, wert. Ja. Aber das ist natürlich eine Zuspitzung der Ereignisse gewesen, wie man sie eigentlich so echt selten sieht. Aber es ist Tennis, ja. Es sind halt meistens nur zwei Spieler oder zwei Spielerinnen beteiligt, wenn man den Doppelwettbewerb mal außen vor lässt. Und da muss halt die körperliche Komponente passen. Stimmt sie nicht, ist sofort das Spiel vorbei, ne? Weil es halt kein Mannschaftssport, wo du wechseln kannst. Und das ist immer möglich. Ich weiß nicht, ob es an den Bedingungen lag. In Madrid war, glaube ich, ich möchte nicht sagen Münchenwetter, ja, aber es war auch sehr kühl. Normalerweise freut sich da über Sonne und über 20 Grad.
Es waren ja teilweise 12, 13 Grad und immer mal wieder Regen und Dach zu und so. Ich weiß nicht, ich glaube, dass viele auch jetzt relativ intensiv auch gespielt haben. Ne? Die Sandplatzsaison ist immer zäh, geht dann ja früh los und dann innerhalb kürzester Zeit auch vorher noch das Sandschein-Double und so. Also die Belastung ist schon hoch. Und anscheinend haben da einige jetzt dem Körper ein bisschen zu viel zugemutet.
Ja, und das Ganze geht ja weiter. Alcaraz kann in Rom nicht spielen, Sinner kann in Rom nicht spielen. Medvedev hat jetzt mal genannt, ist ausgelost worden an Position 2. Zverev startet als Nummer 3. Und für mich die große Unbekannte, Stefan, ich weiß nicht, wie dein Gefühl da ist, aber du bist in der Tennisszene noch viel tiefer drin als ich. Ist jetzt Novak Djokovic möglicherweise wirklich der lachende dritte, vierte oder fünfte, der dann einigermaßen ausgeruht, wieder mit Gebhard Kritsch im Team zu den French Open kommt und sagt, wisst was, ich hole mir hier meinen 25. Grand Slam Titel ab.
Könnte sein, ja, ohne in die Körper der anderen reinschauen zu können. Bei Alcaraz gebe ich zu bedenken, der ist oft verletzt in seinen jungen Jahren. Also da muss man wirklich mal Fragezeichen dahinter setzen, ob da die Dosierung, die Turnierplanung passt. Werden sie mit Sicherheit tun. Juan Carlos Ferreiro ist da der richtige Mann und der wird das verantwortungsvoll tun, aber ist schon auffällig. Bei Sinner ist es ja immer mal wieder so ein Zwicken auch in der Hüfte gewesen. Ah, klar, viel gespielt, viel gewonnen, lange dabei gewesen, Belastung hochgehalten und Djokovic dosiert halt jetzt mittlerweile im Seniorenalter sein Jahr und das tut ihm mit Sicherheit gut, Madrid rauszulassen. Rom hat da auch zigfach gewonnen. Und ist natürlich jetzt in einer ausgeruhten Position. Mich hat ein bisschen gewundert, dass er in Monte Carlo, als ich ihn auch intensiv verfolgt habe, dass er da verloren hat gegen Ruud. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich habe das Match dann aber auch nicht mehr gesehen, aber weil die Runden vorher waren grandios und man weiß ja, was Djokovic dann gerade so eine Pause auch nutzt, um sich wieder aufzubauen, ist auf jeden Fall für mich der haushohe Favorit. Zumal du hast angesprochen, Medvedev, Fragezeichen, mir fallen jetzt da nicht gleich irgendwie nochmal 3-4 Spieler ein, die ihn da sofort aus dem Turnier rausnehmen können. Also ja, auch kein
Zweifel. Also aber das wollte ich gerade sagen. Mir fällt da immer Alexander Zverev ein und Woche für Woche werde ich dann doch enttäuscht von ihm, weil dass er gegen Cerundolo verliert, ein Spieler, der hat ihm dann wehgetan. Ja, Andrea Petkovic hat das, glaube ich, mit Marcello kommentiert, bin mir nicht mehr ganz sicher. Dazu hat sie sogar mit dir kommentiert oder mit Paul, egal. Aber Petko hat dann eben gesagt, naja, der Cerundolo bietet einfach mehr an. Zverev spielt nur in die Mitte rein und Cerundolo variiert wenigstens ein kleines bisschen. Das war für mich eine sehr schlechte Leistung, Stefan.
Ja, also man muss dazu sagen, die Sandplatzsaison ist enttäuschend, ne? Gesundheit.
Dankeschön.
Ja. Die Sandplatzsaison ist enttäuschend, Punkt. Niederlagen gegen Tsitsipas in Monte Carlo, gegen Garin in München und jetzt gegen Cerundolo in Madrid haben alle ihre eigene Geschichte, aber eins gemeinsam. Die deutsche Nummer 1 schafft es nicht, sich emotional und taktisch zu coachen und gut einzustellen. Ja? Also klar, wenn er dann nach dem Spiel gegen Cerundolo sogar sagt, er hat den Ball gut im Schläger und wundert sich, dass er 3-4 bekommen hat, das sollte ihm zu denken geben. Ne? Also, weil wenn du einen schlechten Tag hast und den Ball nicht spürst oder so, dann gibt es ja Gründe für eine Niederlage. Aber wenn du dich gut fühlst und körperlich gut dastehst und den Ball gut im Schläger hast und dann verlierst mit den Möglichkeiten, die er hat, ja, das ist ja eigentlich der Worst Case. Das ist der schlimmste Cocktail, den es gibt. Weil in Monte Carlo durfte ich danach mit ihm das Interview machen und habe zu ihm gesagt, ob er denn nicht gemerkt hat, dass als Tsitsipas übrigens, Klammer auf, späterer Turniersieger, Klammer zu, im zweiten Satz bei 5-1, 5-2, der führte ja 5-0, ne? Also es war ja 4-4 im ersten gegen Tsitsipas, um dann nochmal ins Detail zu gehen. Und dann hat Tsitsipas 7 Spiele in Folge gemacht, was auf Samsung echt auch krass ist unter dem, also auf dem Level, ne? Also das war ein Achtelfinale beim Masters, dann macht der 7 Spiele in Folge, bis 4-4 war alles in Ordnung, ein paar Kleinigkeiten, okay, dann geht der Satz weg. So, und dann wird Tsitsipas wackelig und die Zuschauer haben eigentlich gelächzt danach, dass der Alexander Zverev sie mitnimmt und anzündet, dann wäre er nämlich, weil die wollen ja Tennis sehen, ne? Und ich meine, Achtelfinale beim Masters, Tsitsipas gegen Zverev ist ein gefühltes Grand Slam Halbfinale, die waren alle heiß auf die Nummer, nicht mal auf dem größten Platz, enger Court, Côte d'Ivoire, da war richtig was los, viele deutsche Fans auch da. Und dann hat er von A bis Z auch emotional
sich komplett neutral verhalten. Und ich habe danach gesagt, ob er es nicht gemerkt hat, wenn er einmal die Faust ins Publikum gerechnet bei 5-3, 5-4, dann wäre die ausgeflippt, da bin ich ganz sicher. Also das hat jeder gemerkt. Und hat irgendwann, na ja, er wollte so von Anfang bis Ende neutral bleiben und so. Jetzt, wenn du natürlich ein introvertierter Typ bist, dann kann ich verstehen, dann kannst du dein Wesen nicht verändern, aber es ist er ja nicht. Also er ist ja einer, der die Faust auspacken kann und die große Bühne liebt und die Leute mitnimmt und begeistert und geliebt werden will. Das ist falsches emotionales Selbstcoaching, finde ich, weil ich bin mir sicher, wenn dann das Publikum noch Gas gibt, dann gewinnt er den zweiten Satz. Also da bin ich mir sicher und dann ist im dritten alles drin und Tsitsipas ist immer mal wieder, wie heißt es in Österreich, wenn man ein bisschen nervös ist ab und zu.
Naja, er ist ein Heferl.
Aber ja, Heferl, das heißt richtig,
ja,
richtig.
Ja. Ist er ja auch, ja.
Für die Vokabel, ja. So. Und Dann hast du in München eine andere Nummer, wo du sagst, okay, das Wetter, beschwerst dich gegen Karin irgendwie einmal, dass der nicht abbricht, aber es regnet, es regnet schon die ganze Zeit. Und Spielertypen wie Struff und Fritz, die glaube ich auch von der Statur her ähnlich sind, kommen ins Finale und beißen sich auch durch. Punkt, Ende, kann man jetzt so stehen lassen. Und jetzt zuletzt gegen Cerundolo, ja, weiß man halt, dass der Kollege auch eine gute Vorhand hat. Da muss man halt mal schauen, dass man besser in die Rückhand reinkommt und irgendwie ein bisschen variiert und vielleicht mal ein bisschen taktisch anders agiert, aber nicht so von A bis Z gleich durchspielt und dann sich wundert, obwohl man den Ball gut im Schläger hat, dass man 3 und 4 vom Platz geht. Das ist halt das. Aber gut, ich wiederhole mich jetzt. Also du kannst mich das, solange es sich nicht ändert, muss ich immer mit dir das Gleiche erzählen. Es tut mir leid, ja.
Erzähl mir was über Struffi. Du hast ja sein Finale auch kommentiert in München. Ich finde, er hat auch gegen Alcaraz in Madrid, ist natürlich Pech, dass er im Achtelfinale schon gegen den drangekommen ist, aber hat auch eine sehr gute Leistung gezeigt. Jetzt sollte die erste Runde in Rom gewinnen, geht's gegen Stefanos Tsitsipas. Ja. Sehe ich komplett auf Augenhöhe, Stefan.
Ja, weil Struff ist ja umgesetzt, deswegen dieses schwierige Los in Anführungszeichen. Tsitsipas auf Sand, ist natürlich schwierig, aber Jan-Henner Struff hat natürlich mega selbst die Niederlage gegen Alcaraz gibt dir nochmal einen Push, ne? Also weil Alcaraz gegen Struff war ja auch ein Blockbuster. Ist ja nicht so, dass der irgendwie von der schlechten Leistung von Alcaraz profitiert hat, dass er so eng geworden ist. Nee, das war ein richtig gutes Match und der zieht halt sein Ding von A bis Z durch, nimmt dem Gegner die Luft und du musst halt dann in der einen oder anderen Situation, wenn er mal ein bisschen was anbietet, sofort da sein. Wenn du dann nicht da bist oder so, dann gehst du als Verlierer vom Platz gegen Jan-Henner Struff, weil der mittlerweile auch bei der Aufschlagquote noch ein bisschen draufpackt. Und so sich spürt und sein Ding durchzieht. Und jetzt klar, mit dem Turniersieg in München kommt er natürlich in die Umkleide und das steht jetzt auf seiner Tasche drauf, ne? Also das lesen die anderen auch, ne? Also so kann man viele Spieler und Spielerinnen fragen, was der erste Turniersieg in einer Karriere mit einem macht. Und das haben wir, glaube ich, in der Partie gegen Alcaraz gesehen. Ich muss sagen, was der aus seinen Möglichkeiten macht, ist beeindruckend. Ist wirklich, wirklich herausragend und beeindruckend. Es sind ja sogar mal Top 20 möglich in der Weltrangliste für Struff. Das hätte ich nicht gedacht, weil da fand ich eigentlich dann seine Rückhand zu schwach und sein Spiel zu gleich. Aber du siehst mal, wenn du dich dann da so rein, nenn ich wirklich sagen, quälst und spielst und pusht und also das ist unfassbar, was der Tennissport dann alles möglich macht, ne?
Ja, und ich glaube, also sollte Struff es noch irgendwie schaffen in die gesetzten Liste, sollte er es nicht schaffen, in die gesetzten Liste von Paris zu kommen, gegen den möchte keiner in der ersten Runde spielen. Und er hat natürlich jetzt auch dann, ich würde sagen, den Bonus oder die Gnade, dass er im letzten Jahr ja viel Pech gehabt hat, sich in Halle verletzt hat, länger nicht spielen konnte. Er kann eigentlich den ganzen Sommer nur punkten. So, Samstagabend, 20.30 Uhr. Ich vermute mal, dass Stefan Hempel in Kiel sein wird, wo Kiel den Aufstieg in die erste Bundesliga fix machen kann. Wenn ich die Tabelle richtig lese, reicht den Kielern dazu ein Unentschieden gegen Fortuna Düsseldorf. Jetzt ist Düsseldorf ja gewissermaßen sowas wie die Mannschaft der Stunde. St. Pauli hat mir beim HSV und auch davor oft schon nicht mehr gefallen, haben aber auch noch 4 Punkte Vorsprung auf Düsseldorf. Sollte also Kiel gewinnen, sind Kiel und St. Pauli weiter. Stefan, wie risikoreich darf und wird es Holstein Kiel anlegen am Samstag um 20.30 Uhr live bei Sky gegen Fortuna Düsseldorf?
Also mein Gefühl sagt mir Auswärtssieg. Wäre natürlich auch für den letzten Spieltag auch
Wahnsinn, das wäre Wahnsinn.
Ja. Aus neutraler Sicht ein absoluter Wahnsinn, weil dann musst du nach Hamburg gucken, dann musst du nach Düsseldorf gucken, dann musst du nach Moment, wo spielt gleich wieder Kiel?
Kiel weiß ich nicht, aber die St. Pauli spielt. Gut, St. Pauli wird gegen Osnabrück.
Nee, St. Pauli spielt in Wien, Wiesbaden.
In Wien, ja? Genau. Aber die spielen genau. Am Sonntag spielen sie gegen Osnabrück und wenn sie das gewinnen, sind sie
und Kiel in Hannover. So.
Ja. Okay.
Und, also das wäre Wahnsinn, ja. Deswegen würde man sich fast wünschen. Auf der anderen Seite ist das letzte Topspiel. Diverse Feierlichkeiten in Kiel könnten vielleicht auch ganz schön sein, wenn die das ziehen. Wir sind unter der Woche jetzt da und fragen mal, ob sie für die Bundesliga bereit sind, fragen beim Bürgermeister nach, klingeln aber auch bei der Nachbarin und fragen auch mal den Fischer im Hafen, wie die das so sehen. Aber ja, eine super Geschichte, ne? Auch da ist historisch zu schaffen, weil noch nie ein Bundesligist aus Schleswig-Holstein kam. Ich glaube aber trotzdem, dass Düsseldorf irgendwie so ein bisschen abgezockter und ja, weiß nicht, im Moment so ein bisschen die, wie du sagst, mit den Ergebnissen auch und so, die Mannschaft der Stunde, das stimmt. Ich spiele aber nicht die Sterne von Mimmel, sondern die machen es halt K.O. einfach, ne? Und haben ein paar erfahrene Spieler drin und welche, die zuverlässig auch treffen und so. Und Kiel gegen Kaiserslautern ganz schön an die Grenzen gestoßen, zuletzt in Wiesbaden mit dem 1-0 auch ein bisschen wackelig, ne? Muss man nicht auch 1-0 gewinnen, da war in Wiesbaden auch dabei. Also so ein bisschen die Formtabelle würde eher für Düsseldorf sprechen, aber ein Riesenspiel, ich würde mal tippen, auf jeden Fall eine Konstellation, die sich keiner entgehen lassen darf, zumal St. Pauli dann auf der Couch auch noch aufsteigen kann. Ja, also da kommt schon einiges dazu, der Cocktail schmeckt.
Ja, und lass mich jetzt wirklich jetzt als Rauschmeißer eine Abschlussfrage. Heidenheim hat am vergangenen Wochenende den Klassenerhalt geschafft. Mhm. Also jetzt auch theoretisch, es war sehr klar, jetzt das war vor 3-4 Wochen schon, dass sie nicht mehr absteigen werden. Hättest du das erwartet und traust du? Zweiter Teil der Frage, St. Pauli oder Kiel Ähnliches zu, dass sie so problemlos, einfach weil sie eine eingespielte Mannschaft sind, weil das Umfeld stimmt, in der ersten Liga so geil bestehen, wie es Heidenheim gemacht hat.
Cool, das sind ja gleich 3 Fragen in einer hier, so kenne ich nicht, ja?
Du hast mitgeschrieben, ich weiß.
Die Österreicher wollen immer alles wissen auf einmal. Ne? So. Naja, also Heidenheim, Frage 1, überrascht 0. 0,0, weil die sind so vorbereitet gewesen auf diesen Schritt, die sind ja so Step by Step, ne? Und also da passt halt alles, ne? Und diese Mannschaft. Und übrigens, da gibt's auch finanziell einige Möglichkeiten, ne? Und die puzzeln sich das mit dem Kader immer so gut zusammen und Frank Schmidt ist halt auch echt ein guter Coach und der weiß genau, wie man so eine Mannschaft für die Bundesliga aufstellt. Klar kann man jetzt sagen, Euphorie erstes Jahr ist immer ein bisschen anders, zweite Jahr wird schwer, ja, wenn wir nochmal hingucken müssen, aber ich traue denen auch zu, dass sie da länger bleiben, à la Unterhaching und Co. Also, ne, das ist, ich finde Heidenheim auch größer. Ja, weil viele immer so sagen, ja, so irgendwie ein ganz kleines Licht aus von der Ostalb. Nee, wenn man sieht, wie viele Sponsoren die da haben und wie kontinuierlich da gearbeitet wird, auch was die Personalien angeht. Ja, schade, dass jetzt kein Nationalspieler da mit reinbringe. Ne? Das ist absoluter Wahnsinn eigentlich mit Beste, ne? Ja. Unglaublich, der Lohn einer Arbeit auch dort, ne, vor Ort. Kiel, ja, vielleicht nicht ganz mit Heidenheim zu vergleichen, von der Lage, dass man da so ein bisschen medial seine Ruhe hat, ja. Die sehe ich aber nicht so weit wie Heidenheim, also auch was die Power angeht irgendwie vom Umfeld her und von der Struktur her. Ja, die spielen ja im Moment immer nur unter einer Sondergenehmigung auch in dem Stadion, ne? Also da gibt's schon viel zu tun, wenn die aufsteigen, ne? Also das werden sie irgendwie aber da gibt's ein paar Auflagen auch bei der Lizenz und so. Das ist nicht so gewachsen wie in Heidenheim. Die sind so, wie soll ich sagen, da gibt's noch ein paar offene Baustellen auf jeden Fall und St. Pauli war ja schon mal oben, das ist eine andere Nummer, die können sich auch noch mehr leisten, glaube ich, und so, die haben jetzt, kommt darauf an, wie sie dann ihren Kader zusammenhalten, auch ein paar Möglichkeiten, wenn sie noch Transfers generieren, ich glaube, das ist immer die Frage, was du willst. Ich glaube, Heidenheim bleibt da eher so konstant auf dem eigenen Weg. Ich glaube, dass St. Pauli schon ein bisschen was probiert, ne? Und nicht gleich mit Pauken und Trompeten wieder abzusteigen. Also deswegen kann man die drei Fälle eigentlich gar nicht so miteinander vergleichen. Die einen haben schon Erfahrung, St. Pauli, die anderen totale Newcomer, haben viele Baustellen da außen rum und die anderen haben es langfristig vorbereitet, so ungefähr, ne? Also deswegen würde ich es nicht alles in einen Topf werfen wollen. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen so ein bisschen schildern können, wie ich das so einschätze.
Niemand bricht 3 Fragen in einem so runter wie Stefan Hempel. Stefan, ich danke dir.
Das war aber schon anstrengend, muss man sagen.
Ja, ja, natürlich. Mein Geschenk kriegt man ja nichts, das muss dir klar sein. Danke, so. Stefan Hempel. Danke allen anderen, die dabei waren in der Big Show 660. Nächste Woche geht's weiter mit der 661.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und
Abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!